Entschuldigen Sie, haben Sie Chewabchichi? Tut mir leid, wenn ich glotze. Schöne Königsberger Klopse. Ey, was geht? Haben Sie Hacksteak? Mach mir Chili con Carne. Ich will ne Hackfahne. In Blankenese essen Sie Bolognese. Hör mal zu, du Klappspaten. Ich will jetzt ne Hackbraten. Oder Frikadelle.
Sonst kriegst du ne Schelle. Ich werd gleich zum Attentäter und aus Hacke Peter wird Hacke später. Alles wird aus Hack gemacht. Hack, sag mal guten Tag, ich hab ne Hackfresse, weil ich gerne Hack esse. Komm mir los mit Tofu, es finde ich doof, du.
Eins merkte er schnell, er ist hacksexuell. Und ohne sein Hack wird er schnell kriminell.
Oh Baby, alles wird aus Hack gemacht. Hack, sag mal guten Tag.
Ich bin nicht wie jeder, ich stehe auf Hack und Leder. Ess gehackte Eber und guck dabei Klaus Kleber und Gundula Gause. Ich hab immer Hack zu Hause, geh gern in den Zoo, guck mir die geladen und so. Meine Uhr ist immer halb und halb, Frikadellen schmecken auch kalt. Komm, zerhack das kalt,
es ist doch schon 6 Wochen alt. Alles wird aus Hack gemacht, Hack, sag mal guten Tag. Ich hab ne Hackfresse, weil ich gerne Hack esse. Komm mir jetzt nicht mit Tofu, das finde ich doof, du.
Eins merkt er schnell, er ist hacksexuell. Und ohne sein Hack wird er schnell kriminell.
Oh Baby, alles wird aus Hack gemacht. Hack, sag mal guten Tag.
Ich bin moralisch völlig am Ende übrigens.
Jetzt hast du gerade den Kopfhörer weggenommen, als die lustige Stelle kam mit dem Lamm.
Da, sag nochmal, zitier nochmal.
Komm, zerhack das Kalb, es ist doch schon 6 Wochen alt.
Was ich
das
ja
ist so die Art Humor, wo ich echt mitgehe. Da bin ich einfach dafür. Ja?
Da bist du für.
Ich sag ja. Ich ja. sag ja
du
zum
sagst
Hack.
Ja zum Hackmoor.
Ja, zum Hack. Generell so. Da hatte ich immer schon ein gutes Verhältnis zu. Und so kann man das natürlich auch sehen.
Ich bin ja moralisch am Ende. Ne? Was ich gerade auch wieder daran gemerkt habe, dass das Erste, was ich mich gefragt habe, ist, also ich habe ja so einen Mikrofon-Fetisch, ne? Habe ich ja festgestellt.
Wirklich?
Ja, ich könnte jeden Tag ein Mikrofon kaufen. So, oh, schönes Mikrofon.
Ach so, kaufen.
Ja, so, haben ja. wollen, ne? Mikrofon haben wollen.
Ja, man kann ja auch
gestern
Sachen
dann auch bei Fritz
damit.
Den Headset-Schrank aufgemacht.
So. Oh, es gibt einen Headset-Schrank.
Es gibt einen Headset-Schrank bei Fritz, ja.
Und?
Und gedacht, unten Glasen, unten janken sie Doodles, habe ich gedacht. Aber kannst du auch nicht mehr klauen, weil da haben irgendwann, erzählte dann der Kollege aus der Technik, irgendwann haben sie immer für mehrere tausend Euro Mikrofone geklaut und keiner weiß, wer es war. Und ich habe ja im Radio immer gesagt, wenn die mich hier mal schlecht behandeln, klaue ich die ganzen Neumann U87.
Die waren dann weg?
Nee, genau, die waren glücklicherweise nicht weg. Ich hab dann auch extrem, also ich habe dann auch so sehr vorsichtig nachgehört, so was haben die denn geklaut, hä? Was waren das wohl? Und hab dann jedes Mal, wenn der Kollege gesagt hat, ja, das war ein Sennheiser und ein Neumann, da habe ich jedes Mal im Kopf so einen Haken gemacht und gedacht, okay, habe ich nicht zu Hause liegen. Das heißt, wenn mal jemand bei mir vorbeikommt, kann er mir nicht vorwerfen, ich hätte die geklaut, immerhin. Na, jedenfalls habe ich ja diesen Fetisch und wie dieses Video läuft und die beiden Typen sich beim Autofahren filmen und singen. Die erste Frage, die ich mir gestellt habe, war, wie haben die das wohl mikrofoniert? Weil es ist, ja. Ich will ja immer noch einen Podcast, regelmäßig einen Podcast aus dem fahrenden Auto machen. Das ist die älteste Idee, die ich jemals hatte. Ja. Die ist von 1999, da gab es noch keine Podcasts, da habe ich schon gesagt, wir müssen regelmäßig aus dem fahrenden Auto senden.
Na, Kopfbügel, würde ich sagen.
Kopfbügel?
Ja. Na, bestimmt nicht.
Meinst du nicht, Lavalier? Meinst du nicht, die haben irgendwie, wie haben die das mikrofoniert?
Oh, ich schätze mal, die hatten da einfach irgendwas, was so ein bisschen aufnimmt vorne, irgend so ein Elektret-Klimbim und fertig.
Klingt aber gut, weil man hört das Auto nicht. Das ist wahrscheinlich, ja? Meinst du?
Ja.
Was vielleicht daran liegt, dass die Musik so laut ist. Ich, hab's
ich
nicht
bin gehört. Da schon auch audiotechnisch nochmal rübergegangen, bevor ich das hier ins Programm eingebaut habe. Also, das kommt jetzt so aus der Tube nicht ganz so
sehr gut.
Smooth.
Ich wollte wirklich 1999 mit meinem Freund, der Köster mit Nachnamen heißt, eine Sendung regelmäßig aus dem Auto machen, die KUK heißen sollte, Klein und Köster. Fanden wir total lustig und die sollte natürlich irgendwie monarchistisch herablassend kommen, weißt du, durch, jemand, durch die Gegend fahren und sich die ganze Zeit darüber wundern, wie der Plebs denn aussieht.
Mhm. Großherzog Klein.
Ja, geübt habe ich das ja mal bei Max, ne? 3-4-3 Max, der hat ja so ein, da, weiß gar nicht, ob es die Seite noch gibt, wo du anrufen und ach eine so, Nachricht hinterlassen konntest.
Ja, sein ursprüngliches das namensgebendes Block, Ding. Ja,
Blocknamensding. Da gibt es einen Piloten davon, wo ich...
Stimmt, das fandst du ganz geil, ne? Damals dieses Telefon-Podcast-Ding.
Das war die Offenbarung. Also ja. Da bin ich wirklich, da bin ich vor Max in den Staub gekrochen, als ich ihn dann das erste Mal getroffen habe. Das war wirklich faszinierend.
Ja, da gab es ja auch noch ein paar andere Projekte, die das auch gemacht haben. Also richtig durchgesetzt hat sich das nicht, weil er natürlich einfach die Qualität...
zu wünschen übrig lässt.
Ja, das ist dann einfach mal not enough, ne?
Ja. Kopfbügel, sagst du?
Würde ich jetzt mal so
also
sagen.
Also praktisch die Headsets, die wir haben, nur ohne Kopfhörer. Also
Ja.
Es gibt so AKG C520 gibt's, habe ich mal gesehen. Die scheinen mir einen ganz guten Eindruck zu machen.
Ja, ich habe ja leider so, das Licht gesehen. Also.
Ja, der DPA?
Ja.
Ja. Aber vielleicht, weißt du, die sind für im Auto viel zu empfindlich, Tim.
Du willst dann einfach nichts anderes mehr haben.
Ich versuche aber gerade dir wenigstens den Schmerz ein bisschen zu...
Ich habe keinen Schmerz.
Ich hab nur einen
Plan. Die Frage ist,
okay, kannst du mir deine erfüllt, ne? Kannst du mir die dann mal leihen?
Hier fragt Banse irgendwie, der hat sich die Banse gerade geschockt.
Ach.
Na ja, klar, für seinen Klimbim, für seinen Videoklimbim.
Ach so. Ah, dann auch direkt mit Funkstrecke und sowas?
Nö. Weil das Kabel in seinen definierten Studiosituationen nicht das Problem ist,
aha,
sondern nur nicht so viel im Gesicht haben.
Alles genau. Das ist ein so. Riesenmikrofon, ach Gott.
Ja, aber diese DPA-Teile, die sind einfach,
ja.
Ich habe da mal wirklich so einen direkten Vergleich gemacht und das ist einfach
ich
das
Überlegste. Ich habe mit denen auch nicht. Schon oft genug Radio gemacht, das ist halt, ja.
Ich weiß nicht, was die da richtig machen, aber die machen irgendwas echt richtig.
Ja, vielleicht haben die irgendwie heimliche Mitarbeiter, die dann in Wirklichkeit nochmal mit irgendeiner mit einem Richtrohr aus der Distance dich zusätzlich aufnehmen und das wird dann über irgendwelche geheimen Mind-Control-Strahlen beigemischt.
Ja.
Oder die bauen einfach gute Kapseln.
Also, aber da sind da eigentlich nicht anders. Ich glaube, so ein ganzer Raum, was irgend so ein Backroom bei Thomann oder bei you name it, so irgend so ein Spezialladen halt.
Ja.
Das ist schon so unser Darkroom, ne? Dann gehen wir da so rein. Und,
ja, ich kann nicht in diese Läden gehen und
am besten so in Latexanzügen, ja, mit so Tittenclips reinmarschieren.
Nein, in Basotec gehüllt. Hallo, doing, 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 doing. Ich bin's. Ja.
Im Basotec-Schlüpfer mit Latexummantelung, aber dann auch wirklich so ein bisschen mit Schmerz auch so, ne?
Hier ist NSFW, die einzige Sendung mit Schmerz- und Basotec-Ummantelung. Es stöhnt für Sie, Tim Pritlaff.
Oh, gib mir nochmal das.
Hast du, hast du Harry und Sally gesehen? Oh, ich habe mir ein Mikrofon gekauft, wo wir gerade beim Thema sind.
Na toll.
Sehr schön, ich war kürzlich bei meinen Eltern zu Besuch.
Ich habe mir ein Preamp gekauft.
Ja, ich habe auch... Ich habe hier auch schon alles. Hände drin. Nein, ich bade gerade meine Hände in Ejakulat, was ich hier unterm Tisch gesammelt habe. Nachdem ich deinen Preamp gesehen habe, ja. Und dabei habe ich deinen Preamp noch nicht mal angefasst.
Nicht?
Ja? Nee, noch nicht.
Mach mal.
Ich traue mich nicht. Weil dein Preamp ist ja viel krasser wie mein Preamp.
Oh.
Jedenfalls habe ich mir ein Mikrofon gekauft. Und zwar war ich meine Eltern besuchen in Köln und wollte trotzdem eine Sendung machen, also einen Realitätsabgleich, den ich ja regelmäßig mache. Und hatte alles vergessen, was ich irgendwie dafür hätte brauchen können und dachte mir, okay, dann besorgst du jetzt einfach mal so irgendein einfaches USB-Mikrofon und das kannst du dann bei deinen Eltern liegen lassen. Wann immer ich dann da zu Besuch bin, habe ich da auch so ein Notmikrofon. Hab rumgefragt, wo kauft man denn in Köln Mikrofone? Ist ja hier
Music Store.
Music Store, Music City, ich weiß gar nicht mehr, da jedenfalls da
Music Store.
In der Altstadt jedenfalls.
Ach so.
Ja, alles klar, bin da hingefahren.
Den meine ich aber nicht.
Nee? Wen meinst du denn?
Na, ich meine den Music Store, der Music Store heißt, aber der ist mittlerweile nicht mehr in der City.
Ach, das ist ja in Kalk draußen, ne?
Das ist da irgendwo in so einem...
Rechtsrheinisch.
Was weiß ich, ob das links oder rechts ist. Für mich ist das alles im Westen. Ich kann es
ja aber
sagen.
Ist es im Osten vom Westen oder im Westen vom
was
Westen?
Was weiß ich, irgendwo in Köln halt.
Ach.
Istanbulstraße.
In?
Köln.
Was von Köln?
51103.
Ja, ist doch rechtsrheinisch.
Wo soll ich denn das wissen?
Fährt doch keiner hin. Nee, aber die haben auch noch eine Dipangdanks.
Ist ja eine Autobahn.
Die haben auch noch eine Dipangdanks in der Altstadt. Ich da rein.
Ach stimmt, wo sie den ganzen Scheiß rausgeben, den man vorher gekauft hat, da ist das Lager. Man ist in so einer Lagerfläche?
Nee, das ist ein ziemlich kleiner Laden, der ist direkt an der Hohen Straße.
Ah, das ist ein anderer Laden.
Oder für euch Nicht-Kölner an der Hohenstraße.
Rechtsrheinisch.
Jedenfalls ich da rein und überall hängen nur Gitarren. Und ich dachte schon, ach du Scheiße, ein Lagerfeuerladen. Geht's dem Typ an der Kasse? Der Typ sagt, ja.
Lagerfeuer.
Ja, weil Gitarre spielt man im Lagerfeuer.
Ja, kling, kling.
Genau. Mhm. How to play the guitars to get laid. Gab's mal ein sehr schönes Video auf YouTube. Und Typ einfach nur die drei Akkorde gezeigt hat, die man braucht.
Ach, echt?
Um am Lagerfeuer
mehr braucht man nicht.
Eine abzukriegen.
Das kann ich auch noch.
Naja, jedenfalls ich da rein. Also Tag, ich brauche ein Mikrofon, am besten USB. Sagt er, oh ja, da haben wir eins da. Meine ich, wie? Sagt er, ja, wir haben nur eins da. Also, sag ich, ja, dann im Zweifelsfall, also zeig mal, im Zweifelsfall nehme ich dann lieber ein Interface. Das Billigste, was ihr habt. Und dann kam halt raus mit einem Mikrofon, also einem USB-Mikrofon, dem einzigen, was sie hatten, und einem Audio-Interface. Ich habe mich dann fürs USB-Mikrofon entschieden, weil Audio-Interfaces habe ich genug. Und es ist von der Firma Fame.
Oh.
Ah, endlich Fame, habe ich gedacht. Hat keinen Monitor. Ne? Das heißt, ich habe die ganze Zeit irgendwo ins Echts gesprochen. Ich hasse das
kein
hier.
Kein Kopfhörerausgang.
Kein Kopfhörerausgang. Also
an einem USB-Mikrofon.
Genau, an einem USB.
Das ist der echte Experten, würde ich sagen.
Spezialexperten.
Ja, Spezialexperten.
Ist so wie bei Thomann, die billigen USB-Mikrofone haben das ja auch nicht. Also selbst die billigen von AKG haben keinen Kopfhörerausgang. Billiges AKG-USB-Mikrofon, also billig im Sinne von trotzdem noch 150 Euro oder 130 oder so. Na egal.
Und dann haben die keinen Ausgang?
Die hatten keinen Ausgang. Das AKG Perception 150 oder wie das heißt, hat keinen Kopfhörerausgang. Das ist richtig peinlich. Das kannst du eigentlich, kannst du es gar nicht verwenden. Also,
nee.
Außer du machst dir irgendwie eine...
Es gibt ein Perception als USB?
Ja. Habe ich sogar mal gehabt. Aber kann ich ja nichts mehr anfangen. Jetzt habe ich das Ende meiner Geschichte vergessen. Kann aber auch sein, dass sie gar kein Ende hatte. Ich habe mir jedenfalls dieses Mikrofon gekauft und es gab nur eins. Aber es war gar nicht so schlecht. Also das klingt vergleichsweise gut. Und es hat nur 55 Euro gekostet. Aber was willst du mit einem Mikrofon, was keinen Kopfhörerausgang hat? Ne?
Ja, also ein USB-Mikrofon oder Kopfhörerausgang.
Was keinen Kopfhörerausgang hat, genau.
Ja.
Genau, das ist ein Neumann U87H für Headphone. Den Kopfhörer direkt anschließen.
Mhm.
So.
Ja.
Ja, dann packen wir's, ne?
Ja, genau, dann können wir ja mal sagen, was hier eigentlich passiert. Hier findet gerade die 70. Ausgabe von Not Safe for Work statt.
70, das geht doch auf keine Kuhhaut.
Mit Großherzog Holger, dem Einzigartigen.
Und Tim Basotek Schlüpper Pritlov. Pritlov.
Nicht ganz so einzigartig, aber zumindest unverwechselbar. Genau. Meistens.
Ach so, also berüchtigt statt berühmt.
Keine okay. Ahnung, ja. Ich bin mir meines Images nicht bewusst. Ich höre zu viel.
Propagandalügenalarm.
Ich höre zu viel Verschiedenes.
Wie ist denn deine Frau eigentlich so im Bett?
Was?
Ein uralter Dieter Krebswitz. Wie ist denn deine Frau eigentlich so mit, ja, die einen sagen so, die anderen so. Noch. Ich finde das immer so schön. Und ich denke mal, oh Gott, jetzt kriege ich gleich wieder eine Watsche, weil ich einen alten Witz erzählt habe.
Das ist super.
Ach, schön.
Gute Witze werden nicht alt.
Und es gibt noch einen schönen, auch Dieter Krebs und ich weiß gar nicht, wie hieß sie, mit der immer die Sketche gemacht hat. Iris Berben, glaube ich, ja. Sogar. Ne? Liegen so am Strand. Dieter Krebs, so Mini-Plea-Goldkettchen und sowas. Liegen am Strand auf dem Bauch. Ich meine, es liegen am Strand, kann auch Kneipe, egal. Sie sagt, ah, ich habe schon viel darüber gehört, wie du im Bett sein sollst. Nee, warte mal. Jetzt habe ich den.
Ist das schon kaputt, der Witz?
Ja, jetzt habe ich ihn vergessen. Warte mal.
Oh, ich meine, hast du die Pointe nicht zerstört.
Nee, noch, die habe ich noch nicht zerstört. Warte, das fällt mir gleich wieder ein.
Mhm.
Ah, genau. Sie, ich habe schon viel darüber gehört, wie du im Bett sein sollst. Er, na ach, das ist nichts Besonderes. Sie, genau das habe ich gehört. Und an dieser Stelle wieder der Hinweis darauf, woran Dieter Krebs verstorben ist.
Ja, an Krebs.
An Krebs.
Ja,
und die einzigen, böse, die das zu würdigen gewusst haben, waren die Titanic.
Ja?
Ja, alle anderen so, Drucks rum, alle Medien so, ja. Dieter Krebs, lange Krankheit, schwere, Titanic. Lieber Dieter Krebs, also Briefe an die Leser.
Ja.
Also wir fanden dich ja schon immer lustig, aber die Schlusspointe, Hammer, Respekt.
Oh Gott.
Ja.
Tja, Mensch.
Mensch.
Mensch, Mensch, Mensch.
So jung kommen wir auch nicht mehr zusammen. Oh. Ich habe ja im Krankenhaus gelegen, 1987, in einem Ort namens Euskirchen. Mhm. Das ist in der Eifel oder in der Voreifel, glaube ich. Naja, da hinten, wo Heino wohnt.
Wo ist die Eichel?
Die Eichel? Die Eichel? Die Eichel ist ein großes zusammenhängendes Waldgebiet. Die Eifel ist so ein Mittelgebirge.
Voll mit Eicheln.
So, mit Eicheln, mhm. Eichelnwald. Fieses Bild, ne? Ist das Harz? Nein.
Hoffentlich hört jetzt keiner auf zur Arbeit.
Ich krieg's nicht mehr aus meinem Kopf.
Oh, es regnet. Nein.
Ja, wenn man will, sieht man sie überall. Kronleuchter, ja, also es ist... Hört
so.
Nicht auf.
Na, die Eifel, die ist so...
ein Feuchtgebiet.
Ein Feuchtgebiet, genau. Oh Gott.
Was war da jetzt eigentlich nochmal?
Keine was? Ahnung, war irgendwas war da. Hab ich vergessen.
Ja, ist auch besser so.
Jetzt ist mir wieder eingefallen, aber ist nicht so lustig wie der Rest. Von daher, komm, okay, lass kommen, lass bleiben.
Tja, der Holger. Sag mal, du hast mich ein bisschen enttäuscht,
ja, ich mich
Holger,
auch.
Muss ich sagen.
Ja, du mich auch.
Ich war sehr enttäuscht.
Echt?
Weil, ja, es ist selten.
Es war schon kaputt.
Nee. Es ist nicht besser geworden.
Ich war es nicht.
Du hast mich enttäuscht, weil du dich nicht hast einteilen lassen für den European Song Contest und mir der private Kanal gefehlt hat auf einmal. Ja, ich fand das ja letztes Jahr ganz lustig so mit diesen Videotext-Einblendungen, aber ich habe dann schnell wieder abgeschaltet nach den diesjährigen Auswahlen. Und ich hatte so den Eindruck, da ist nicht mehr ganz so viel Humorverständnis am Start gewesen.
Nee, das ist, also, das... Ich neige, und das wird, wenn ich Pech habe, wird mich das irgendwann auch meinen Job kosten. Ich neige zu so einem gewissen Respektlosigkeitsfatalismus in Bezug auf das staatstragende Selbstverständnis meines Arbeitgebers. So.
Ja, schön gesagt.
Schön gesagt. Das heißt, ich denke mir immer, wenn dann irgendwie da so einer irgendwie Chefredaktionsdünnes da steht und sagt, oh, das ist ja alles ganz wichtig.
Ja.
Sitze ich immer da und denke mir, so jetzt hast du das Ganze auch nochmal ein bisschen in Kleingeld, mein Freund, pluster dich mal nicht so auf, nehmt euch mal alle nicht so ernst, lernt mal über euch selber zu lachen. Das hilft vor allen Dingen auch im Umgang mit dem Publikum, weil wenn man über sich lacht, ist das ein gutes Zeichen dafür, für die anderen Leute, dass man sich dessen bewusst ist, dass man sich seiner eigenen Fehlbarkeit auch bewusst ist. Mhm. Ja? Und das ist halt was der öffentlich-rechtliche Rundfunk nicht kann. Also sie sind immer so bierernst, alles ganz ernst meinen und immer viel Angst vorm Publikum und so.
Mhm.
Und nicht zuletzt du, der mich zum Podcasten gezwungen hat und die Hörerschaft, die sich bereit erklärt hat, mir einen Teil meines Lebensunterhaltes zu finanzieren, hat mich halt in eine solche streckenweise unterspannte Haltung bezüglich meines Arbeitgebers gebracht. Das ist halt gefährlich, weil es ist halt lange nicht so, dass ich vom Podcasten leben könnte. Aber
ja, wir erzeugen Revolutionäre.
Genau. Aber es ist halt so, dass ich da sitze und denke, ja mein Gott, das ist so ein lustiger Tweet, ist doch scheißegal.
Ja.
So, und den haue ich dann raus. Ja. So. Und das ist natürlich auch ein bisschen gefährlich und so, aber so mache ich das halt. Und bisher hat sich keiner beschwert. Jetzt haben aber dieses Mal da irgendwelche anderen Kollegen gesessen. Ich glaube sogar, ich weiß gar nicht, ob es studentische, also wir haben ja auch einen großen Pool an studentischen Aushilfen. Die trauen sich das dann halt nicht.
Nee.
Die trauen sich dann halt nicht, gehässig zu sein.
Klar,
so.
Das hat man auch
gemerkt. Was ich durchaus verstehen kann, was ich ein bisschen schade finde, aber ich kann es halt verstehen. Ich habe
so
gedacht,
Job,
nächstes Mal will ich es wieder machen.
Da muss man seine humorfähigsten Menschen nehmen für so einen Job. Das ist kein Wegschaff.
Schlimmste ist ja, dann dachte ich, okay, nächstes Jahr machst du es selber. Nächstes Jahr meldest du dich freiwillig. So, damit das wieder... Ne? Damit es wieder gehässig wird.
Ja. War das denn letztes Mal nur Zufall, dass das bei dir gelandet ist?
Nee. Nee, sie hatten mich dieses Jahr auch gefragt, aber ich war halt schon weg. Ich war noch nicht mal in Berlin. Also.
Ach so.
Dann dachte ich mir, okay, dann machst du nächstes Jahr.
Hast du das nicht freigehalten sozusagen?
Nee, habe ich nicht auf dem Schirm gehabt.
Schade.
Mhm. Dann dachte ich halt, nächstes Jahr mache ich es wieder. Dann melde ich mich halt freiwillig direkt. Und dann fiel mir auf, oh, nächstes Jahr wollen die ja gar nicht, dass ich da arbeite, wenn Grand Prix ist, wenn es wieder um dieselbe Jahreszeit ist.
Hehe.
Weil ich ja diese 6 Monate Pause einlegen muss. Was auch immer schön ist, Pause. Sie nennen es immer Pause, aber garantieren die vorher nicht, dass du hinterher auch wieder da arbeiten darfst.
Ja.
Ist auch, naja. Nee, und jetzt habe ich gedacht, okay, wenn ich dann nicht, wenn ich dann da sowieso nicht arbeiten kann, um die Tweets da durchzurouten, mache ich halt einen alternativen Live-Kommentar.
Ja.
Machst du mit?
Naja, du meinst jetzt so mit Audio und jo. So. Sozusagen als Alternative zu diesem, wie hieß der Schwachmat, der die ganze Zeit
Peter
der Meinung
Oman.
War, der die ganze Zeit behauptet hat, dass ja diese bekloppte Cascada da eine super Performance hingelegt hat und dann ihr könnt es ja überhaupt nicht legen, die keinen Ton getroffen hat und die dann irgendwie auch ernsthaft noch behauptet haben, sie hätte jeden Ton getroffen.
Ja, das war.
Also es war einfach, das war einfach sowas von nachlässig.
Wir sollten froh sein, überhaupt 18 Punkte gekriegt zu haben. Und wer war der Erste, der
waren's die verschwunden? 18? Ich dachte nur 12.
Waren es 12?
Platz 18? In der Größenordnung. Ja, 18. Keine Ahnung. Irgendwie sowas.
Schlimm. Also echt schlimm. Also erstens war es geklaut und zweitens auch noch schlecht. Und dafür kriegt man eigentlich gar keine Punkte.
Ja, und dann so. Auch noch Deutschland sein und so weiter und dann nicht cool sein.
Und wer hat die Verschwörungstheorie aufgemacht? Der Erste, der die Verschwörungstheorie, da ist eigentlich Merkel bestraft worden und nicht Cascada.
Das war doch jemand vom Öffentlich-Rechtlichen,
genau,
oder?
Der Unterhaltungskoordinator.
Naja, wir sind nicht schuld.
Genau, wir sind
das kann nicht sein, weil es war alles gut und wir haben das auch im Fernsehkommentar gehört, dass es alles gut war. Ja, also wir haben uns auch selber bestätigt und das war also soweit. Ich weiß nicht, ob der so eine Wahrnehmungsstörung schon ist, die so eingearbeitet ist, dass er gar nicht in der Lage ist, die Realität abzubilden, die sich da direkt live vor ihm auf dem Bildschirm abbildet oder ob das einfach nur pure Angst ist.
Ich habe keine Ahnung. Ich habe wirklich keine Ahnung, was der Orban, ich weiß auch nicht, wie ich den in diesem ganzen Kontext wirklich einordnen soll. Das ist so ein bisschen wie dieser Seelmann Eggebrecht oder wie der heißt, der immer fürs ZDF diese puckelnde, kratzfüßige Adelsberichterstattung macht. Hast du den schon mal gesehen? Das ist auch so eine ganz komische Figur, die immer nur aufpoppt, wenn irgend so ein Ereignis ist, dann ganz fürchterlich anzusehen ist und dann auch wieder verschwindet. Keine Ahnung.
Der ist aus Bramsche.
Schön war ein Tweet von dir.
Ich war neulich mal in Bramsche und mein Tweet war... Ich bin am Bramsche der Welt.
Ah, schön.
Ja, so fühlt sich das auch ein bisschen da an.
Ja, spielen da alle Bramsche?
Weiß nicht.
Schöner Tweet von Dief Pirmasens am Ende des Grand Prix. Also auf Platz 1 eine Demokratie, dann kommen die Faschisten und danach die Pleiteländer. Das ist ziemlich viel Material für Bachelorarbeiten oder so ähnlich.
Ja.
Ja, komm, Aserbaidschan, was war das denn, Alter? Dass sie da überhaupt mitmachen dürfen, finde ich schon ein Skandal.
Naja, sind halt in der EBU.
Ja, toll. Danke, EBU.
Das ist halt nicht der European Song Contest, sondern das ist der EBU Song Contest. Ja. Deswegen ist auch Israel dabei und könnte theoretisch auch Libanon dabei sein.
Ja.
Wollen sie bloß nicht, wegen Israel.
schön Stand-Up-Comedian gesehen die Tage irgendwo.
Vielleicht könnte sogar Syrien mitmachen.
Ja.
Das wäre ja wirklich der Knaller gewesen.
Stand-Up-Comedian, irgendwie auch so ein TED-Talk in Doha, in Katar. Und der Typ war irgendwie Iraner oder sowas mit. Something's wrong in the world. Libanon is the most peaceful place in the Middle East. Schon. Du weißt, dass irgendetwas nicht richtig, dass irgendetwas komisch ist, wenn Libanon der friedlichste Ort im Nahen Osten ist. Irgendwie. Zwar ist eine etwas ältere Geschichte gewesen, war halt gerade überall Revolution.
Kann man ja nicht gerade behaupten, dass das irgendwie der friedlichste Ort ist.
Zuspitzung, Comedy.
Ja, gut, ja, ist.
Ah.
Ja.
Oh.
Ja, okay, jetzt verstehe ich es auch.
Oh.
Entschuldigung.
Oh.
Wo waren wir gerade? Ah ja, European Song Contest, wo ich eigentlich auch immer noch der Meinung bin, als es Grand Prix hieß, war es besser betitelt. Und die Franzosen nehmen es ihnen ja auch immer noch übel und sind ja auch die einzigen, die konsequent in Landessprache sich zurückmelden. Neben den Belgiern noch, die sind ja auch schon fast so drauf. Und es gab noch ein Land, was das getan hat. Das war...
Je ne sais pas, aber das liegt halt daran, dass das eine der offiziellen Sprachen der EBU ist, ne?
Französisch. Ja, ich meine, die Franzosen, Franzosen ist die französische Sprache eine offizielle Sprache der Welt.
Ja, die haben da so eine Meise, so ein bisschen, ja.
Ja, das kann man ja auch verstehen. Ich meine, das ist so die Sprache der Diplomatie gewesen, über Jahre, auch der Herrschaft und so weiter. Da löst man sich nicht von heute auf morgen, wenn man nicht gerade zufällig in einem Weltkrieg niedergekämpft worden ist.
Es wird gerade versucht, also die Regierung in Frankreich versucht gerade ein Gesetz einzuführen, dass es erlaubt, dass an französischen Universitäten Englisch gesprochen wird. Das ist zurzeit verboten. Es ist nicht unbedingt klug, sich so sehr auf die englischsprachige Welt zu kaprizieren, insbesondere in den Sozialwissenschaften. ist das ein bisschen problematisch, weil durch die Sprache auch bestimmte Denkmodelle überwiegend Einzug halten. Das kannst du dir zum Beispiel bei in den Wirtschaftswissenschaften sehr gut angucken. Also da dominieren halt englischsprachige Publikationen und aus dem englischen Sprachraum kommt halt eine bestimmte Haltung, was Ökonomie angeht. Das heißt, es ist sicherlich schlau zu sagen, ihr müsst auch mal was anderes sprechen, damit ihr was anderes denkt. Aber es ist halt absolut dumm zu sagen, ihr dürft nichts anderes als Französisch sprechen. Ja. Da hatten sie die Tage im Radio dann auch irgendwie einen Bericht aus Frankreich, wo sie noch so Leute interviewt haben, dann eben auch so Befürworter, Gegner dieses Gesetzes. Sie haben das, damit wird Frankreich untergehen! Das war echt sehr lustig. Ja, schade, ich hätte es irgendwie nochmal rausgeholt.
Sind da echt paranoid, was das betrifft. Irgendwann fahren die nochmal rüber und sammeln die Freiheitsstatue wieder ein.
Genau.
Ah, sorry, es war ein Fehler.
Je regrette. Donnez-moi la hier.
Na?
Das Blech, Marie.
Ja, ich weiß auch nicht, was alles auf Französisch heißt.
Tu le Blech, Marie.
Ja.
Avec die Kabel, die da unten raushängen. Parce que, die gehören nämlich auch uns.
So ein bisschen Französisch hast du auch irgendwie drin in deinem Körper, ne?
Ja. Was im Wesentlichen daran liegt, dass Köln natürlich auch mal von Napoleon gehalten wurde. Daher 4711.
Der Franzmann.
Der Franzos.
Nous avons, vous avez, nous avec und vous avez nous.
Genau. So, ja dann packen wir's.
Ne? European Soccer Sessions, was ist denn eigentlich passiert? Ich fand's...
Ich habe das geguckt.
Gesamtmusikalisch gar nicht so scheiße.
Ich war nur deswegen froh, dass ich es mal gucken konnte, weil du letztes Mal behauptet hast, dass das eine totale super Sache wäre. Ja, und es war halt eine totale Zumutung. Ne? Das heißt, ne, sobald du den Basotec-Schlüpper aus hast, setzt's was.
Was war denn jetzt konkret die Zumutung?
Ich fand das musikalisch eine Zumutung. Ich fand das schlecht inszeniert. Ich fand das schlecht gefilmt. Also ständig, ich weiß nicht, ob du das gemerkt hast, ständig stand die Kamera irgendwie so 10 Grad falsch. Dann haben sie irgendwie so tolle Sachen mit mehrere Leute stehen hintereinander und wedeln mit den Armen.
Also meine Aussage vom letzten Mal bezog sich ja auch auf die letzte Veranstaltung und nicht auf die aktuelle, weil soweit sind meine zu hellseherischen Fähigkeiten auch nicht ausgeprägt, dass ich das jetzt sicher sagen kann. Nee. Auf der anderen Seite fand ich die haben sich auch nicht ernst genommen und das fand ich auch ziemlich cool. Also
was war das nochmal? Ich habe alles vergessen, bis auf einen.
Naja, da hat ja schon so eine Comedy-Torte moderiert, wenn ich das richtig sehe. Ich war mir nicht so ganz so sicher, ob sie nicht selbst auch teilweise in diesen Clips war oder ob das nochmal eine andere war. Ich glaube, es war eine andere.
Das waren diese schlecht gemachten Einspielfilmchen.
Ja, aber ich fand es schon ganz mutig, dass sie jetzt nicht nur so einen die ganze Zeit, oh ja, Schweden, wie schön, Urlaubsland, hier, Elche, genau,
Elche. Hier Riot, aber egal, Elche.
Sondern sie haben schon, Riot kam erst danach, vielleicht deswegen, also sie haben sich nicht zu ernst genommen. Und sie haben auch nicht die ABBA-Trompete die ganze Zeit trompetet. Mhm. Sie hatten es drin und es musste auch rein, weil das geht gar nicht. Zumal ja, und das Thema hatten wir ja schon, ne, die allermeisten Songs, die da aufgeführt werden, kommen aus Schweden.
Mhm.
Das war auch dieses Mal so, wenn ich richtig informiert bin.
Mhm.
Weil da einfach die ganzen Songschreiber, also Schweden versteht sich einfach als die Hauptstadt, kann man nicht sagen, Hauptland, wie sagt man
ja, das? Ja, Schweden hätte das gerne so und das muss mal einer überprüfen, ich glaube dir das jetzt nicht mehr.
Du, das ist so wie der ganze Plastikscheiß kommt aus China und der ganze Popscheiß kommt aus Schweden.
Ja, außer Dänemark, die den Popwettbewerb gewonnen haben. Ich finde das immer, was ich dann wirklich, ich fand das so, das
bestimmt
so,
auch aus Schweden.
Ich fand das alles so allenfalls mittelmäßig, was da abgeliefert wurde, dass ich immer ein bisschen peinlich berührt bin und mir denke, es gibt so viel geile Sachen in Europa, ja? Und wir sehen ausgerechnet die drittklassige Musik.
Oh, die Griechen waren lustig.
Ja, nee, da hatten halt auch die 90er kurz danach angerufen, wollten ihre Funpunk-Bands wieder haben. Ich fand den ungarischen Beitrag schön. Ketveshem.
Ah.
Den fand ich schön. Das war ein schönes Lied.
Nee, Ungarn darf ja derzeit nicht gewinnen.
Das war aber trotzdem ein schönes Lied. Hm. Ja.
Panze fand ich nicht so
gut. Fand ich total schön.
Da twitterten alle irgendwie, der Prenzlauer Berg hat seinen Favoriten gefunden.
Ja, dabei stimmt das gar nicht. Der Typ ist aus Neukölln.
Die haben auch aus Deutschland am meisten Punkte bekommen.
Echt?
Ja.
Ich fand das echt das schönste Lied.
Hm.
Also das einzig schöne Lied. Den Siegersong habe ich schon wieder vergessen. Ich habe alle anderen vergessen.
Der Siegersong habe ich, was war denn mein Favorit? Warte mal, ich muss mal kurz hier nochmal den... Man, da gab es doch so eine App. Hat ja, ich glaube, ich wieder gelöscht.
Mann, Mann, Mann.
European.
Und das Beste war dann gegen Ende habe ich dann, als dann Aserbaidschan immer höher kletterte, habe ich dann geschrieben, na okay, dann halt Aserbaidschan, getwittert, dann halt Aserbaidschan, alleine schon, um zu sehen, wie die EBU sich diesmal aus ihrer menschenrechtlichen Verantwortung stiehlt. Und das haben die Kollegen dann in Teletext gehackt.
Ja.
Ich auch dachte, wisst ihr, was EBU ist?
Ja. Also Deutschland hat tatsächlich 18 Punkte bekommen und den 21. Platz gemacht. So, was waren denn meine Favoriten? Verdammt. Das habe ich mir jetzt nicht notiert. Wo sind denn die Scheiß? Ah, hier, alles auf einen Blick. Ja, Aserbaidschan, das war das mit diesem komischen Glaskasten, wo die ganze Zeit einer irgendwie rumholperte.
Da gab es aber auch ein paar schöne Tweets zu. Da ist jemand im Glaskasten gefangen. Seht ihr das denn nicht?
Hat keiner gemerkt.
Fand ich super.
Ja. Na?
Was?
Ja, ich versuche gerade.
Hast du es kaputt gemacht?
Ich versuche gerade rauszufinden, was mein Favorit war.
Was?
Ah, jetzt weiß ich es wieder.
Ja.
Holland war mein Kandidat. Weil das war das einzige Lied, was wirklich auch stilistisch komplett rausgedingst ist. Und zwar von dieser Anouk mit diesen Vögel, die vom Dach fallen. The birds are falling from the.
Vielleicht rooftops. War ich da gerade Bier holen oder so.
Ja, aber das war klanglich einfach anders. Moment. Ich spiele das mal kurz an, das ist ja hier sicherlich genau hier alles verfügbar im Internet, wie sich das gehört. Los, go.
Was? Es dauert wieder.
Wie Sie hören, hören Sie nichts. Ah doch.
Da. Ich sitze gut vor.
Was ist das? Ich
sitze gut vor. Okay.
Das ist gar nicht das Lied. Das ist irgendein Kack.
Birds.
Das nehmen wir
raus. Das war doch das Lied. Das ist.
Ja, das war irgendein Video mit ihr, aber nicht das Lied.
Doch. Nein. Die fängt jetzt an zu singen.
Nein.
Doch.
Das ist das Lied. Beziehungsweise hier mit dem ganzen Klimbim noch davor. Guckt er sich. Also muss man jetzt nicht am besten finden, aber ich fand es anders.
Das tut mir jetzt schon weh.
Naja.
The Dead Can Dance nach F-Wettbewerb.
Aber es ist nicht Schema F. Ja?
Nee, ist Schema J. Nee, nee. Nee, nee. Die Ungarn.
Ne? Nicht dein Ding?
Nee, überhaupt nicht.
Wer fand's am besten?
Nee, nee. Die Ungarn waren am besten. Jetzt will ich aber auch die Ungarn hören.
Auch noch die Ungarn?
Ja. Naja, ich habe das sogar in gut hier auf dem iPhone. Ich habe mir das nämlich direkt gekauft, iPhone. Als ich das gehört hatte. Ketveshem, K-E-D-V-E oder so. Von By Alex im Suhacker Remix. Doch, der Suhacker Remix ist gut. Da geht's auch mal richtig rum.
Wie
rund.
Im Suhacker Remix?
Ich glaube, da geht's richtig rund beim Suhacker Remix.
Ja, aber das ist doch nicht das, was sie da gespielt haben.
Nee,
oder?
Da haben sie das normale gespielt. The Original Version.
Ja. By Alex.
Ja, ist ja auch irgendwie.
Und das heißt By Alex.
Tschüss, Alex.
Meinst du?
Das ist Englisch, aber das kannst du ja nicht wissen, weil du Ausländer bist.
Naja, du mich auch.
Ah.
Az én kedvesem egy olyan lány, akit farkasok neveltek és táncolt egy déli bábbal.
Achso, die haben auch ungarisch gesungen.
Ja, außerdem.
Das finde ich wiederum eigentlich super. Korrekt, denn ja. Sollten eigentlich alle in ihren eigenen Sprachen singen.
Ö, az én kedvesem.
Aber wahrscheinlich haben sie dann Angst, dass dann Britannien auf einmal doch irgendwie den 20. Platz verlässt. Die haben ja auch wieder voll gelost, die haben ja wieder so.
Das kam da?
Was? Also, das haut mich jetzt ehrlich gesagt auch nicht so richtig um.
Ich finde
ne?
das toll.
Ja.
Dann lieber so eine jammernde Holländerin.
Ja.
Ja. Ich finde das toll.
Lieber jammernde Holländerin.
Ich finde das toll. Okay, der Typ sieht echt ein bisschen albern Neuköllneske aus, aber...
Da passiert ja nichts.
Nee, da passiert auch nichts mehr. Das ist total schön. Das ist ein sehr angenehmes, ruhiges, entspanntes
Lied. Okay, ich sehe schon, wir sind beide nicht mit dem Mainstream so eng verbandelt. Wen hat man gerade? Was?
Ungarn.
Nee.
England.
Ah ja, England, genau.
So no inglese, die, ja.
Ja, England. Die haben es ja geschafft, wieder so eine alte Kamelle wieder aufzufahren. Und das haben sie ja letztes Mal schon gemacht.
Bonnie Tyler war das, ne?
Ja.
Und die sah halt aus wie, wie heißt sie? Sag schnell. Ich hab's sogar getwittert.
Ja.
Die sah halt aus wie, Frauke Ludowig. Bonnie Tyler sah aus wie Frauke Ludowig mit Gesichts ein bisschen so aufgedunsen. Also wie
meinst du, wie Frauke Ludowig in ein paar Jahren aussieht?
Frauke Ludowig auf Cortison.
Ja, also.
Aber sie war dezenter angezogen als Frauke Ludowig.
Meinst du?
Ja.
Ja, sowas nennt man ja Rockröhre.
Rockröhre, genau. Ja? Nein. Es gibt nur eine Rockröhre und das ist Doro
Pesch. Was? Ja?
Doro Pesch. Die Rockröhre Doro Pesch. Das ist eine deutsche Rockröhre halt. Aber die wird halt immer als Rockröhre aus. Bezeichnet, ich weiß nicht, wo sie herkommt.
Doro Pesch?
Kennst du nicht?
Es gibt nur eine
Rockröhre. Und das ist Doro Pesch. Doro Pesch. Doro Pesch. Nukula heißt
das. Was soll denn das sein? Doro Pesch.
Doro Pesch.
Mit Ä.
Nee, mit E. Pesch.
P-E-S-C-H.
Ja, wie Pesch.
Doro Pesch.
Jetzt bist du verblüfft, ne? Die gibt's wirklich. Mhm.
Künstlername Doro. Metal-Sängerin.
Metal.
Ja, die sind doch
lass
kein Rock.
Lass das Metal gehen. Hier! Ralf, lass das Metal gehen! Ich heiße nicht Ralf. Egal!
Jetzt bin ich schon wieder
am Pranger. Du bist schon wieder raus, weil du wieder nicht kennst, weil du Doro Pesch nicht kennst.
Ja,
nee,
aber
lass das Metal gehen. Lass das Metal gehen, das kennt eh keine alte Sau.
Metal geht wirklich... Also wenn mir irgendwas wirklich komplett an mir vorbeigeht kulturell,
ja,
dann ist es Metal.
Mir auch. Was mich aber
was
absolut
muss man
verblüfft
davon,
bei Metal,
hören, um
weiß
den,
ich nicht.
Den Rockröhren-Appeal
All
hier.
All We Are, das kennst du wahrscheinlich sogar.
All We Are, das hier.
Ja, das kennst du wahrscheinlich.
Live in Wacken.
Was ich gibt's ja das Faszinierendste, das ist ja bei Metal egal, ob es live ist oder nicht.
Meinst du?
Ja. Im Zweifelsfall klingt es live eh immer besser. Wo war ich? Genau. Metal-Fans, ne? Also solange sie jetzt...
Und jetzt?
Ja, jetzt singt sie.
Ich glaube, das ist auch... Metal ist im Wesentlichen eine Reinterpretation eines einzigen Liedes, ne?
Kennst
okay,
du, ne?
Alles klar. Also,
schon mal gehört.
Ja.
Das Interessante an Metal ist, das ist halt, also ich verstehe das kulturell auch nicht.
Hm.
Das geht halt auch komplett an mir vorbei. Ich finde die Musik, die langweilt mich auch regelrecht. Aber die, also Metal-Fans gehören ja zu den entspanntesten Menschen, die es so gibt, ne? Ist jetzt mal aufgefallen. Du denkst halt immer so, also ich hab das ja oft, gibt ja bei uns auch Metal-Sendungen bei Fritz und manchmal habe ich danach dann Blue Moon und
stimmt.
Irgendwie, ich sitze dann da so, bereite mich auf die Sendung vor oder
so
quatsch.
Jakob.
Mit Jakob, genau, quatsch mit dem Einbeinigen und aus dem Studio kommt halt die ganze Zeit irgendwie. Und Jakob steht da total entspannt, hat dann irgendwie noch Studiogäste, die von oben bis unten tätowiert und mit Werkzeug durchbohrt sind und lange Haare haben und du denkst, okay, boah, bloß keinen falschen Blick, sonst kriegst du aufs Maul. Und die kommen halt raus und sagen, möchte noch einer Gummibärchen von euch? Das ist eigentlich das Faszinierende. Also Metal-Fans, also die Metaller, die sind irgendwie total entspannt und friedlich. Und alle denken aber immer, das wären die Vollassis. Das ist genau wie bei den Motorradfahrern. Die Jungs, die einfach nur bärtige, tätowierte auf ihren Choppern irgendwie durch die Gegend knattern und Lärm machen, werden für die Assis gehalten. Und die echten Assis sind halt die mit diesen hochfrisierten Joghurtbechern aus Japan.
Ja.
Das sind halt die, die auf der Autobahn links überholen, während du überholst.
Ja.
So. Ja. Die Metaller sind aus irgendeinem Grund, macht so Leder und Öl scheint friedlich zu machen.
Weil wahrscheinlich, weil sie einfach ausreichend in Frieden gelassen werden.
Geh die bloß nicht auf und sag, das ist ein Metaller.
Ja.
Ja, stimmt.
Was war's dran?
Ich lass mir die Haare wachsen. Ich lass mir die Haare wachsen. Will einer eine Honda? Braucht einer eine Enduro? Ich tausche gegen einen Chopper.
Ach, du fährst auch so einen Joghurtbecher oder was?
Nee, ich fahr keinen Joghurtbecher. Ich fahr eine Enduro, also nicht so eine komische Rennplaste wie diese Jungs mit diesen Hahnenkämmen auf dem Helm.
Ich weiß, da muss man Husqvarna fahren, wenn man irgendwie da richtig was gelten will.
Husqvarna nehme ich, um Bäume zu fällen. nee, es gibt auch diese, ich weiß nicht, das kennst du, so extrem kurze Motorräder, die neuerdings so aussehen, als kämen sie aus irgendeinem Nintendo-Spiel. Sind sehr viele unterwegs und das sind halt die sich auf der Straße wirklich am miesesten benehmen, die Jungs. Das ist einfach irgendwie, ich weiß nicht, wie viel PS so Dinger mittlerweile haben.
Hier, ja. Ich habe noch ein altes Beispiel für eine Rockröhre. Aber ich glaube, in dem bekanntesten Lied rührt sie gar nicht so sehr.
Doch, doch.
Der hat bloß eine unglaublich tiefe Stimme, ja.
Follow Me, aber es ist eine geile...
Das ist so das Twitter-Lied eigentlich,
das ist ein
ne?
sehr geiles Lied.
Ja.
Und dann hieß es früher immer, in Wirklichkeit ist die ein Mann.
Und, war sie's?
Weiß ich nicht, ist mir auch egal. I'm sure be difficult
to find. Aber geht das als Rockröhre durch?
Nein. Aber wenn die in Wahrheit ein Mann ist, küsse ich auch gerne Männer. Ein Ding.
Ja. Ja, das ist so das Twitter-Lied hier, ne?
Das ist übrigens für alle, die sich jetzt fragen, was ist das? Das ist Amanda Lear.
Lear. Ja.
King Lear.
Amanda Lear. Aber irgendwie war sie auch unaufregend, fand ich.
Ja. So im Nachhinein.
Ja.
Genau wie Grace Jones. Grace Jones fand ich früher auch super. Und wenn du die heute
Grace
hörst,
fand ich auch geil.
Wenn die heute hörst, ist auch so, ja.
Stimmt, also, die hat ja auch so einen Song gehabt, der so ähnlich
abging. I've seen that face before.
Die hat ein Album gemacht, das war wirklich episch.
Die hat viele gute Sachen gemacht, aber es ist heute irgendwie ein bisschen raus. Was schade ist, weil ich kann mich noch daran erinnern, dass wir damals, es gab einen Film mit Harrison Ford, der hieß Frantic. Spielte in Paris und es gibt eine Szene, da fahren sie mit einem alten Käfer, fährt Harrison Ford mit der Prostituierten, die er da kennengelernt hat. Ist das überhaupt eine Prostituierte? Ich weiß gar nicht mehr genau. Fahren sie im Morgengrauen durch Paris und es läuft I've Seen That Face Before von Grace Jones. Und
das ist wirklich ein geiles Lied.
Ja, da sind wir damals nach Paris gefahren, haben bis Sonnenaufgang gewartet, vor der Stadt. Und als die Sonne aufging, haben wir das Tape reingedrückt und sind Grace Jones hörend nach Paris reingefahren.
Cool.
Das war mal ganz geil, ja.
Grace Jones fand ich auch so mega scharf. Das war überhaupt die Kombination. Arnold Schwarzenegger und Grace Jones in Conan der Barbar.
Da war sie sozusagen
die Amazone an seiner Seite.
Ja, aber Conan, aber
ich meine, mal ehrlich, Conan der Barbar. Damals war sozusagen Arnold Schwarzenegger war einfach so das Extremste, was du an Mann einfach vor eine Kamera stellen kannst. Und Grace Jones war das Extremste an Frau. Ja. Das war einfach die perfekte Kombination. Ja, dann auch noch weiß-schwarz. Irre, auch dieser ganze Begriff von so Rollenspiel, Fantasie, Amazone und so weiter, da steckte in dieser Grace Jones einfach drin, auch in ihrem Habitus, also in ihrem normalen Habitus, gar nicht mal nur so, wie sie sich in diesem Film gegeben hat, weil ich hatte so den Eindruck, die musste sich gar nicht groß verstellen.
Kannst du dich wirklich
da
an den Film erinnern?
Ja,
ich hab den komplett verdrängt. Achso.
Das war so over the top.
Ja, nee, ich finde überhaupt so,
Arnold Schwarzenegger war so in seinen Rollen einfach perfekt. Auch Terminator.
Ich fand Schwarzenegger-Filme immer gut. Auch die Komödien waren die auch super.
Also oh ja, der
immer
ist super richtig lustig eigentlich, der Typ.
Take out the paper and the trash. Kennst du es, wo ein Flugzeug randaliert? Twins?
Nee, aber Twins war hervorragend. Ja. Twins und dann hat er noch ein paar andere Sachen gemacht.
Kindergarten-Cop
und so.
Also vielleicht haben sie einen Tumor. Ich habe keinen Tumor! Riesige Schwarzenegger ein Kind anschreit.
Du bist echt so eine Datenbank, Mann.
Super.
Hören wir mal ein bisschen Grace Jones rein hier. Sie hat ja sogar Lavion Rose. Ich meine, sie hat es geschafft.
Lavion Rose war auch schön, ne? Wobei das ja
Instrumental ist ja wohl Quatsch.
Nee, das ist nicht gut. Ich möchte aber lieber das andere hören. Slave to the Rhythm war die berühmte Single von ihr, genau, das war die.
Slave to the Rhythm. Ja, es war halt alles auf einem Album, glaube ich. Dieses Lavion Rose, Pull Up to the Bumper, I've Seen the Face Before. Es war, glaube ich, alles irgendwie auf dem gleichen, aber das ist hier, das ist nicht die alte Aufnahme, das ist irgendwas, was später kam.
Ja, aber ist ja vielleicht mal interessant. 2010.
Das ist aber rearrangiert. 2010 muss doch auch schon uralt sein. Wie alt ist denn die? Grace. Ah, die hat auch so eine krasse Stimme gehabt.
Ja.
48 ist die geboren. Das heißt, 2010, da ist sie 62. 62, ja. Aha. Die sieht aber immer noch krass aus.
Das sind diese Arschlöcher, die nie altern. Schweine.
Wie macht die das?
Ja, frage ich mich auch oft. Ich habe einen Schulfreund, den habe ich beim 20-jährigen Abi-Treffen gesehen.
Ja.
Der sah doch genauso aus wie vor 20 Jahren. Und sagt, boah, ich muss unbedingt mal mit dem Saufen aufhören. Was soll das? Das blühende Leben. Weißt du, so alle so, fett, gehen am Stock, Haarausfall. Und der so, ja, volles Haar, jugendlich. Naja.
Geil. Ey, die hat ja nichts von ihrer Ausstrahlung verloren. Nichts.
Geil. Ein bisschen flache Stimme, ne? So live.
Tja, vielleicht eine Frage der Mikrofonierung.
Da oder vielleicht auch eine Frage des Alters. Also man, die Stimme verändert sich ja dann doch mit den Jahren.
Ja,
also.
Klar. Aber die Frisur ist ja wohl mal der Hammer.
Speaking of which, ich war am Freitag bei Orchestral Maneuvers in the Dark.
Wo wir schon bei den alten Zeiten sind.
Genau. War ich im Tempodrom bei OMD.
Ja.
Und hatte richtig Schiss. Weil es kann halt sein, also die sind halt auch alt. Also ich glaube, der McCluskey dürfte auch irgendwie Ende 50 sein mittlerweile. Mhm. Und das sind halt die Helden meiner Jugend. Also ich habe OMD ist eine der ersten Bands, die ich gehört habe. Also ich gefühlt.
Gründung 78, ja, Auflösung 98, Neugründung 2006.
Und das, also, nagel mich nicht fest, von wann ist. Es gibt von denen einen Song, der heißt Genetic Engineering. Da habe ich die zum ersten Mal wahrgenommen. Das muss irgendwie 82 oder sowas gewesen sein. Das heißt, so lange höre ich die halt schon. Und so lange finde ich die eigentlich auch geil. Und hatte halt richtig Schiss, dass ich mir jetzt ein OMD-Konzert angucke und die das nicht mehr können, was sie früher gekonnt haben. Die Gefahr besteht ja immer. Man weiß es halt nicht. Und ich hatte Glück, die können es halt noch.
Leute, falls ihr noch nie was von Grace Jones gehört habt, kauft euch unbedingt dieses Album. Ich suche gerade mal raus, ich weiß gerade gar nicht, wie es heißt, ob das Grace Jones
Problem
heißt.
Problem ist jetzt, meinst du, es passiert irgendein Unglück, wenn dein Ejakulat sich unterm Tisch mit meinem Ejakulat vermischt?
Ja, ich glaube,
dann sollten wir das
gefährlich.
Lassen.
Gefährlich.
Ja. Also, weil ich Slave ja immer noch wegen des Audio-Interfaces.
Genau, Slave to the Rhythm, so wie das eigentliche Hitlied, ne?
Ja.
Ja, also das ist ganz, ganz, ganz großes Kino. Hast du auch schon zur Kenntnis genommen, dass ich jetzt hier auch unseren Audio sozusagen Zuspielkanal hier auf den Controller gepackt habe?
Nee.
Ja, habe ich jetzt.
Aha.
Deswegen ist das hier alles so soft jetzt.
So smooth.
So schmupft.
Und alles so shanty. Jedenfalls können OMD das noch. Und das fand ich wirklich sehr, sehr schön und sehr, sehr angenehm. Das
aber sie sind sozusagen nicht mehr ganz identisch?
Doch. Also McCluskey und wer ist der andere? Sag mal. Ist
doch alles nicht auf dem gleichen Album.
Wie heißt denn der andere?
Du, ehrlich gesagt, kenne ich OMD gar nicht so gut.
Achso.
Erzähl mir was.
McCluskey und keine Ahnung. Nee, also die beiden, die die Stimmen, Stimmen geliefert haben zu OMD, die sind halt immer noch dabei.
Jetzt hast du mich ja wirklich hier in ein Flashback. Also ich muss mich erstmal korrigieren, es ist nicht alles auf einem Album, sondern es sind, glaube ich, drei Alben. Genau, drei Alben. Island Life, Slave to the Rhythm, die beide 85 irgendwie erschienen sind und vorher noch Nightclubbing.
Grace Jones war auch mal Bond-Girl.
Ja, richtig. Stimmt.
Mhm.
In welchem Film war das?
Weißt das du muss irgend so ein Timothy Dalton gewesen sein, glaube ich.
Bond. Im Angesicht des Todes. Mit Roger Moore.
Roger Moore sogar. Auch sowas wie 83, oder? 83, 86?
85. Das war so ihr Jahr irgendwie so, Mitte der 80er Jahre. Sie war irgendwie echt. Aber es ist interessant, weil sie, ich finde sie, gefühlt finde ich sie vergessen. Ja, sie hat
das irgendwie. Das war Grace Jones und der Bösewicht, war der Bösewicht nicht Rutger Hauer?
Lass mich kurz schauen.
Nee, wer war denn der Böse?
Christopher Walken.
Christopher Walken, verdammt, das Gesicht. Hellblonde Haare. Ja. Fuck, ja.
Max Zorin. Ach, das war hier diese Story mit Erdbeben auslösen in so einem Graben oder so.
Das war es ja immer. Das war immer irgendein Erdbeben.
Und Patrick McNee hat mitgespielt.
Der sagt mir nichts.
Das ist der Herr von Schirmschaum und Melone. Die Avengers.
Oh,
ja, ja. Da war außer Roger Moore eine echte Starbesetzung.
Ja, Roger Moore habe ich das ja
nie. Aber Roger Moore, das hatten wir aber neulich schon, ne? Haben wir da nicht neulich schon drüber geredet?
Egal.
Doch, ich glaube, da haben wir drüber geredet.
Roger Moore war nie Bond für mich. Also der hat bei mir nie als Geheimagent Ihrer Majestät funktioniert.
Also ich habe jetzt ein Déjà-vu, ich glaube, ich habe das schon mal bei NSFW gebracht. Ich wiederhole mich, weil du sowieso immer alles vergisst und auch nicht jeder alles hört. Aber ich glaube, Roger Moore hat in einem Interview wirklich auch ganz klar zu verstehen gegeben, wie er das so sieht. Und er hält sich definitiv nicht... Genau, jetzt weiß ich es wieder. Da haben wir drüber geredet. Und zwar hat er ja betont, dass er Craig, wie heißt er? Der aktuelle Bond.
Daniel Craig,
genau. Dass er findet, dass er der beste Bond ist.
Ja.
Also er hat den Film gesehen und hat einfach unumwunden gesagt, das ist einfach der Bond. Und ich war total beeindruckt von diesem Interview, weil er einfach mit keiner Miene, also er hat keinen Zweifel daran gelassen, dass er sich da überhaupt nicht als den großen,
nicht das Wasser reichen kann,
besten oder was auch immer sieht, sondern da einen sehr realistischen Blick drauf hat und spätestens mit Daniel Craig da auch den Meister gesehen hat, wenn er sich vorher überhaupt auf Platz 1 gesetzt hat, was ich zu bezweifeln wage.
Ja.
Das rechne ich ihm wiederum sehr hoch an.
Ach, dem kann man vieles hoch anrechnen. Der hat tolle Filme gemacht. Also ist ja
die
jetzt
zwei
so.
Und so.
Die
das war
zwei.
Daneben, ne?
Die zwei war Roger Moore und Tony Curtis. Ja. Der Vater von Jamie Lee Curtis. Mhm. Einer der schönsten Frauen, die jemals die Kinoleinwand bevölkert hat.
Jamie Lee.
Heieiei.
Ja, da haben wir gesessen und geschmachtet.
Jedenfalls waren OMD.
Ich hoffe, die Showleute kommen mit.
Nein, Orchestral Maneuvers in the Dark kann man sich sehr gut angucken.
Ja.
Mir ist dann aufgefallen, was ich damals gar nicht so gemerkt habe. Die Singles, die haben ein neues Album. Das heißt, die haben ein paar Sachen von dem neuen Album gespielt und dann natürlich die alten Singles, weil das ja auch ist, was die Leute hören wollen.
Mhm.
Ich hatte so ein bisschen den feuchten Traum, dass sie vielleicht auch die Sachen spielen, die ich gut fand. Also so den 7. Album-Track und so Sachen. Kam natürlich nicht. Hätte ich mir aber auch denken können, ich pfeife. Und die Hälfte des Publikums, also das war im Tempodrom, ist ja so, sind ja so Gepäcknetze, ne? Da kannst du ja so sitzen oben. Unten war halt Stehplatz und oben konntest du dann hochklettern, konntest dich hinsetzen.
Mhm.
Und irgendwann stand die Hälfte des sitzenden Publikums, hat getanzt und geklatscht. Der Deutsche klatscht ja gern im Takt.
Ja.
Das ist ja das Schlimmste, was man überhaupt nur machen kann.
Macht das nur der Deutsche?
Ich hab's noch von keinem anderen gesehen. Ich finde Klatschen ohnehin ein sehr unangenehmes Geräusch.
Wirklich?
Ja, es gibt Leute, die immer, wenn sie auch irgendwie, weiß ich, auf irgendwelchen Partys oder in der Disco tanzen, immer mal wieder machen.
Ja.
Das geht mir so.
Beim Landen des Flugzeugs.
Nee, das passiert nicht mehr. Das habe ich aber seit Jahren nicht erlebt. Also.
Das kann immer passieren, ne?
Bravo. Ja.
Hey.
So. Habe ich aber einen besseren Applaus.
Was? Willst du mehr?
Ich habe die komplette Philharmonie in einem frenetischen Jubel.
Hey, yay.
Schlimm. Ich mach mal gerade meinen Kopfhörer aus.
Ja.
Schlimm. Die standen da und haben geklatscht und getanzt und alles war irgendwie so. Und dann dachte ich, irgendwie fühlt sich das schon so ein bisschen nach Rummelplatz an hier. Und dann fiel mir auf, scheiße, die Singles von OMD sind eigentlich alles so Kirmes-Umfter-Umfter-Nummern gewesen. Bis auf ganz wenige Ausnahmen, aber alles so und Autoscooter-Musik. Ja, aber trotzdem, ich mag's ja immer noch. Und ich habe mir dann hinterher sogar was am Merchandising-Stand gekauft, was ich so gut wie nie mache.
Mhm.
OMD-Geschirrhandtücher.
Nein. Holger.
Kathi meinte, guck mal, Haushaltswaren. Ja, geben Sie mir. Ja.
Das ist aber schon hart jetzt.
Wieso?
Findest du nicht?
Trocknest du dein Geschirr nicht ab?
Nicht so. Nee, eigentlich nicht, weil ich ja einen Geschirrspüler einsetze.
Ja, ich nicht.
Warum?
Weil das umweltfreundlicher ist.
Was? Stundenlang Wasser laufen zu lassen?
Ich lasse nicht stundenlang Wasser laufen. Du spülst unter fließendem Wasser, wenn du ohne Geschirrspüler spülst?
Ich frage mich nur gerade, was deine These jetzt ist.
Meine These ist, ich habe keine Spülmaschine, finde das zum Kotzen und red mir das irgendwie schön.
So Spülmaschinen sind doch sehr effizient.
Weiß ich nicht, mag sein. Ich habe halt
sehr
keine.
Wenig Wasser, ein bisschen Strom und dann.
Ich verbrauche garantiert mehr Wasser als ich, wenn ich in dann.
Da bin ich mir nicht so sicher.
Doch. Das sind wie viel Wasser verbrauche ich, wenn ich per Hand spüle? Aber gut, wenn es eine volle Spülmaschine ist, gemessen an einer vollen Spülmaschine, könnte das vielleicht sogar hinkommen. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, was eine Spülmaschine verbraucht.
Ich hatte
jedenfalls habe ich keine Spülmaschine, ja? Und du kannst jetzt mal aufhören, Salz in die Wunde zu streuen. Ich hätte nämlich gerne eine Spülmaschine. Aber das ist umweltfeindlich. Spülmaschinen sind umweltfeindlich. Behaupte ich so lange, bis ich eine Spülmaschine habe, dann behaupte ich irgendwas anderes.
Die meisten Maschinen benötigen teilweise nur noch 12 bis 15 Liter.
Das ist echt wenig.
Ja, weil die machen ja auch viel mit der eigentlichen Sprühleistung und das Wasser läuft ja nicht gleich wieder ab, sondern das wird ja da auch im Kreis rotiert. Also
wie in der Eichel.
Ja, wie in der Eichel.
Ja. Ja, nee, dann kaufe ich mir vielleicht eine Spülmaschine. Aber erstmal muss ich meine Küche machen lassen. Ich habe überhaupt keinen Platz für eine Spülmaschine. Ich muss erstmal meine Küche.
Ja, also
erzähle ich auch seit drei Jahren,
bestimmte
ich,
Dinge,
ich muss
wo man
Küche
immer gerne
lassen,
ne? so eine aufgesetzte Konsumkritik öffentlich zur Schau stellen möchte. Ich will ja jetzt nichts unterstellen, aber das finde ich ja schon, ist ja schon da. Wenn du dann Kinder hast, dann sind das einfach für dich die wichtigsten Errungenschaften, die man sich vorstellen kann.
Konsumkritik? Wo kann man jetzt Konsumkritik?
Ja, so Energieverbrauch.
Ja, genau,
klar, Energieverschwendung.
Das
braucht man ja nicht. Man braucht ja das nicht. Man braucht ja auch kein Auto.
Genau.
Man braucht halt all das. Braucht man alles nicht?
Nee, braucht man nicht. Früher ging es ja auch ohne.
Genau. So, ja. Dann hast
früher
du Kinder
auch
und
dann
brauchst
Telefon.
Du das alles.
Nee, dann brauchst du das auch nicht, aber du stellst es nicht mehr in Frage.
Ich habe das sogar wieder gefunden. Ich habe es komischerweise in den Shownotes gerade nicht gefunden, aber ich habe den Artikel nochmal gefunden.
Worüber? Warum?
Über Roger Moore und sein Roger Zitat. Also, was sagt er hier?
Weiß nicht.
Genau. Ah, er wird gefragt, ob Sean Connery immer noch sein Lieblingsbond sei. So muss er sich mal geäußert haben. Und dann habe er Skyfall gesehen and I've changed my opinion. I think that he, Daniel Craig, is the Bond. He's quite brilliant. Ja. I thought Casino Royale was tremendous. Das dachte ich im Übrigen auch. Und ich habe jetzt den letzten gesehen und den fand ich...
Nee.
Ich fand ihn nicht schlecht.
Ich fand, das
aber
war
haben
der
wir
beste
auch schon drüber geredet?
Ich bin nicht sicher. Also ich weiß, dass ich dir gesagt habe, dass ich den für den besten halte und du den gucken wolltest, ob du den letzten Mal schon... Ich weiß es nicht. Wir sind halt alle verwirrt.
Wir sind alle verwirrt.
Reden wir über was anderes.
Wir brauchen noch bessere Shownotes. Obwohl ich, das möchte ich an dieser Stelle nochmal kurz sagen und auch nochmal einen Dank nochmal auch folgen lassen. Also wie ja viele von euch wissen, schreibt ja hier immer so ein eifriges Shownoter-Team live bei den Live-Sendungen mit, teilweise auch bei anderen Sachen und also auch bei Sachen, die vielleicht nicht live waren. Ich weiß nicht so ganz genau. Auf jeden Fall ist da einiges an Infrastruktur entstanden und ich habe mir jetzt mal die Mühe gemacht und ich glaube bis zu NSFW 50 oder so, also schon so die letzten 20 Sendungen, diese Shownotes alle nochmal genommen, so wie sie im Original erstellt wurden und habe sie nochmal überarbeitet, weil da hat sich so vom Format her über die Zeit auch einiges verändert und jetzt alles neu eingestellt, sodass die letzten Sendungen jetzt deutlich besser recherchierbar sein sollten, als sie es bisher waren.
Mann, du hast
ist
Zeit.
Ist jetzt allerdings gerade beim ersten Versuch gleich gescheitert. Ich guck gerade mal, also wir haben auf jeden Fall in der 67 über James Bond geredet. Das könnte das gewesen sein.
67, aber da hat sie den Film noch nicht gesehen.
Doch, ich glaube, das war genau der Zeitpunkt. Das ist ja erst drei Sendungen her, mein Freund.
Ja. Naja, aber das sind ja 6 Wochen.
Ja, genau, da hatte ich den gerade nachgeholt. Naja, wie auch immer. Das Fernsehen wiederholt ja auch die ganze Zeit.
Stimmt. Ich muss hier mal, fällt mir gerade ein, ich muss hier mal eine Sendung pluggen. Nein, nicht den Resonator-Podcast.
So, ja. Nein. Wir würden niemals mit dem Resonator reden, das weißt du. Ja? Also der Resonator,
Zufall,
den du ja seit einiger Zeit machst, kann hier kein Thema sein.
Nein. Also, und wenn er Thema wäre, würden wir ja sagen, dass er unter resonator-podcast.de erreichbar
exakt,
ist. Ne?
Exakt.
Ich habe durch Zufall eine wunderschöne Folge Vrindt aufgenommen, und zwar in der Kategorie Flaschen.
Du hast durch Zufall.
Ja, tatsächlich. Ich rede ja mit sehr vielen, also Vrindt 180, die letzte ist es.
Ja.
Ich habe ja mit sehr, sehr vielen Menschen schon geredet und da waren sehr viele schöne Folgen dabei.
Simons Brennerei.
Genau.
Schreibt er das auch so falsch, wie du das gemacht hast?
Keine Ahnung. Ja, natürlich. Ich bin doch nicht doof. Also schon, aber nicht so doof. Und Simon
Apostroph S.
Ja.
Also auch noch doppelt falsch.
Der Podcast, im Podcast wirst, wenn du die Sendung hörst, weißt du, warum das so ist.
Ah.
Er hat keine andere Wahl, als das so zu machen, weil er sich abgrenzen muss von Leuten, die genauso heißen und so. Also es gibt schon Weingut Simons. Gibt's auch schon.
Er hätte doch einen Accent Graf oder Accent.
Ja, aber. Naja, jedenfalls.
Oder
ich hab's schon häufiger gehabt, dass mir Leute dann sagen: Hier, ich habe einen Bekannten, mit dem willst du mal reden, der hat echt was Gutes zu erzählen. Mhm. Und dann ist es oft auch so, dass die recht haben. Und manchmal ist es halt so, dass echt ganz hervorragende Gesprächspartner dabei sind, mit denen ich dann vorher auch nicht rechne. Und der Typ ist so einer, weil der ist mir aufgenötigt worden von einem Hörer. Er sagte, hier, mit Severin willst du mal reden? Der brennt Schnaps. Da dachte ich, ja, cool, Schnaps brennen fehlt mir noch im Portfolio. Ich habe Wein, ich habe Bier, Schnaps fehlt. Da dachte ich, ja, dann gut, dann rede ich mal mit dem, kann ja nicht schaden. Und habe mir dann gedacht, so, was willst du eigentlich über Schnaps brennen? Was kann man denn da so viel reden?
Bestimmt eine Menge.
Stellt sich raus, der Typ ist nicht nur Schnapsbrenner, sondern ist halt auch Winzer. Und ich habe noch nie mit einem Winzer gesprochen, der auch richtig reden konnte. Also du hast dann halt häufig, das ist halt.
Du meinst in einem verständlichen Dialekt?
Nee, das sind halt. Winzer sind halt auch Landwirte.
Ja. So.
Und bei Landwirten habe ich die Erfahrung gemacht, die sind eher ein bisschen wortkarg. Die machen halt ihre Arbeit. So. Mhm. Ne? Und wenn du dann so mit einem Winzer anfängst zu reden, dann hört das Gespräch stockt dann halt irgendwann, weil der irgendwann halt ja sagt oder nee, naja, muss man gucken oder weißt du gar was. Das ist halt so.
So ja du nicht.
Habe ich häufiger schon gehabt, wenn ich dann mal irgendwie beim Winzer war, um Wein zu kaufen. Verstehe. Und der halt nicht, so, der kann total gut erzählen, der erzählt unheimlich schön, das ist alles völlig perfekt. Und so ist es dann eine Doppelsendung geworden, einmal über Wein und Weinbau aus Sicht eines Winzers und dann über Schnapsbrennerei.
Ja.
Und dann nochmal besonders toll die Art, wie er Schnaps brennt. Und jetzt, der macht rum, ja? Und hat so einen Bio-Flash und sagt so, Nachhaltigkeit. Und hat ein paar Holländer gefunden, die ihm Bio-Melasse mit dem Segelschiff aus der Karibik nach Europa transportieren.
Bio-Melasse, was ist das?
Melasse ist Zuckerrohr, hier, Mumpe. Zuckerrohr, Rohmasse, also Zucker. Also, das ist halt, wenn du das einkochst, dann heißt das Melasse.
Wenn er nicht raffiniert ist,
genau,
sozusagen.
Und du machst halt rum, machst halt aus Zuckerrohr. Zuckerrohr wächst hier nicht, also musst ihn importieren, das ist dreckig. Und er hat halt eine Importmöglichkeit gefunden, die nicht dreckig ist, sondern mit einem Segelschiff. Ich meine, das wäre halt signifikant teurer. Aber hey.
Also nicht dreckig im Sinne.
Ja, macht halt keine Umweltschäden. Ist halt ein Segelschiff.
Verstehe. Oh.
Verbrennt halt kein Diesel und nix. Also ist schon cool. Also,
Segelschiff.
Und das ist, die empfehle ich ausdrücklich. Das ist wirklich eine tolle Sendung geworden. Ich war hinterher richtig zufrieden und also war wirklich so, dass ich dachte, wow, das war schön.
Endlich mal wieder ein guter Podcast.
Endlich mal wieder ein guter Podcast. Sonst habe ich ja nur diese Discount-Ware.
Ja. Heugis Discount-Podcast.
Ja, doch, hat Spaß gemacht. Wollte ich mir nur mal geplackt haben.
Okay. Guter Plug.
Guter Plug. Halt
eigentlich irgendwas zu.
Guten Plug.
Ja, habe ich eigentlich irgendwas zu.
Weiß ich nicht.
Warte mal, das war ja jetzt sozusagen aus der Kategorie.
Shameless Self-Plugging in der Meta-Ebene.
Ja, das war's.
Ja.
Und
wenn ich dir einen guten Rat geben darf.
Ja, ich überlege gerade, ob ich irgendwas zu klagen habe.
Was Jingles denn? Sind sowieso schon mal scheiße. Jingles nie anmoderieren. Nie. Das ist nie. Das ist ganz, ganz böse. Ich mache das immer, aber das macht man nicht.
Ja.
Wollte ich nur so, dass du. Das ist ungefähr so wie Podcasts, die Cast heißen.
Du tust einigen Leuten damit weh.
Ja, ich weiß.
Ja,
ja sicher.
Ah, ja.
Einer meiner Lieblingspodcasts heißt ja auch Cast. Aber pff, soweit kommen wir noch.
Ja, soweit kommt man. Soweit kommt's noch.
Soweit kommt's noch.
Hm.
Was denn?
Ich bin gerade mal in Gedanken, gerade mein Werk zurückgegangen und habe festgestellt, dass ich recht wenig produziert habe in der letzten Zeit. Das dürfte anderen auch schon aufgefallen sein.
Mir ist das aufgefallen.
Hat auch verschiedene Gründe, wie das immer so ist. Einer der Gründe steht hier auf dem Tisch. Das Gerät, was du schon, verbraucht hast.
Die Ejakulationsmaschine.
Ja, ja.
Es ist ein tolles Gerät. Der Tim hat ein Gerät. Oh, ich fasse jetzt mal, darf ich mal dein Gerät anfassen?
Bitte.
Ich drehe mal hier vorne dran, ja. Oh. Oh, wie geil das aussieht.
Naja.
Ich kaufe mir das auch.
Naja, komm.
Oh, das kaufe ich, ist sehr geil. Main Out Phones.
Ja,
Phones.
Also ich muss mal aufzulösen, ich bin halt gerade dabei, mein
das will ich auch.
Mobiles
ich will das.
Studio in die Version 2.0 zu heben.
Ich kaufe mir das jetzt mit dem iPhone, einfach nur um dich zu demütigen. Vielleicht kaufe ich mir lieber ein iPhone. Zwei iPhones. Mhm. Je nachdem, wie viel Speicher die iPhones haben, vielleicht sogar drei. Aber es ist ein geiles Gerät.
Aber sieht doch gut aus, oder? Ist also super. Das war jetzt mal wieder so das Ergebnis eines längeren Gedankenprozesses und dann eines kurz entschlossenen Handelns. Und schwupp, schwupp, schwupp. Und jetzt ist ja auch schon alles zusammengelötet und zusammengesteckt. Und im Prinzip ist es so operabel und funktionstüchtig. Und jetzt brauchst du noch ein Gehäuse und dann kann ich loslegen. Und dann bin ich auch wieder mehr auf der Produktionsstraße unterwegs und demnächst wird dann wieder mehr gereist.
We're on the road to... Ach nee.
Nowhere.
Hatten wir ja gar nicht.
Ja, dann, dann gibt's auch wieder mehr. Ansonsten habe ich ja hier so meine kleinen regelmäßigen Sachen. Und ich bereite halt gerade viel im Hintergrund vor. Also... Potlove nimmt mich ein.
Im Hintergrund. Und Pläne.
Ich, ja, es ist einfach, es ist gerade alles ist gerade in Vorbereitung. Es ist wirklich zum Heulen. Es ist, alles ist in Vorbereitung.
Ja. Ja, warum machst du denn nicht mehr? Du warst früher, hattest du so eine Can-Do-Attitüde. So eine positive Can-Do-Attitüde.
Ja, will ja auch
wie so ein Amerikaner.
Will ja auch gut vorbereitet sein.
Ja, aber das ist doch deutsch. Bedenkenträger, Reichsbedenkenträger Potlove.
Eben noch Ausländer und jetzt Vorzeige-Nazi. Na toll.
Ja, komm, der Hitler, der hatte doch auch.
War ja auch Ausländer.
Erstens war der Hitler auch Ausländer und zweitens fanden die in England fanden den auch erst gut. Da gab es doch auch irgendwie so eine Hitler-Fan.
Ja, in Deutschland Group. Auch.
In Deutschland, die fanden den super, ja.
Ja.
Hinterher wollten sie davon nichts mehr wissen, aber die fanden ihn echt gut. Gestern habe ich mich dann auch ein bisschen, man kann sich ja so schön in der Wikipedia festlesen, ne, wenn man nur mal schnell was nachschlagen will.
Ja.
Ist mir gestern wieder passiert, habe ich dann auch wieder in Dreiviertelstunde.
Da gab es auf diese Republika, dieses lustige Spiel.
Aha.
Ich habe es leider nicht live gesehen, aber Freunde von mir haben das gemacht. Man musste von einer beliebigen Wikipedia-Seite, also, nee, es war glaube ich keine beliebige Wikipedia-Seite, sondern es wurde vorgegeben, du bist jetzt hier, das ist deine Startseite und du musst jetzt mit maximal 6 internen Wikipedia-Verweisen auf diese Seite kommen.
Ja.
Also ich weiß nicht mehr genau, was die Beispiele waren, aber so... Was weiß ich, du bist beim Humanismus und du musst zu Staubsauger oder sowas. Und dann musst du erstmal drüber nachdenken, wie du da
hinkommst.
Ja. So.
Mir ist das jedenfalls gestern mit Entnazifizierung passiert, wo wir gerade beim Thema sind.
Ja.
Sehr interessant, also kann ich jedem nur empfehlen. Auch einfach mal zu gucken, also woher der Begriff Altnazi kommt. Zum Beispiel Altnazi war eine Bezeichnung für die ganzen Nazis, die dann in den 60er Jahren auf einmal wieder die Machteliten in der Bundesrepublik Deutschland waren. Also das sind die Altnazis gewesen, weil nämlich es gab dann springst du über so Sachen wie den Persilschein, was auch eine ganz interessante Sache ist. Also die Alliierten haben dann im aufkommenden Kalten Krieg schon in den späten 40er Jahren, glaube ich, ging das sogar schon los, haben die das mit der Entnazifizierung nicht mehr so ernst genommen, weil sie auf einmal die Kommunisten als Feinde identifiziert haben. Und dann haben sich die ganzen Nazis sogenannte Persilscheine besorgt. Das waren dann so im Grunde Aussagen von Leumundszeugen, die gesagt haben, nein, der war kein Nazi, der war zwar ein hoher SS-Offizier, aber der hat nie was gemacht, der hat Juden versteckt oder sowas. Und das hat denen dann gereicht, den Alliierten, und dann haben sie die halt entlastet, diese Leute. Und die konnten dann hinterher, also insbesondere wenn es so Staatsdiener waren, also Beamte und sowas, eigentlich sollten ja die Nazi, also die im Dritten Reich Beamte waren und so Schlüsselpositionen gesessen haben, die sollten ja eigentlich nie wieder dahin kommen. Und genau das Gegenteil ist halt passiert. Weil die Alliierten geschlampt haben, weil es ihnen dann halt irgendwann auch egal war. Und so sind dann eben solche Leute wie Hans-Martin Schleyer beispielsweise, der ein SS-Offizier war, hinterher Arbeitgeberpräsident war, als dann die Idioten von der RAF den entführt und umgebracht haben. Ich hätte es halt cool gefunden, wenn wir den hätten schämen können. Ja? Also es wäre viel wichtiger gewesen für den Umgang mit unserer Vergangenheit, dass wir hätten sagen können, Hans-Martin Schleyer, du bist kein Opfer, du bist ein Täter, du Drecksau. Ja, konnten wir leider nicht mehr sagen, weil die Idioten von der RAF den zum Opfer gemacht haben. Ja. Ja. Und das war total, also war, habe ich mal wieder das mit den Persilscheinen, man kennt ja diesen Wort, diesen Ausdruck, ja, der hat einen Persilschein,
ja.
Was ja synonym ist für, ja, der darf alles. Und das kommt halt genau daher, dass halt die alten Nazis sich dann auf einmal wieder in den hohen Positionen festgesetzt haben. So. Und jetzt kann man die Verschwörungstheorie aufmachen.
Darf ich mal kurz die Wikipedia zitieren, bitte? Weil ich auch gerade gerätselt habe, wo dieser Begriff herkommt. Und was du schreibst, wird in der Wikipedia unter Bedeutungswandel geführt.
Oh, Verzeihung.
Vorher kam der Begriff, entstammt dem militärischen Sprachgebrauch und ist auf das Waschmittel Persil tatsächlich zurückzuführen. So war es üblich, dass Rekruten einen leeren Karton für die Rücksendung ihrer Zivilkleidung an ihre Familie zur Kaserne mitbringen mussten.
Und der war oft von Persil. Habe ich auch gelesen, ja.
Und
ich habe mich die ganze Zeit gefragt.
Im Soldatenjargon wurde so aus dem eigentlichen Gestellungsbefehl der Ausdruck Persilschein. Gestellungsbefehl, das ist die Einberufung oder
ja,
was?
Ja, vermute ich. Was ich mich gefragt habe, als ich das gelesen habe, war,
ja.
In welchem Fall wurden die privaten Sachen in diesem Karton zurückgeschickt? Ist das für den Fall, dass der
angenommen wird und dann seine zivilen Sachen zurückschicken?
Ach so. Ich dachte, die könnten. Ich hatte jetzt so ein Bild im Kopf von, der hat seine zivilen Sachen natürlich in der Kaserne, aber wenn er fällt, wenn im Felde bleibt, dann werden die privaten Sachen zurückgeschickt, aber da müssen die dann auch noch einen eigenen Karton mitbringen. So habe ich das.
Geht irgendwie aus dieser Formulierung so recht nicht hervor.
Ja, genau. Und ich fand halt, aber ich könnte mir das sehr gut vorstellen. So preußische Armee oder weiß der Geier was, weißt du? Ja, bringen Sie mal Ihre Privatsachen mit, die können Sie hier lagern, aber wenn Sie erschossen werden, dann kommen Sie selber dafür auf, dass das nach Hause kommt. So. Keine Ahnung. Mal gespannt. Vielleicht finden wir es irgendwann mal raus. Naja. Und das ist jedenfalls sehr interessant und daraus kann man dann vielleicht auch so einige seltsame, ich sag mal, einige seltsame Verhaltensweisen der Verwaltungen und der Behörden ableiten. Wenn du natürlich eine Behörde in ihrer Gründungsphase voller Nazis hast, dann hast du ein bestimmtes Gedankengut, das sich immer wieder weiter fortschreibt in dieser Behörde. Selbst wenn du hinterher nur noch RAF-Mitglieder dahinsetzt, hast du eben trotzdem, eine bestimmte Haltung und die musst du dann erstmal aufknacken. Und ich habe oft das Gefühl, dass in manchen Behörden, mit denen man so zu tun hat oder lieber nicht zu tun haben möchte, eben genau das immer noch irgendwie eine Rolle spielt. Zumindest so unterschwellig. Also nicht, dass da jetzt dass wir Nazi-Behörden haben, sondern dass einfach eine bestimmte menschenverachtende Grundhaltung vorhanden ist, die sich immer wieder fortschreibt in die nächsten Generationen, weil niemals jemand hingeht und sagt, hier, wir müssen jetzt mal hier irgendwie sowas wie einen klaren Schnitt machen und das nochmal neu verhandeln, den Umgang miteinander und mit der Außenwelt, also dem Außen der Behörde. Außen der Behörde. Gehst du immer, ne? Gehst du immer außen der Behörde?
Klar. Wollen wir gleich mal uns auf die Geschenkeabteilung stürzen?
Geschenke!
Und bis dahin eine kleine Unterbrechung machen?
Ja,
mit einem kleinen Internetbeitrag.
Oh ja, ein Internetbeitrag.
Ja, ja.
Was? Nein, mach das nicht an! Wo? Nein, das sieht schon schlimm aus!
Ja.
Nein!
Doch.
Hey, gehen wir auf die Piste. Die Safe Friends melden schon. Beim Data Mining treffe ich den mega cool. Nein, bin gerade online.
heute wieder bei Florian Silbereisen, die Kitty und die Erika. Ja. Halt was, boah, war das schlimm.
Ja, na, das ist die Julia und die Niki.
Ja, die Julia und die Niki.
Die haben es richtig drauf, die kommen frisch vom Ammersee und haben es einfach gebracht.
Mei,
ja,
Singers,
die haben da noch überhaupt gar keine Angst. Stellen sich da auf die Bühne, es ist unglaublich.
Ja auf der Weiden singen. Das ist ja großartig.
Super. Schien. Unser Einsteiger, oh, Alter, ey, unser Neueinsteiger.
Florian Silbereisen bei diesem Grand Prix vorgelöte da im strömenden Regen in Hamburg, wo dann auch die unvermeidliche Barbara Schöneberger. Ich hab echt gedacht, was ist das? Was macht dieser Typ? Warum sagt der nicht mal was? Der hat halt die ganze Zeit nur, ja, schön. Ja, ja, der singt da, gesagt. Und Barbara Schöneberger hat dann halt immer diese Sachen gesagt. Ja. Die unvermeidliche.
Das ist auch wirklich, also dieses Fernsehen, das ist auch ein Wiedergekäue. Das ist wirklich echt unglaublich. Das,
also nichts gegen Barbara Schöneberger. Ich bin in Barbara Schöneberger verliebt, seit ich Barbara Schöneberger das erste Mal überhaupt nur irgendwo wahrgenommen habe und bete den Boden an, auf dem sie läuft und preise jede Silbe, die aus ihrem Munde fällt. Aber es geht mir auf den Sack, die ständig überall zu sehen.
Ja, sie macht sie nicht rar.
Nee, ich kann das auch verstehen. Ich würde es genauso machen, weil das ist eben ein sehr, sehr kleines Zeitfenster, das du hast, wenn du im Fernsehen mal irgendwie eine große Nummer bist. Und da willst du halt so viel Kohle mitnehmen, wie nur irgend möglich, damit du danach,
wenn du
die 50
bist,
Jahre,
ja,
auch noch irgendwie davon was hast und nicht Möbelhäuser einweihen musst und so. Mhm. Aber diese Überpräsenz, die finde ich echt schlimm.
Möbelhäuser, oh ja.
Ja, dafür
gibt's. Hast du schon mal eins eingeweiht?
Leider noch nicht. Nee. Dafür gibt's nämlich echt viel Geld.
Für Möbelhäuser?
Ja. Also wenn da so ein Roberto Blanco oder, nee, wie heißt es so, Rex Gildo oder sowas, bei so einem Shopping-Mall-Eröffnungsding auftritt, da gibt's richtig Geld.
Mhm. Ja.
Also das machst du halt nicht für irgendwie einen Tausender oder so.
Mhm.
Das ist halt Industrie. Industriepreise halt. Das kennt man ja. Mhm. Also irgendwie beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk kriegst du dann irgendwie, weiß ich nicht, wenn eine Stunde moderierst, oder das heißt beim öffentlichen, also bei irgendeinem Rundfunk kriegst du für eine Stunde Moderation irgendwas zwischen 20 und 100 Euro. Da lachen die halt drüber. Und wenn du bei der Industrie denselben Job machst, auch mit demselben Aufwand, derselben Vorbereitungszeit, derselben Konzentration und derselben Verbreitung, sagen wir mal, oder einer ähnlichen Verbreitung, bist du halt locker mal mit dem 10- bis 100-fachen dabei. Also
das
schon,
bringt
schon
mich
geil. Wir sollten mehr Möbelhäuser einweihen,
das,
Tim.
Ja, das stimmt.
Das wäre auch eigentlich ein Mordsspaß.
Ich denke auch.
Statt Hörer treffen. Ja,
Möbelhäuser einweihen.
Genau. Aber vielleicht haben wir ja irgendwie in der Hörerschaft.
Aber uns kennt ja kein Schwein.
Na, vielleicht haben wir in der Hörerschaft irgendwen, der hier bei, es gibt so bei hier ECE arbeitet. Das sind die, die die ganzen Shopping-Malls betreiben.
Zack. Die meisten Leuten sagt das ja dann was, ne? Aber ich stehe ja immer so ein bisschen davor und denke mir so. Aber wo wir gerade bei Fernsehstars die Veranstaltung moderieren. Also ich war noch nicht bei einer Einweihung einer Shopping Mall, außer der Shopping Mall, die jetzt hier gerade in Berlin aufgemacht hat.
Dann können wir jetzt zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Wir fahren mal in die Eifel, nach Bad Münstereifel. Das ist da, wo Heino früher sein Café hatte. Und da wird jetzt der ganze Ort irgendwie zu einer Shopping Mall umgebaut. Auch eine interessante Geschichte im Übrigen. Hm. Ganze Stadt als Shopping Mall.
In der Eichel.
Outlet City in der Eichel. Eichel Outlet.
Mhm.
Wir können uns auch lassen.
Ich war dieses Wochenende auch auf einer Veranstaltung, wo zwei Fernsehstars, und ich glaube, der eine von dem bist du so ein richtiger Fan.
Mhm.
Ich musste so ein bisschen nachschlagen, weil die Personen ja sozusagen auf die Bühne kommen, ein bisschen davon ausgehen, dass sie
dass
jeder
man sie kennt. Ja.
So. Immerhin war sie so freundlich, sich dann doch noch vorzustellen.
Wo warst du überhaupt?
Woraufhin ich dann nachschlagen konnte. Ich war bei der Gala der Vergabeveranstaltung des Deutschen Webvideopreises.
Ah, weil das mit dem European Podcast Award schon nicht geklappt hat.
Ja, ist nicht ganz so cheesy.
Okay. Ja, wer veranstaltet das?
Ist also auch an sich eine ganz solide Veranstaltung, und ich kann auch gleich sagen, also ich kenne auch ja sozusagen ein paar von den Leuten, die da so im Hintergrund wedeln. Das ist da vor allem der Videopunk, der Markus Hündgen.
Mhm.
So auf Twitter, Videopunk, und da sagen wir mal auch in dieser ganzen Szene recht bekannt. Das ist so ein bisschen erweitertes Sixtus-Umfeld. So
die verleihen den Preis auch? Nein.
Ja, ja, das ist so, die machen das sozusagen. Die sind hinter diesem Preis. Der Markus ist da quasi so der Macher.
Also nicht das ist also nicht irgendeine PR-Veranstaltung für irgendein großes Verlags.
Das ist eigentlich aus so einer Video-Community heraus erwachsen.
Cool. Ja, dann ist es gut.
Es gibt da natürlich Sponsoren. Ich kann dir da jetzt im Einzelnen gar nicht so sagen, wer da jetzt der große Zampuner ist. Also die Veranstaltung ist ja dann kostenlos und so für alle. Entschuldigung,
bester Kommentar im Chat.
Videopunk, der soll mal arbeiten gehen.
Oh Mann. Ich bin da einfach mal hingegangen, weil diese ganze Video
als Publikum oder was?
Für mich noch ein Buch mit 7 Siegeln ist ein bisschen übertrieben, ja. Aber mir ist es nicht so geläufig, diese ganze YouTube-Welt. Und da wir uns ja auch schon letztes Mal darüber unterhalten
haben. Warst du da als Gast
so,
oder was?
Ich war da einfach als Gast.
Okay.
Ich bin da hingegangen und hab mir das einfach mal angeschaut. So. Mhm. Und hab dann aber auch viele Leute getroffen, die ich schon kannte, weil waren dann auch noch ein paar andere, die der Meinung waren, das sich mal anschauen zu wollen. Unter anderem hier Afrika, Sandra, die für die Republika organisiert. Die hat auch einen sehr schönen Blogbeitrag dazu gemacht, dem ich mich weitgehend anschließen kann. Und ich war auch etwas überrascht, wie reflektiert sie doch diese Veranstaltung schon verarbeitet hat, wo ich noch so ein bisschen am Rätseln bin, wie ich das eigentlich finde. Ich versuche gerade mal hier den Artikel herauszusuchen, wenn dieser Computer mir mal hilft. Da ist er. Ich schmeiß den mal kurz in den Chat. Ja. Was passiert da? Also sie haben irgendwie so eine ganze Batterie von Kategorien aufgemacht, die alle mit so fancy drei Buchstabenabkürzungen durchgetaggt waren, so LOL und so weiter und FAQ und For Your Information etc.
Also alles das, was auf den Tassen steht, die bei dir im Schrank stehen.
Ja, genau.
Okay.
Um so ein bisschen abzubilden, dass es einfach sehr unterschiedlich, also dass sozusagen nur Video im Netz noch lange nicht heißt, dass es alles so ohne weiteres miteinander zu vergleichen ist. So, also schon der Versuch, so ein bisschen Struktur reinzubringen. Weitgehend gelungen, aber mit Schwächen. Und ja, da gab es dann halt Publikumsabstimmungen beziehungsweise so Popularitätswertungen. Ich kann es nicht genau beschreiben, wie der Prozess wirklich vonstatten ging, weil es auch so ein bisschen was damit zu tun hatte. Also Sachen, die halt viel geliked werden,
haben
sozusagen überhaupt erstmal den Fokus und dann konnte aber noch vom Publikum abgestimmt werden. Also quasi die Like-Buttons waren so quasi die Nominierungen und dann kam halt noch ein Publikumsvote und aber auch noch ein Juryvote dazu.
Ja,
und es ist so ein bisschen auch eine Veranstaltung gewesen für eine Generation, die einfach ganz klar diese ganze visuelle Prägung des Fernsehens jetzt auch ins Internet trägt und die da auch so ihre eigenen Stars hat. Ne? Ja. Da waren auch dann hier, was weiß ich, hier dieser Lille Floyd hat da auch einen Preis abgeholt und andere Vertreter aus dieser YouTube-Generation, aber es war eben auch jetzt nicht nur diese YouTube-Community, also es war jetzt auch nicht so ein reiner YouTube-Event. Ja. Auch wenn YouTube selber das Streaming von der Veranstaltung übernommen hat, das war wahrscheinlich so deren Sponsorbeitrag. Aber es wurde generell halt alles, was irgendwie Video mit deutschem Hintergrund war.
Sind das dotierte Preise oder sind das nur Auszeichnungen? Also.
Gute Frage. Ich glaube, das gab nur so einen Plexiglasklumpen in die Hand. Aber es ist halt, ne, die Aufgabe des Preises ist natürlich Aufmerksamkeitsströme
zu lenken. Das ist ja das, was übrigens das Grimme-Institut bestreitet zu tun mit dem Grimme-Preis.
Was?
Ich habe mal den damals Verantwortlichen von Grimme Online interviewt, als dieser Sixtus-Fuck-up war. Wo, weißt du, wo Jurymitglied Sixtus dann eine Nominierung hat und so. Da habe ich den dann mal interviewt fürs Radio und er meinte, ja, ich weiß überhaupt nicht, was das alles soll, also was die Leute behaupten. Das ist ja, der ist ja, da hat man ja nichts von, dass man den Preis gewinnt. Ich gesagt, Aufmerksamkeitsströme lenken, ja, aber das ist ja nicht so, also, ja. Das, vielleicht ist das ja auch tatsächlich nicht so, also immerhin hat es der Typ von Grimme gesagt. Und der muss sich ja wohl auskennen.
Ja, der Mario, der besitzt eine gewisse Glaubwürdigkeit bei mir.
Hä?
Der Mario besitzt eine gewisse Glaubwürdigkeit.
Ja, die kann er haben. Ich kenne ihn gar nicht.
Ja.
Ich kann halt nur sehen, was ich sehe und wie es halt so ist in der Korruptionsbekämpfung. Ist der wichtigste Punkt. gar nicht erst den Eindruck zu erwecken.
Ja, aber mit dem elektrischen Reporter ist er wirklich nicht zum Millionär geworden.
Es geht nicht um, ich dachte, du redest jetzt über diese komische Geschichte, wie es zu seiner Nominierung dann damals kam. Ich habe 2008 oder wann das war.
Ja, ich habe da weder Insider-Knowledge noch fühle ich mich da besonders alarmiert von der Situation. Das war sicherlich unglücklich kommuniziert.
Und mindestens ein Grund für einen Anruf beim Veranstalter, um mal zu fragen, was ist denn da eigentlich bei euch los? Also wenn du, ich habe damals Trackbacken gemacht, das heißt eine Sendung, die sich mit dem Internet beschäftigt und guckt, was ist denn eigentlich da jetzt los? Und dann in dem Rahmen habe ich ihn halt interviewt und ich finde das nur so lustig, dass er so darauf beharrt hat, dass das ja alles so, da hat man ja gar nichts von. Also das kann ja schon keine böse Verschwörung, nichts krumm gelaufen sein, weil man hat ja überhaupt nichts vom Grimme-Preis. Fand ich schon ein bisschen peinlich damals.
Ja, was weiß ich, wenn ich jetzt einen bekommen würde, hätte ich da wahrscheinlich auch nicht so viel von.
Doch.
Na, was denn?
Eine gesteigerte Medienaufmerksamkeit.
Naja, klar, da wirst du halt ein paar Mal interviewt und wie schön es doch ist und das war's dann.
Ich glaube schon, dass da einiges bei hängen bleibt. Also das ist schon geeignet, sowas wie Podcasts in eine etwas größere.
Das wollen wir mal sehen. Ich habe mich ja mit jemandem von dem Grimme Online Wort unterhalten. So. Mhm. Und das Lustige ist, ich musste das Thema noch gar nicht auf Podcast richten, sondern als ihr klar wurde, mit wem sie spricht, kamen sie dann gleich mit so, ja, wir sind die Podcasts immer so außen vor lassen. Ja. Die Kritik scheint schon angekommen zu sein.
Ja, das ist ja was.
Und erklärte mir dann, das läge ja daran, das hätte ja auch einen Grund.
Aha. Und der wäre?
Zu lang.
Zu lang. Ich glaube, die haben, naja, egal.
Das fand ich wirklich, also das ist schon ein echtes Stealth-Argument, ja. Also es ist zu lang
dann
und
sollte
deswegen
ich ja mit meinen
kann
kurzen
man es nicht bewerten, so. Ja. Aha, ja, weil die Jury halt keine Zeit hat. Mhm. Okay,
so ist das wohl.
Ist sozusagen also der Grund. Dann sollte man doch vielleicht mal das Jurymodell überdenken. Haben wir ja schon mal drüber diskutiert.
Ja, vor allen Dingen, das ist halt sowas von fadenscheinig. Also,
ach, ich glaube ja dass sogar, dass er das so gemeint hat und dass das wirklich auch der Grund ist. Weil ich meine, ich weiß nicht, ob du schon mal in so einer Jury warst, überhaupt so.
Nur so Bandwettbewerbe und sowas.
Das ist halt eine Hetzerei, ist das. Du hast da einfach einen Turm von Bewerbungen und du bist in der Regel so für einen Tag, wenn es gut läuft, halben Tag, wenn es nicht so gut läuft, wirst du irgendwo eingeflogen, um dich dann mit anderen 6 Leuten, die kurz vorher noch was ganz anderes getan haben und danach auch wieder ganz wichtig irgendwo anders hin müssen, mal kurz da eine Gemeinsamkeit zu arbeiten. Und die meisten Leute kennst du gar nicht so richtig, vielleicht den einen oder anderen, aber hast auch noch nie in so einer Situation zusammengearbeitet. Mhm. Und dann musst du dir aus dem Stegreif da die richtige Bewertung hinkommen. Du hast irgendwie 5 Kilometer Papier auf dem Tisch, blätterst da irgendwie genervt durch, theoretisch hast es noch 2 Tage vorher bekommen und hast ja vielleicht schon mal 100 Seiten durchgelesen und sollst dann eine kulturelle Bewertung vornehmen, die irgendwie, also das geht einfach alles gar nicht. Und so ist es bei den allermeisten Jurys, kannst du davon ausgehen, Jurys sind generell immer überarbeitet. Das ist, kann auch sein, dass da einfach Idioten sind, aber selbst wenn die noch so toll sind, das Reglement, unter dem eine Jury arbeitet, kann meistens das gar nicht leisten. Insofern finde ich auch so jetzt wie beim Videopreis, dass es quasi auf 2 Schultern ruht, schon mal einen ganz guten Ansatz. Ja. Andere Idee ist halt so ein Delegated Crowd Ansatzsystem vielleicht mal doch zumindest mal zu testen, was natürlich in gewisser Hinsicht einen gewissen Mut erfordert, so einen Weg überhaupt erst zu gehen. Nur ist ja klar, dass man bestimmte Genres nicht gut bewerten kann, wenn man nicht Leute selbst aus diesem Genre heraus nimmt, die da sozusagen auch einen Plan haben. Natürlich könntest du mit ein paar gut ausgewählten Leuten in so einer Podcast-Community auch Podcasts bewerten.
Ja, na klar.
Du könntest aber auch die Community selber bewerten lassen.
Vox Populi.
Ja, ist die Frage, wie sich die Stimme aus.
Ja, und vor allen Dingen, wie du es auch designst und wie du, also welche Bewertungskriterien du denen vielleicht auch schon mitgibst oder vorgibst. Ja,
man kann sich natürlich auch fragen, ob man das überhaupt alles braucht. Ja, also ob dieses ganze Award-Business eigentlich wirklich nicht
braucht
nur eine
das Selbstbeweihräucherung nicht, aber, ist. Das ist halt so, ja, das ist natürlich, das ist immer eine Selbstbeweihräucherung. Das ist halt viel, ich habe das ganz gut mitbekommen damals, Anfang der 90er, als ich noch für die Filmindustrie gearbeitet habe. Das ist halt, da werden auch viele, wie soll ich sagen, da werden halt auch viele, das ist so wie in der Politik, hast du einen Opa, schick ihn nach Europa, so abgehalfterte Nationalpolitiker werden dann eben nach Europa weggelobt. Und du hast halt oft auch bei diesen ganzen komischen Filmpreisen und sonst was, Fernsehpreisen und so, hast du oft auch Leute sitzen, die noch irgendeine Aufgabe brauchen und dann komm, dann setz den da hin, da hält er halt Maul und stört nicht rum. So bis zur Rente die nächsten 5 Jahre oder so. Also den Verdacht habe ich sehr oft, dass das so ist, weil du häufig dann auf Leute triffst, wo du denkst so, ah, der hat doch damals die und die Produktion total verkackt, was macht der denn jetzt eigentlich hier? Also,
ja.
Aber auch das ist 20 Jahre her.
Ich harmoniere da nach wie vor mit diesem Gedanken, dass man da mit Delegation-Systemen à la Liquid Feedback eigentlich auf die richtige Spur kommen müsste, auch wenn das, was derzeit so ready to run da ist, vielleicht nicht so funktioniert, aber dass man eben eine Jury wählt.
Ich finde, das sollte einfach verboten werden.
Die dann wählt. Und die Jury ist groß.
So Preise sollten halt verboten werden, weil man ja auch immer Gefahr läuft, keinen zu kriegen, obwohl man nominiert ist, und das fände ich halt scheiße.
Weil es alle, die nominiert sind, sollten auch einen Preis kriegen, Preise
nee,
für alle.
Nee, das auch nicht. Wenn ich irgendwann mal irgendwo nominiert sein sollte, sollte ich auch den Preis kriegen, weil alles andere ist scheiße.
Ah.
Also,
ja.
Wenn ich den Preis nicht kriege, dann ist das
aber Holgi, es könnte sein, dass ich dann den Preis kriege. Du würdest es mir doch sicherlich aus ganzem Herzen gönnen.
Nein, nein, wenn ich mitnominiert wäre, nicht.
Nee?
Nein.
Ja, ich würde es dir auch nicht gönnen, siehste? Ehrlich zu sein.
Also man kann ja ruhig mal mit offenen Karten spielen. Nee, ja. Wenn ich mitnominiert würde, würde ich denken, nee, ich hätte den eher verdient. Aber wir wären in 2 Kategorien nominiert. Also das schon. Also
welcher denn?
Also ich weiß nicht, in welcher ich nominiert wäre, aber ich fände es reichlich albern, dich einfach nur in Audio-Podcast oder sowas zu nominieren.
Was das, denn sonst?
Präzeptor Germaniae. sowas wie
lass
ja
es.
Weiß ich nicht, ich meine, du gehörst halt zu den Leuten, die es groß gemacht haben, ne? Und ich finde, das müsste, wenn man das irgendwo nominiert, müsste man das berücksichtigen.
Pionierleistung
irgendwie sowas, also weil mit interessanten Leuten interessante Gespräche machen können andere auch, ja? Aber du hast da schon ganz andere Sachen geleistet.
Ja, vielleicht werde ich bei den Pionieren aufgenommen.
Aber es ist ganz schön, wie du mich nicht angucken kannst, während ich dich mit Lob überhäufe. Das ist witzig.
Ja, es ist ein bisschen peinlich.
Ja, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte, du wärst noch narzisstischer. Vor 10 Jahren hättest du mich geprügelt, damit mehr rauskommt.
Meinst du?
Weiß ich.
Ah. Ich werde halt auch alt.
Ja, man wird altersmilde.
Ah.
Und irgendwann tropft der Hahn.
Du hast hier Geschenke auspacken können.
Oh, Geschenke auspacken. Welches nehmen wir zuerst? Den großen Karton oder die kleine Tüte?
Die Tüte.
Die Tüte. Das sieht schon mal gut aus. Es ist ein wattierter Umschlag in A5.
Ja.
Da herinnen.
Oh.
Wow. Was geil. M&M's Pretzel.
Mit Schoki oder ohne?
Crunchy, salty, sweet.
Ach wie, nee, Schoko,
mit Free
Schoko,
Movie
Salz. Ticket. Oh, Free Movie Ticket.
Das scheint aus Amerika zu kommen.
Ja.
Also nicht so richtig. Eigentlich
ja,
kommt es aus.
Sie die Brezeln Pretzel nennen.
Wir haben Post von Danny aus Waren. Mhm. An der Müritz ist eine fette Chill-Out-Zone. Habe ich hier schon mal vorgespielt, oder? Haben wir das hier schon mal gespielt? Die Werbung für Waren, die Radiowerbung für Waren an der Müritz?
Von Fritz das Ding, ja, ja.
Also von der AS&S. Audio Sales and Services.
Ja, aber das hatten wir schon.
Ja. Mhm. Hallo Holgi, hallo Tim. Zunächst einmal vielen Dank für die unzähligen abschweifend chaotischen, aber auch informativen Stunden innerhalb eurer internationalen Unterhaltungsskala, welche mir Folge für Folge große Freude bereitet. Als Dankeschön möchte ich hier mal eine kleine Aufmerksamkeit zukommen lassen. Da Tim in einer schon etwas zurückliegenden Folge die unschlagbare Kombination aus Schokolade und Salzgebäck erwähnte, habe ich in dieser Post eine kleine Kostprobe eines Produkts, welches diese Idee verwirklicht, beigefügt. Die entsprechende Sorte.
Ja.
Der sonst.
Was hast du? Leseentzifferungsprobleme oder ist es so furchtbar?
Die Sorte kriegt man so in Deutschland nicht. Mir fehlen 1-2 Worte, kann ich nicht so richtig identifizieren, aber der Satz heißt, die Sorte kriegt man so in Deutschland nicht. Lasst euch das mit Suchtpotenzial, also es hat Suchtpotenzial, lasst es euch gut schmecken. Es ist made in den USA und wurde extra von ihm importiert. Aus Waren an der Müritz, der fetten Chillout-Zone. Da fällt mir noch eine interessante Geschichte ein, die ich glaube ich auch noch nicht erwähnt hatte hier mal, weil sie so alt ist, da haben wir noch nicht gesendet. Warte mal, wir machen jetzt erstmal die M&M's Pretzel. Aber M&M's Pretzel, ey, die Amis.
Ich glaube, ich habe vorhin den falschen Artikel.
Only in America.
Ah, hier ist der Artikel.
Hey, M&M's sind ja geil, aber Pretzel sind ja auch geil.
So. Gib her.
Moment.
Komm.
Moment. Du kannst hier von den Jellybeans haben.
Mano. Ich habe hier noch so eine kleine Tabasco-Flasche, die muss neulich irgendwie mal runtergefallen sein.
Nee, die gibt's immer zur Pizza dazu.
Die kannst
dazu.
Du da noch drauf machen. Chipotle.
Hier.
Smoked Red Jalapenos. Jalapenos.
Interessanter Geschmack.
Das wollen wir ja mal hoffen.
Gar nicht so krass süß, weil dieses Salzgebäck die Zuckrigkeit so ein bisschen rausnimmt. Ne?
Geil.
Freut mich. Mhm. Da fällt mir ein.
Mhm. Mhm. Ja, machen.
Es gab mal, und das hängt jetzt zusammen, also daran werde ich erinnert, durch den Namen des Absenders dieser Pretzel M&M's. Es muss so ungefähr 2007 gewesen sein. Kannst du jetzt dieses Geigending so schwing, schling, schwing, oh, hast du?
Geigending?
Nee, hier, kennst du hier so Sternenstaub, schling. Wenn sich, kennst du im Film, wenn sich die Leute erinnern, dann verschwimmt doch das Bild immer so.
Ach so.
Und das kann man, in Audio kann man das ja schön mit so Harfenklängen machen. Habe ich zu Hause, schicke ich dir mal.
Was anderes habe ich jetzt gerade nicht.
Mach doch mal die Posaunen an. Ja, okay. Ping. Was anderes habe ich gerade nicht.
Ja, damals.
Das sind die 60er.
Ja, unendliche Weiden.
2007 meldet sich bei mir ein Typ auf meiner Handynummer, gibt vor, sein Name sei Daniel Hofmann. Er würde arbeiten bei der 3S-Zentrale der Deutschen Bahn. Er würde da irgendwie so IT-Zeugs machen und sowas. Und die hätten mit Sony zusammen irgendwie was, irgendwie Hardware-Ausstattung erneuert, weiß der Geier was. Und er könne günstig irgendwie so Sony-Vorführmodell-Notebooks irgendwie beschaffen. Ob ich nicht eins haben wollte. Er wäre der Daniel Hofmann vom CCC.
Ah.
So. Und das Beste ist, der sprach ein bisschen wie Dennis. Und ich habe tatsächlich, weil ich habe doch so ein fürchterliches Namensgedächtnis. Und ich, kurz vorher hatte ich Dennis irgendwo getroffen.
Oh Mann.
Und hatte wirklich das Bild von Dennis im Kopf, als der Typ sagte, Daniel Dennis, ne? Holgis Namensgedächtnis ist scheiße, Daniel, ja. Und Dennis. So. Das heißt, ich habe den falsch einsortiert und dachte, dann wird das Dennis gewesen sein. Und ich kannte Dennis noch nicht so gut, wie ich ihn mittlerweile kenne.
Hast du schon mal drüber geblockt?
Ja, ich habe das schon mal verblockt, ja. Da ist dann leider aber irgendwann in einem Datenbank-Crash das halbe Posting verschwunden oder so.
Ach, echt?
Hm? So, der Typ ruft halt an, sagt, er heißt Daniel Hofmann, ist CCC-Mitglied und könnte halt diese Notebooks besorgen, total billig, 150 Euro oder irgendwie sowas. Und ich brauchte halt einen zweiten Rechner für meine Wohnung in Frankfurt damals, damit ich den nicht immer mit hin und her schleppen muss. Und dachte mir, ja, das ist ja eine geile Idee, mach mal. Mhm. Dann haben wir so ein bisschen hin und her ge-SMS't und zwei oder dreimal miteinander telefoniert, weil er dann auch sagte, naja, er pendelt auch, also arbeitet manchmal in Frankfurt am Main bei der Deutschen Bahn, manchmal in Berlin. Hat dann irgendwann, und das ist eigentlich das Interessante daran, hat dann irgendwann gesagt, irgendwie kamen wir auf Bahncard 100 und sowas, und er sagte dann, naja, ich sitze hier an der Quelle, ich muss eigentlich nur den Printer anschmeißen, dann fallen da so viele Bahncard 100 erste oder zweiter Klasse raus, wie viel ich haben will. Und das ist auch nicht nachvollziehbar. So, da wird dann halt mal schnell so eine Bahncard 100 gedruckt und dann kriegst du die. Das machen hier alle, sagte der.
Ach.
So. Und sagte, kann ich dir bauen? Kein Problem. Mhm. Müssen wir uns mal treffen, dann gebe ich dir das Ding. Dann ging es so hin und her und irgendwann meldete er sich mal spät nachts, weil ich eben nachts auch gearbeitet habe halt damals in Frankfurt, meldete er sich spät nachts und meinte, ja, fuck, ich sitze hier gerade und krieg's irgendwie, ich weiß nicht mehr genau, wie die Geschichte war, ging irgendwie darum, ob ich ihm mal eben 15 Euro auf seine Handykarte aufladen kann, weil er gerade nicht, keine Ahnung, in der Lage ist, das zu tun. Ich weiß nicht mehr warum, es ist, wie gesagt, 6 Jahre her. Also 15 Euro ist ja... kostet mich ja nichts. Hab dann schnell so online mal schnell seine Extrakarte aufgeladen oder sowas. Und danach glaube ich nichts mehr von ihm gehört oder noch einmal Kontakt gehabt und dann nichts mehr von ihm gehört. Und hab dann irgendwann, und das fand ich eigentlich das Bemerkenswerte, eine Fernsehserie angefangen zu gucken, die heißt Hustle. Da geht's um Trickbetrug. Um eine Bande von Trickbetrügern, die aber immer ihrerseits auch nur Kriminelle und sonstige Arschlöcher ausrauben. Und deren Arbeitsmaxime ist, you cannot cheat an honest man. Du kannst einen ehrlichen Menschen nicht betrügen. Und das fiel mir, in dem Zusammenhang, dass ich das geguckt habe, fiel mir halt diese Geschichte mit dem vermeintlichen Daniel Hoffmann ein, oder Hofmann oder Hoffmann ein, der es auch nur deshalb geschafft hat, mich über den Tisch zu ziehen, das waren nur 15 Euro, aber der es auch nur deshalb geschafft hat, mich über den Tisch zu ziehen, weil er mich vorher zu einem Dishonest Man gemacht hat.
Korrumpiert hat.
Mit dieser Bahncard, ja. Also mit dem Computer, das ist, finde ich, plausibel, dass einer sagt, hier, wir haben hier 30 von den Dingern rumstehen, die sind abgeschrieben, die müssen raus.
Ja.
Aber das mit der Bahncard, der hat mich halt korrumpiert und dann war ich nicht mehr honest und darum konnte er das mich über den Tisch ziehen. Ich habe nie wirklich verstanden, was der da gemacht hat, also warum er das gemacht hat, weil 15 Euro, das lohnt sich nicht. Ja. Ich habe die Vermutung, dass das vor allen Dingen eine Übungs-, dass das Lockpicking-Fingerübung ist. Ja, da ist der Typ aus dem Radio, der hält sich sowieso für den großen Zampano. Wenn ich den kriege und nur für 15 Euro, dann kriege ich jeden anderen Idioten für 1500. Ich weiß nicht, was passiert ist. Vor ein paar Wochen,
acht Wochen. Sie haben den alten Mann überfallen für nur 15 Euro.
Genau.
Oh, 15 Euro hier, 15 Euro ja, da, genau. Kommt ganz schön was zusammen.
Ja. Chat sagt auch gerade, die 15 Euro hat er sich hart erarbeitet. Also das steht in keinem Verhältnis zum Aufwand. Ja? Also der hat richtig viel Aufwand getrieben. Also der hätte zum Meckes gehen können und hätte die 15 Euro in einem Viertel oder Achtel der Zeit verdient, wenn er Burger verkauft oder so. Interessanterweise schlägt vor kurzem, ich weiß nicht mehr, wie lange es her ist, 2 Monate oder sowas, bei mir im Blog eine Kommentatorin auf, die sagt, Daniel Hoffmann, den kenne ich. Der ist immer noch unterwegs. Und kommt mit einer ähnlichen Geschichte, erzählt er halt immer noch.
Der heißt dann auch tatsächlich.
Ich weiß nicht, ob der Daniel Hoffmann heißt, der hat sich eben so genannt.
Ja.
Und bei mir war wirklich das Einfallstor, dass ich den für Dennis gehalten habe, ansonsten wäre ich eventuell vorsichtiger gewesen. Weil das war so wirklich, dass ich dachte, okay, den habe ich im Tim-Kontext mal irgendwann getroffen oder im Chaos-Radio-Kontext mal irgendwann getroffen, der kann ja nicht so verkehrt sein. Zack.
Tja, und jetzt werden wir hier korrumpiert mit Pretzel und M&M's.
Aber ich finde das ganz interessant, diese Sache. Nee, danke, ich habe hier noch liegen. Die Idee, you cannot cheat an honest man, finde ich wirklich sehr bezeichnend. Wäre ich gar nicht erst auf den Betrug eingestiegen, den Betrug mit der Bahncard 100 First Class, er meinte, ich kann dir eine First Class ausdrucken, wäre ich gar nicht erst auf den Betrug eingestiegen, hätte der mich wahrscheinlich nie an Eiern gehabt.
Mhm.
Interessant, oder?
Ja.
Ist sehr witzig. Und das ist auch ein schönes Lehrstück dafür, dass du selbst, wenn du eigentlich fast übervorsichtig bist bei Leuten, die dir Dinge versprechen, immer wieder auf die Fresse fallen kannst. Und dass es nur einem Bahncard 100 First Versprechen bedarf. Finde ich schon ganz interessant. Ja, vielleicht kennt den Typen ja noch jemand. Daniel Hoffmann nennt er sich. Behauptet, er arbeitet. Das war noch krass. Der hat mich mal von einer Telefonnummer aus angerufen, eine Festnetznummer. Also der hat behauptet, er arbeitet bei der 3S-Zentrale. Also das sind diese Service Sicherheit Sauberkeit von der Deutschen Bahn.
Mhm.
Also diese Ordner, die da immer rumrennen und sowas. Und der hat eine Festnetznummer mir übertragen. Ich weiß gar nicht, das kann man wahrscheinlich auch irgendwie spoofen. Der hat mir eine Festnetznummer übertragen, die eine plausible Deutsche Bahn-Einwahl war. Also ne, so 5-stellige Einwahl zur Deutschen Bahn, 3-stellige Extension irgendwie. Und das war die Deutsche Bahn-Einwahl, aber ich habe auf der Extension nie wieder jemanden erreicht. Also ich krieg da ein Klingelsignal, also habe da ein Freizeichen gekriegt, aber nie mehr jemanden erreicht. Da ist keiner mehr rangegangen.
Die Besenkammer,
genau. Aber interessant, ne? Also ich finde sowas ja immer faszinierend. Und ich bin froh, dass es mich nicht so viel Kohle gekostet hat. Also da habe ich schon ganz... Hast du da schon reingeguckt?
Nein, das steht drauf.
Du hast auch noch nicht reingeguckt?
Nee, da steht drauf, dass man nicht reingucken soll.
Nicht öffnen vor dem nächsten NSFE. Live-Ausstrahlungstermin. Ich mach das jetzt mal auf. Ja, was steht drauf, was es ist?
Schuhe, Natur. Schuhe.
Natur, Antic, Jacinto, irgendwas. Sandra Boots. Jetzt machen wir das mal auf. Da, Holder Dübel. Holder Dübel.
Holder Dübel?
Da, Ausrufungszeichen. Holder Dübel. Mit Superkraftschuhen.
Was gewurzt, die Schnickedicks gedrützt.
Ja, aber Drehsuppe einpressen. Mit Superkraftschuhen zur Vollpeile, Ausrufungszeichen. Cheers, Kurt Meyer.
Bitte.
Boots. Ist das geil, Alter?
Was soll das denn?
Das sind Boots.
Schuhe.
Und das sind ziemlich geile Boots.
Aha,
was? Das sind rahmengenähte Cowboy-Stiefelenden. Also rahmengenähte Chelsea-Coffees sozusagen. Die aber.
Was soll das hier?
Was hast du für eine Schuhgröße, Tim?
45.
45?
Mhm.
Glückwunsch.
Wieso?
Du hast jetzt Boots.
Wie sind die 45?
Die sind 45, die sind mir zu klein, glaube ich.
Was hast du denn?
Ich habe 46, also ich brauche eine, was ist das hier, was steht, USA 11?
Ja gut, okay. Das, ob, wie das ausfällt.
Alter, was kann man Cowboy-Stiefeletten? Ja,
dann gib mal her.
Wieso schickt uns einer Cowboy-Stiefeletten?
Weil Coffees cool sind.
Coffees?
Ja.
Kennt man das? Muss man das kennen? Ist das so wie, was, wie so ein YouTube-Star
so
oder
Alter,
was?
Ey, du bist so raus.
Ja, was Entschuldigung.
Trägst du nicht? Magst du nicht? Findest du albern?
Ich weiß nicht, was Coffees ist.
Cowboy-Boots.
Na, offensichtlich, aber ich meine,
wie geil ist das?
Da sieht man ja aus wie.
Wer ist denn Kortmeier?
Ich habe keine Ahnung, was soll das?
Das ist der Brief, der dabei lag. Haben wir uns kürzlich mal über Cowboy-Stiefel unterhalten? Ja, ne? Ich meine, wir hätten uns mal über. Mit wem habe ich mich denn über Cowboy-Stiefel unterhalten in der Sendung?
Holder Dübel.
Holder Dübel.
Mit Superkraftschuhen zur Vollpeile.
Das ist großartig. Ich meine, wenn du die nicht haben willst, dann gucke ich mal, ob die mir passen. Gib mal her.
Nee, ich ziehe sie jetzt mal an.
Also was, ist es jetzt deine Größe oder meine Größe?
Ich weiß es nicht. Es ist eine US 11, UK 10,5. Ich weiß jetzt nicht, was meine.
Ah, das ist wieder dieses Problem mit der Größenordnung.
Ich gucke jetzt gerade mal in meine Stiefel.
Schuhgrößenumrechner.
Hier steht eine 11 drin. Das sind aber australische, die ich hier habe.
So, und das ist jetzt was? US ist 11.
US 11. Ich habe am Fuß habe ich US australische.
US 11 ist angeblich Eurogröße 45 ein Drittel.
Ja, dann könnten UK die mir passen.
Größe 10,5.
Dann könnten die mir sogar passen. Mein Schuster in Verona hat ja gesagt, ich hätte. Was?
Ich bin einfach gerade ein bisschen fassungslos. Ich meine, Schoko mit Salz, okay, ja.
Das ist richtig, das ist ein richtig teures Geschenk, mein Lieber. Das ist ernsthaft,
ja,
das kostet
das
richtig
ist,
Geld.
Das ist einfach, ich meine.
Das ist ein echt geiles Geschenk.
Sendra Boots.
Ja. Das ist ein ernsthaft
also
geiles
Sendra
Geschenk.
Also Sendra heißen die und nicht Coffee. Was redest du für Coffee?
Weil man Cowboy mit W schreibt, hat man früher Coffees zu Cowboy-Stiefeln gesagt. Was? Coffboy. So, dieses.
Ach so.
Sehr, sehr geil. Sehr geil.
Aber ich meine, was
gib mir mal den rechten gerade.
Was drückt man denn aus, wenn man
Das sind gute Schuhe. Hör auf zu heulen. Zieh dir was ordentliches
an. Ich heul ja gar nicht. Ich bin
ein
nur
Fußpilzanschlag könnte das sein, sagt der Chat.
Das sind so Slipper.
Slipper.
Ja.
Chelsea nennt man das.
Chelsea.
Stiefelette, also halbhoher Stiefel
ich
mit Gummi
Einsatz.
Ich zieh
mir jetzt den linken an, du ziehst dir den rechten an und dann können wir anfangen uns gegenseitig ins Gemächt zu
überhaupt passt.
Treten.
Da macht er sich hier lustig drüber, Latsch.
Das könnte ein Fußpilzanschlag sein,
genau.
Schreibt jemand.
Scheißegal.
Ja. Das müssen wir in Kauf nehmen.
Nee, für mich zu klein.
Wenn die mir jetzt auch nicht passen, dann ist ganz schlimm.
Die muss man halt noch einlaufen, ne? Das sind halt rahmengenähte Schuhe.
Hier sind sie zu klein. Sind jetzt zu an der Seite oder in der Länge? Oder
die
was?
Sind schon zu schmal, wenn ich reinsteige, sodass ich in der Länge sowieso nicht hinkommen würde.
Zu schmal, wenn du einsteigst. Ja. Nee, zu schmal sind sie mir nicht.
Ich habe sehr breite Füße, leider.
Hast gerade geklingelt?
Nee, nein. Was für ein geiles Geschenk.
Schuhe, weißt du, also ich meine, ich weiß nicht, wie es dir geht mit Schuhe kaufen. Huh? Aber Schuhe kaufen gehört für mich zu einer der schlimmsten Torturen.
Fängt das schon wieder an. Ich erinnere mich an den Hosenkauf vor einigen Sendungen.
Hosen ist auch schlimm.
Oh Gott, jetzt...
Manchmal muss ich sogar Hosen und Schuhe kaufen.
Ja, ich finde das geil, Schuhe kaufen.
Wobei es mir neulich wirklich mal gelungen ist, ganz hervorragende Schuhe zu kaufen, die so toll sind, dass ich unbedingt ganz viele davon haben möchte. Also zum Beispiel, Holgi.
Was denn?
Ich sehe aus wie...
Ja, zum ersten Mal cool.
Naja.
Bei mir ist halt das Problem, also ich war ein einziges Mal bei jemandem, der... Sag mal. Was ist denn das für eine Hose? Du hast die falsche Hose an, oder?
Ja, das kann schon sein.
Warum hängt denn deine Hose so hoch? Wie siehst du aus?
Wie hängt die hoch?
Warst du Frösche fangen, oder was?
Was denn los?
Da muss ich ein Foto von machen.
Nein, du machst da kein Foto von. Geh weg.
Nee, komm, jetzt geh doch.
Nein, geh weg. Ich lass dich nicht von dir fotografieren.
Deine Hose
ist... Arsch. Ich werde dich jetzt mit Wattebäuschen beschmeißen. Ja.
So, du lernst jetzt also gerade, was das Gegenteil von
wir gut... Wir sind beide im Radio, damit das einfach kamerafrei ist. Du bist doch hier nicht wie diese ganze YouTube-Posse, die sich nichts Schöneres vorstellen kann, als sich die ganze Zeit vor Millionen von Leuten nackt auszuziehen.
Der Chat, fragt gerade, wie die Mano-Mama-Hose ist. Das kann ich relativ kurz beantworten. Die ist super, nur leider Gottes bin ich ein bisschen zu fett geworden, sodass die etwas spackt. Aber eine super Hose. Du lernst gerade, was das Gegenteil von Bootcut ist.
Bootcut?
Naja, eine Hose, die unten ein bisschen weiter ist, damit sie schön über die Stiefel fällt. Also nicht.
Na, die ist unten weiter als oben, weil oben ist sie zu eng.
Ja, und vor allen Dingen sollte sie ein bisschen länger sein, damit.
Die ist völlig in Ordnung. Ich bin ja nicht darauf geplant, hier mit Cowboy-Stiefeln durch die Gegend zu laufen. Und überhaupt.
Ja, super.
Die laufen vorne spitz zu. Was?
Ja, super.
Das ist doch total unpraktisch.
Die Welt braucht spitze Schuhe.
Ich verstehe diesen Trend mit den spitzen Schuhen nicht. Ganz ehrlich.
Und die sind doch noch nicht spitz. Ich habe schon Schuhe gehabt.
Was?
Die
vor waren mit Stahlnägeln oder
meine,
was?
Meine waren spitz. Die waren noch mal so... Bestimmt nochmal 1,5 Zentimeter länger und spitzer vorne so.
Naja. Also sie sind mir nicht zu klein, sie sind wenn tendenziell eher noch zu groß.
Echt?
Ja, aber was soll ich denn damit machen?
Rumlaufen, anziehen, super Schuhe.
Ich zieh die an, wenn wir mit NSFW auf die Bühne gehen, Holgi, dann hab ich sie an.
Du sagst doch immer.
Was?
Schuhe kaufen ist eine der größten Strafen oder was du gesagt hast, die man dir angedeihen lassen könne.
Ja.
Jetzt hast du Schuhe. Und zwar so gute Schuhe, dass du die ganze 10 Jahre tragen. Jeden Tag. Ab und zu mal aufarbeiten lassen. Glückwunsch.
Cowboy-Stiefel.
Klar. Stiefel halt.
Heugi, läufst du mit Cowboy-Stiefeln durch die Gegend?
Manchmal laufe ich mit Cowboy-Stiefeln durch die Gegend. Ich habe so ähnliche in Braun, ja.
Wow.
Also um genau zu sein, habe ich ziemlich genau sowas in Brauntönen, also zweifarbig braun.
Hm? Ja, super, jetzt hast du mich sozusagen gleichzeitig als unwissend, als auch undankbar.
Ja, und noch nicht mal ein richtiger Cowboy.
Ja, noch nicht mal ein richtiger Cowboy, ich kann noch nicht mal reiten.
Ah, fick, Foto verwackelt, warte mal. Na, da geht's. Darf ich das verbreiten, das Foto? Du musst sagen.
Zeig, ich weiß ja nicht, wo du hingezeigt hast. Ja, mach.
Also es ist, ich schneide noch mal ein bisschen dran rum, damit es etwas plakativer also ist.
Mhm. Machst noch ein bisschen Photoshop drauf.
Okay, ich mach mal ein bisschen Photoshop. Nein, Snapseed. Wovon ich glaube, 1,5 Jahre lang gedacht habe, es hieße Snapseed. Obwohl es da steht. Naja. Die Hose, ey. Super.
Was ist denn mit der Hose?
Die ist zu kurz. Die muss einfach so...
Ja, die ist ja nicht dafür ausgelegt, so mit so hochhackigen Schuhen durch die Gegend zu rennen.
Vielleicht so 1,5, 2 Zentimeter länger sein, dass die auf dem, also auf dem Spann so ein bisschen aufsteht. Dann sieht das.
Ich habe die extra hochgezogen, damit man die Schuhe sehen kann.
Genau. Ich dachte wegen der Frösche.
Oh Mann. Aber damit kann ich mir natürlich... Ja, ich habe ja schon eine Bandcard 100. Ich brauche ja noch nicht mal den Django zu machen. Django zahlt halt nicht. Django hat Bahncard 100.
Fahren Sie nach Kuba.
Ja.
So, wo poste ich's hin? ADN, oder?
So. Du wolltest noch irgendwie was über den Apple Store wissen?
Ja, was war im Apple Store?
Thema haben wir ja letztes Mal schon.
Nee, haben wir nicht. Der hatte doch noch gar nicht auf, oder? Wie war denn das?
Warst doch, der hatte da, glaube ich, gerade aufgemacht an dem Wochenende vorher.
Ach genau, aber warum warst du nicht da und hast begeistert davon erzählt? Wie
oder toll. Nee, stimmt gar nicht. Es war nicht das Wochenende davor, sondern es war...
Republika, ne?
Da, also noch vor der Republika hat er aufgemacht.
Hm.
Und dann hatten wir unsere Sendung und ich glaube, zu dem Zeitpunkt war ich auch noch nicht da. Also ich war bei der Eröffnung da, so als Zaungast und habe mir mal dieses Spektakel angeschaut.
Hm.
War aber nicht drin, weil ich keinen Bock hatte, mich... beklatschen zu lassen und hab einfach nur grumpy so ein bisschen draußen rumgeault und dann sind wir wieder abgezogen, weil wir auch genug zu tun hatten wegen des Workshops. Man beachte die Verwendung des Genitivs.
Wegen dem Workshop?
Ja.
Herr Professor, es ist doch wegen dem Schild.
Ja. So, und dann war ich, glaube ich, genau nach unserer Sendung da. Den Dienstag drauf. Und hab's mir mal angeschaut. Ja, was willst du wissen? Das ist ein Apple Store, mein Gott. Stimmt. Da sind Tische, da stehen iPods.
Ist halt nichts Geiles. Also irgendwie Menschenmassen, die da rumlaufen und
ja,
alles.
Natürlich, ist voll. Das ist das Absurde, ja. Diese Läden sind immer voll.
Ich war an einem Samstagmittag am Covent Garden in London im Apple Store und der war nicht voll, sondern der war halt gefüllt. Also da war schon Kundschaft und so, aber es war jetzt nicht so, dass der echt brechend voll war, dass Leute an den Geräten angestanden hätten oder sowas. War da gar nicht.
Ja, aber du wirst wahrscheinlich an jedem Tisch irgendwo Leute gesehen haben.
Nee. Naja. Ich bin einfach auf einen, ich weiß gar nicht mehr, was ich wollte gucken, ob ein iPhone 5 in UK signifikant günstiger ist als in Deutschland. Mhm. Dann hätte ich mir nämlich spontan eins gekauft.
War es aber nicht.
War es aber nicht, irgendwie nur 45€ oder so. Und dann dachte ich mir, nee, dann warte ich bis Herbst, da soll ja angeblich ein neues kommen.
Ja.
Dass es da voll drin voll sein soll, das finde ich faszinierend. Aber wahrscheinlich liegt es auch daran, dass wir so ausgehungert sind.
Nee, ist ja überall so. Ich meine, es ist ja das Ladenkonzept mit dem meisten Umsatz und den meisten Besuchern und überhaupt alles weltweit so in diesem Retail-Business.
Aber es ist jetzt auch nicht besonderer als jeder andere Apple Store, auch einfach nur größer.
Naja, also er unterscheidet sich jetzt erheblich von anderen, weil sie eben dieses alte Kino oder zumindest eines der, ich weiß gar nicht, wie viele Kinos da ursprünglich mal drin waren. Das ist ja auch mehrfach umgebaut worden und ich habe mal auch meine ganzen mir in der Vorphase zugespielten Fotos mal analysiert, so was sie da eigentlich alles umgebaut haben. Und ich hatte auch vorher schon mal selber nochmal reingespickt, wie das eigentlich aussah. Mhm. Also als klar war, dass Apple da reingeht, habe ich mal geguckt, da war das gerade noch als Ausstellungsbereich für irgendeine komische Ausstellung. Also der Laden, der da vorher war, war schon zu und dann haben sie das für irgendeine Exhibition oder irgendwas genutzt. Und da waren halt richtig fett Rolltreppen drin in dem Ding, ne? Also sie haben wirklich aus diesem alten Kinohaus, Haus Wien, da so eine Shoppingzeile draus gemacht. Und wenn du reingingst, gingen halt zwei Rolltreppen, also eine hoch, eine runter in die erste Etage und von da in die zweite Etage. Und das war auch einer der alten Kinosäle. Und was Apple jetzt gemacht hat, ist, dass sie unten, also sie haben diese Rolltreppen komplett rausgenommen. Keine Rolltreppen, nichts. Und die haben auch diese erste Etage rausgenommen. Ich weiß auch nicht, ob es die so vorher gab oder ob die auch nachträglich erst reingebaut worden ist. Also das war so sozusagen so ein balustradenmäßig erste Etage. Das haben sie alles komplett rausgenommen. Das heißt, du gehst da rein und es ist ein großer, hoher Raum. Mhm. Ein Riesenraum, wo unten Tische stehen. Und hinten rechts hast du noch so ein kleines, auch aus dem direkten Blick herausgenommenes Accessory-Eckchen. Also wo du die ganzen iPhone-Taschen und diesen ganzen Klimbim, Hüllen, Zubehör aller Art findest. Ja, und wenn du dann nochmal weiter marschierst, dann sind auch irgendwo Klos, dann gehst du durch eine Tür und dann landest du in dem Treppenhaus. Mhm. Also wenn du vor dem Haus stehst, belegt der eigentliche Store so die linken zwei Drittel und rechts das Drittel hat nochmal einen eigenen Eingangsbereich auch. Das heißt, selbst wenn du kannst links quasi alles zumachen, du kannst diesen ganzen eigentlichen Store schließen, hättest aber trotzdem noch einen direkten Zugang oben zu dem Eventbereich.
Ja, da habe ich Fotos von gesehen. Das ist ja.
Genau, das ist einfach so ein etwas größerer Kinoraum, wo so eine Bühne dann drin ist mit cooler Audiotechnik, wie es aussieht. Habe ich jetzt nicht gehört, aber sieht so aus, als ob es korrekt ist. Und dann machen sie da eben Events und da treten halt Bands auf und Vorträge und pipapo. Also es ist insofern schon mal anders, weil normalerweise hat halt natürlich ein Apple Store sowas nicht. Dann gibt es noch andere Räume, die ich so nicht direkt gesehen habe. Die haben ja auf jeden Fall noch ihre eigene Etage, wo sie die ganzen Service-Reparaturen klimbim machen. Und es gibt da noch so einen Trainingsraum, weil sie ja jetzt vor allem auch in diesem ganzen One-to-One-Business, also Training, Leute, Fortbildung und so weiter, da auch reüssieren und damit ja auch ihre eigenen.
Weißt du denn, ob das mit diesem albernen Jubel zur Eröffnung geklappt hat oder sind die baden gegangen damit?
Naja, also die jubeln natürlich da so oder so. Also es war ja auch so, dass...
Das ist halt die Frage, jubelt das Publikum mit oder sind sie so cool wie die Dänen oder wer das war da in dem Video?
Ja, der eine oder andere hat ein bisschen... Der Rest schaute schon etwas unbeteiligt, wenn du mich fragst. Mhm. Aber vielleicht ist das auch so ein bisschen nur meine eigene Wunschvorstellung. Ja, der Berliner ist ja da auch ein bisschen... ne? Ich hatte schon jetzt nicht den Eindruck, da verraten worden zu sein. Auf der anderen Seite, und das will ich auch gleich nochmal dazu sagen, ich kenne ja auch ein paar Leute, die in den Stores arbeiten und die mir auch schon mal so erzählt haben, was da eigentlich so die psychologischen Faktoren sind, die auch zu diesen Begeisterungsstürmen da führen. Ne?
Druck.
Ja, es ist gar nicht so sehr so ein Druck. Also es ist nicht so, dass sie ja jetzt denen da mit dem Messer hinterm Rücken stehen und sagen, wenn du jetzt nicht klatscht, fliegst du raus. Sondern das machen die anders.
Aber sie meinen dasselbe, oder?
Die schaffen da einfach über ihre Methodik, wie sie dieses Team da im Vorfeld zusammenschweißen, durch diese gemeinsame Ausbildung. Mhm. Die Genius-Abteilung wird ja dann meistens auch nochmal in die USA geflogen und die machen da so richtig intensive, wochenlange Vorbereitungen in irgendwelchen Hotels und hängen also wirklich so als Gruppe auch zusammen. Also die schaffen da auch wirklich so ein Gruppending.
Und so eine Erwartung, die sich dann schlagartig entlädt, wenn der Shop aufmacht.
Genau, und das gipfelt nämlich dann da drin, dass sie dann sozusagen die letzten Schritte macht das Team dann auch selber. Also es ist nicht so, dass sie dann irgendwann mal am Montag anfangen und dann ist der Store komplett aufgebaut, sondern ich weiß nicht ganz genau, wo das beginnt, aber so zumindest dieses ganze Aufbauen der Produkte und das Einräumen und so weiter, also diese Finalisierung, nachdem die eigentlichen Baumaßnahmen dann auch wirklich beendet sind, das macht dann halt das Team auch. Und dann arbeiten die dann halt wahrscheinlich auch bis zur letzten Minute. Und dann hast du halt natürlich schon dieses Wir-Ding und ich meine, das sind natürlich auch alles Leute, die nur deshalb da landen, weil sie einfach auch diese notwendige Affinität haben zu Apple.
Ja, weil ich glaube, gut bezahlt ist das nicht, ne? Habe ich mal irgendwo gehört. Also das ist halt auch in so einem normalen...
Ich weiß es nicht genau. Also damals, als der erste Apple Store in London aufmachte, hatte ich da mal einen Typen gesprochen, der da auch am Genius Bar war und der meinte, er wäre sehr zufrieden.
Okay.
Ohne dass gut, er mir Genius eine Zahl jetzt genannt hat. Das, genau. Ja. Genius ist nochmal wahrscheinlich nochmal eine andere Kategorie. Dann habe ich wiederum auch viel gehört, mit so toll ist es auch nicht bezahlt. Ich kann es ja nicht sagen. Ich weiß nur, dass die Zeitlast, also, nee, wie soll ich das ausdrücken? Die
Versteh schon.
Erwartungshaltung in Bezug auf die Flexibilität des Einsatzes zumindest derzeit sehr hoch ist. Das heißt, die wissen irgendwie eine Woche vorher schon nicht, wann sie eigentlich wirklich arbeiten werden und das wird alles sehr kurzfristig, also
wissen
dynamisch
nur geplant. 5 Tage die Woche, aber welche 5 das sind, sagen wir dir morgen. Oder?
Ja, also ich kann es dir nicht so genau sagen, aber so wann man wirklich aufkreuzen muss und das ist natürlich auch bekloppt, weil du natürlich dann gar nichts anderes mehr schedulen kannst. Ja. Naja, aber das ist alles nur so ein bisschen Hörensagen und da stecke ich nicht wirklich drin und will auch gar nicht weiter mutmaßen. Schön ist, jetzt haben wir so einen Store, da kann man hinlatschen.
Wenn was kaputt ist, genau.
Genau, ich habe da auch schon so ein Gerät, was da demnächst mal fertig werden sollte. Wo bleibt das eigentlich? Fällt mir da gerade
ein. Ring!
Ring!
Da sind wir.
Ja.
Ja, nee, ich werde mir dann da, habe ich mir schon fest vorgenommen, ein neues iPhone kaufen gehen. Falls dann Geld da ist, wenn es das gibt. Also
ja.
Die Kosten, es ist so teuer immer. Also was? Nein, es ist nicht teuer, es ist so viel Geld immer.
Du musst ein altes verkaufen, hast du
Geld. Ja, aber kriegst du auch nichts mehr für.
Doch.
Echt? 4S? Kriegt man noch was für?
Na, versuch mal, eins gebraucht zu kaufen.
Echt?
Viel Spaß.
Aber die haben das doch sogar noch im... Ah nee, die haben das mal mit 16 GB im Programm, was viel zu wenig ist für den modernen Großstadtmenschen.
Es ist auch so, dass Leute, die auch nur irgendwie ein bisschen Geld sparen wollen, da gibt es genug Leute, die sagen, na, wenn ich mir nur 50 Euro spare, ist es mir das trotzdem wert.
Aha.
So, das heißt, du erzielst... Das gilt ja nicht nur für iPhones, das gilt insbesondere auch so für Macs und sowas, auch iPads und so. Also alles, was jetzt nicht aus irgendwelchen Generationsgründen komplett outdated ist.
Mhm.
Also ein 4S ist ein gefragtes Phone.
Ja,
ja, das ist schnell genug und das ist abgehangen genug und alles ist super.
Goldene Moderationsbrücke. Fairphone, bin ich die Tage drüber gestolpert.
Mhm.
Das sind irgendwie so ein paar... holländische wie heißt denn das? Non-commercial, jetzt hat's geklingelt.
Ja.
Non-commercial.
Darf ich?
Ja, darfst du. Mach doch eine Musik dann.
Eine Musik?
Ja, oder soll ich aus dem Pfandefelde vorlesen?
Nee. Nicht. Das finden die Leute ganz furchtbar.
Nee, finden die super.
Wir können ja hier nochmal, ach nee, das kann ich nicht machen.
Wer findet das aus welchen Gründen furchtbar?
Wir können ja den Astronauten spielen.
Weil das sexistisch ist?
Ich spiele mal den Astronauten.
Ja, mal spielen den Astronauten.
Control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Lock your Soyuz hatch and put your helmet on. Ground control to Major Tom.
Commencing countdown engines on. Weißt wahrscheinlich, was das ist. Das weiß wahrscheinlich jeder, ne?
Ja, das war sehr geile Nummer. So geht Public Relations.
Oh ja.
Ne? Also, das ist mal so richtig.
Sollte es irgendeiner unter einem Stein gelebt haben? Das ist das Abschiedsvideo von dem Astronauten. Wie ist er noch gleich?
Chris Hadfield.
Der ja ohnehin schon vorher aufgefallen ist durch eine unglaublich geile.
Der hat halt nichts, der war halt nur auf der ISS, um Fotos zu machen, glaube ich.
Ja.
Eigentlich war das der Bordfotograf, ne?
Der hat so viele Fotos gemacht wie noch keiner vor ihm.
Unglaublich.
Ja.
Und was für Fotos?
Und dann hat das alles noch getoppt mit dieser Aufnahme hier von Space Oddity von James.
Ich wüsste ja mal gerne, ob das geplant war oder ob der sich zwischendurch gedacht hat, ich mach das jetzt einfach. Also ob das mit der ESA, PR oder was ist das, NASA? Nee, wo gehört der hin?
Naja, der ist ja Kanadier, also der gehört zur CSA.
Ob das mit der PR-Abteilung, ob das mit der PR-Abteilung abgesprochen war oder ob der das einfach gemacht hat, weil er es konnte. Und wie war deren Top-Level-Domain da oben?
Also ich glaube nicht, dass das...
Haben die eine eigene Top-Level-Domain? Hat die ISS, hat die sowas? Das muss doch eigentlich.
Es gab auf jeden Fall eine schöne Diskussion darüber, wie das eigentlich mit Copyright im Weltall aussieht. Ne?
Ah, den Gesang haben sie schon auf der Erde aufgenommen, schreibt gerade der Chat.
Ja?
David Bowie hatte zugestimmt, die GEMA leider nicht. Das ist so geil.
Ja.
Kulturvernichter da.
Ja.
Ja, ja, das war das, also so, ich meine. Wer jetzt noch was gegen Spaceflight hat, ist doch irgendwie doof.
Ja, es ist leider weit verbreitet, diese Ansicht, dass das ja alles nichts bringen würde. Und dann gehen sie wieder auf ihr iPhone und freuen sich.
Genau, über die Bilder.
Und merken nicht, dass...
Und über das Navi und über die Wettervorhersage.
Genau, und alles.
Und das schönste Argument, also es ist ja, also Spaceflight ist ja im Wesentlichen Grundlagenforschung. Und das eins der, also das Problem bei Grundlagenforschung ist ja immer, also das, wenn einer sagt, das brauchen wir alles nicht, kommt man ja gerne mit Einstein und GPS. Einstein hat ja auch keinen Anwendungsfall für seine Relativitätstheorie. Aber was ich noch viel schöner gefunden habe, war das Argument, das der Pressesprecher der Helmholtz-Gemeinschaft brachte. Der sagte, naja, manchmal muss man halt nach Indien fahren, um Amerika zu finden. Enough said.
Ja, schön, schönes Ding.
Toll, ne?
Ja. Das ist gut gesagt. Ja.
Mann, ey, wie...
Was mir in dem Moment auch nochmal klar wurde, man
wie
weiß das ja immer schon.
Wie scheiße muss das sein, auf die Erde zurückzukommen? Wie scheiße muss das sein?
Ja,
das muss
doch twitterte,
total scheiße sein.
Er twitterte, er meinte irgendwie...
Das muss das Schlimmste sein, was einem passieren kann.
Er meinte, frische Luft hat noch nie so gut getan.
Oder so. Verdammt.
Ja, ja. Und so auch die, mal wieder so seine eigene, sein eigenes Gewicht zu spüren.
Mal duschen, mal ordentlich scheißen gehen.
Ja.
All diese sind halt alles diese Sachen, die man, die man gar nicht...
Schwerkraft geht einem zwar irgendwie auf den Senkel, aber ist geil. Ja, also ohne Schwerkraft ging es uns gar nicht. Dann gäbe es uns nämlich nicht.
Ach, das würden wir schon irgendwie hinkriegen.
Nee.
Nee.
Nee. Ohne Schwerkraft gäbe es keine Sterne, gar nichts.
Warum hatten wir eigentlich eine Gitarre da an Bord? Oder ist die immer an Bord?
Na, der will halt auch mal late werden, ne?
Ja,
der hat wahrscheinlich jetzt ein halbes Jahr keinen Sex gehabt. Also hat er sich gesagt, nehme ich meine Gitarre, schrammel ein bisschen David Bowie, das kommt bestimmt gut an.
Ja.
Aber es ist einfach ein geiles Video, ist einfach super und...
Die Gitarre gehört an Bord, sagt der Chat, siehst du?
Das ist die Hausgitarre.
Die Hausgitarre. Die wird, spielt sonst die Katze. Das ist eigentlich auch cool.
Nee, das ist schon wirklich ein schönes Ding und wer das noch nicht mitbekommen hat, dass der da so die ganze Zeit rumgetwittert, twittert auch immer noch ganz fleißig.
Wer hat denn die Gitarre da hochgeschafft eigentlich?
Die Russen, sagt der Chat.
Der Russe?
Ja.
Ich dachte, der Russe spielt nur Ukulele und Balalaika und
kannst
so.
Du mal sehen.
Kann ich mal sehen, der Russe.
Der Russe.
Auch, der ist auch verweichlicht.
Flexibler als man denkt.
Jetzt spielt er Gitarre. Die Lusche. Früher hatten wir noch Angst vor dem, jetzt spielt er Gitarre.
Ah, wo wir übrigens gerade bei Gesangesgut sind, erinnerst dich doch hier sicherlich noch an den, unseren Star vom letzten Mal.
Ich, ja, ja.
Triple A.
SPG.
SPG.
Yo, yo. Ja? Klar. Yo.
Und, genau, und dann
dem kannst du mal mit deinen Coffees, entschuldige, mit deinen neuen Stiefeln, ne, kannst du dem mal unmissverständlich klar machen, dass er das mal bleiben lassen soll.
Obwohl, auf jeden Fall wurde ich auf das Video hingewiesen von diesen bösen Jungs, diesen Hotboys, die ja immer alles nur schlecht machen.
Die SPG Hotboys, ja. So ist der AAA ja nicht.
Nee, ja. Der ist anders.
Der ist nämlich nicht so wie die Hotboys, die immer alles schlecht machen.
Genau, wollen wir mal gucken, wie die sind?
Du hast die Hotboys.
Ja, hier. Das sind nämlich hier die Hotboys.
Salzburg Arena.
Alter.
Naja, aber die klingen aber wenigstens irgendwie.
Salzburg bleib, ich habe zu viel getan für den Scheiß. Ich habe das Spiel eröffnet und erweitere den Kreis. Die Straßen, die Häuser, die Blocks sind verdreckt. Die Menschen ohne Arbeit machen das Straßengeschäft. Hier herrscht ein eigenes Gesetz, Mörderpass. Wenn du dich nicht darin hältst, fick dich meine Stadt. Ich bin nicht mit wem, der nichts hat. Ich bin nicht den Harten, sonst wirst du erschlagen, erstochen und begraben. So ist meine Stadt. Ich liebe SPG, ABC, THF und die Mörderbandarmee.
Also,
die klingen immerhin so, als wüssten sie, was sie tun.
Ja,
wobei,
aber
das, so ganz
nimmt man also, ihnen das auch nicht ab. Ich meine,
das
Österreichische,
das eignet sich auch nicht zum Gangster-Rap. Also, das hat eine andere. Das ist irgendwie nicht.
Nee, ne? Ne,
das glaubt ihr halt gerne. Na, ich stech dich ab.
Was?
Ich schlitz dich auf. Ich schneide dir deine Schasshaar ab. Da kannst du die Schasshaar wieder abblondieren. Da blatt nichts über.
Ja.
Das geht nicht.
Ja, die Hotboys hier
die
sind
Hotboys.
Alle ganz krass.
Also vor allen Dingen irgendwie so Olle Golf. Aber hey, Gangsterkarre.
Ja, aber dieses Gefingerklappe. Jetzt müssen sie ja auch noch da mit ihrer Wumme da rumfuchteln. Also
super.
Einfach sehen auch wirklich alle albern aus. Alle scheiße angezogen.
Naja, das ist T-Shirts
und so.
Jugendmode halt, ne?
Ja, Jugendmode ist meistens scheiße.
Ja. Schlimm finde ich. Eben hätte ich fast einen überfahren auf dem Weg hierher. Der war mindestens 40 und ist so rumgelaufen. Und da finde ich, hört es dann echt irgendwie auf.
Na, den hättest du mal überfahren.
Ich mach das nicht mit dem Motorrad. Dann
ja.
Im Zweifelsfall tut es mir stärker weh als dem. Super.
Ich mit meinen Cowboy-Schuhen, ne? Wenn ich da hinkomme, genau. Da ist aber hier.
Ja, wenn der
dann
Team,
hol ich
wenn der
aber
Team
hier mal.
Deine Schasshaar aufblondiert, da bleibt nichts über. Der Tim mit seinen Boots ist bei mir sofort böse. Zurück.
Sorry.
Bitte.
Ja.
Fairphone, wo wir eben bei Telefon waren.
Oh ja, 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 genau. Da standen ja übrigens auch die Vögel vor dem Apple Store bei der Förderöffnung. Da stand da auch gleich so eine Demonstrationsgruppe.
Ah, du meinst WeltverbesseristInnen?
Ja, also ich hatte in dem Moment gerade nicht so viel Zeit, mich da ausführlich zu informieren. Die hatten da auch irgendwie da ihren Diskurs mit der Polizei in dem Moment, wegen, keine Ahnung,
weil, ja,
Absperrungsabstand, keine Ahnung, Bodennebel, Apple war dagegen, was auch immer. Aber ich hatte mit einem Blick gleich geahnt, was das Thema ist. Ja, die böse Ausbeutung in China.
Ja.
So, ja, ja. Und da gibt es ja diese Fairphone-Kampagne, gibt es ja schon ein bisschen länger. Die haben jetzt sogar angekündigt, sie wollen ein Telefon bauen.
Das haben sie angekündigt, genau. Das sind so ein paar wie heißt das? Nicht non-NGO, sondern nicht non-governmental, sondern non-profit-organization. NPO-Leute aus Holland, die gesagt haben, wir versuchen jetzt mal ein Telefon, also ein Smartphone zu bauen, das so ethisch so unzweifelhaft wie möglich ist. Also die sind sich im Klaren darüber, dass es nicht möglich ist, das Ding komplett sauber zu bauen, also sowohl sauber als auch fair zu bauen, weil die in zu kleinen Stückzahlen produzieren, als dass sie ihre Zulieferer wiederum unter Druck setzen können und sagen könnten, so ihr zahlt jetzt wenigstens mal einen Mindestlohn oder irgendwie sowas.
Mhm.
Aber sie versuchen halt irgendwie soweit die Komponenten zusammenzukaufen ja, die so zusammenzukaufen, dass es halt ethisch weniger zweifelhaft ist als die Smartphones, die sonst so auf dem Markt sind. Und ich finde das total klasse. Die haben jetzt gesagt, wir wollen ein Telefon bauen, wenn 5000 Vorbestellungen zusammenkommen. Ich glaube, das Gerät kostet 350 Euro oder irgendwie sowas. Müsste mal Fairphone dort, weiß ich nicht. Was machst du da?
Ich schlag gerade ein paar Artikel bei Heise zu dem Thema nach, wo hier berichtet wird, wie die Dinger transportiert werden.
Es
die werden halt auch in China
immer,
gebaut.
Ja, klar, die werden in China gebaut. Der Chipsatz ist ein Standardchipsatz, der aus irgendeiner Fabrik rausfällt, wo man auch nicht kontrollieren kann, wie da die Arbeitsbedingungen sind. Also schon überprüfen kann, aber nicht kontrollieren. Also man kann sie nicht in seinem Sinne verändern. Es gibt natürlich sehr viel Kritik daran, ne? Wie immer, das ist ja gar nicht fair, also entweder muss es zu 100% fair sein oder es ist ja gar nicht fair. Das ist ja immer eine beliebte Kritik, genau, das ist ja immer eine beliebte Kritik, die dann angebracht wird. Ich finde das gut, dass die das wenigstens versuchen und ich hoffe, dass das genug Vorbestellungen kriegt, dass das Ding tatsächlich in Produktion geht, einfach nur um zu beweisen, dass es auch anders gehen kann. Dass es nicht nur Gelaber ist. Also das, ne, und wenn von den 90 Komponenten oder wie viel da drin sind oder 30, sie nur 10 fair gehandelt verbauen können, dann sind es immerhin schon mal 10. Und das ist halt, ich finde, das ist zumindest schon mal ein Signal, was das sendet. Und das finde ich eigentlich ganz geil. Und darum habe ich eins vorbestellt.
Hast du das?
Ja, habe ich.
Ich kann
natürlich, es ist ein Android-Gerät. Ich bin ein iOS-User. Ich werde damit nicht wirklich viel anfangen können und sowas. Aber ich möchte, dass das stattfindet, das Ding. So, was ich, wenn ich es dann habe, damit mache, vielleicht schaffe ich es ja irgendwie an Hörfunk einen Beitrag darüber zu verkaufen oder so. So, dass ich das dann wenigstens, keine Ahnung, zur Hälfte, refinanziert oder so. Aber ich find's halt wichtig, dass es sowas gibt. So. Ich will, dass es das gibt. Darum habe ich das vorbestellt, was irgendwie auch ein bisschen dämlich ist. Wenn ich mich gleichzeitig darüber beschwere, dass ich nicht genug Kohle für ein neues iPhone habe.
Ja.
Was nicht stimmt, es ist mir einfach zu teuer, wenn es in einem Vierteljahr ersetzt wird. So. Das Geld fürs iPhone habe ich schon da liegen.
Ja. Ich wollte da in dem Zusammenhang nochmal hier, Moment, in dem Zusammenhang mit dem Fairphone-Kram.
Ja.
Moment, ich bin leider...
Shameless Self-Plugging in der Meta-Ebene.
Auf Podcasts von meinem guten Freund
Bicycle Holger Mark. Klein, der, achso.
Nein. Oh, Bicycle schade. Mark ist an dem Thema nämlich schon ganz lange dran.
Ah ja.
Der hat den ersten Podcast zu dem Thema schon im
gemacht,
Mai 2011,
das,
vor zwei
das
Jahren
Fairphone
gemacht.
Noch in kleinen finnischen Clubs.
Nee, das ist ja eine holländische Initiative, der wohnt ja in Amsterdam und der hat, sagen wir mal, zu diesen Kreisen ohnehin schon immer einen sehr guten Zugang gehabt. Also es gibt da...
Das heißt, das ist auch Bicycle Mark approved oder hat der gesagt, nee, das ist totaler Dreck und Abzockerei und ich bin jetzt wieder mal reingefallen. Hab Daniel Hoffmann Geld
das
überwiesen.
Ist schon, ja, das ist schon eine wirklich korrekte Initiative. Marc hat ja auch selber einen Vortrag auf dem Kongress dann gehalten, 2011, zu dem, auf dem Camp, Entschuldigung, zu dem Thema gehalten. Also diese Problematik der seltenen Erden etc. Ja. Weil das ja dann sozusagen eben auch Auswirkungen hat, insbesondere übrigens in Afrika, weniger in China.
Ja.
Weil da,
ja,
da ne, also in China gibt es das auch. Die Quellen vermutlich liegen dort die größten Restreserven. Immer mal wieder wird ein anderes Land verdächtigt, auch noch was zu haben und freut sich.
Ja, ich glaube, selbst in Europa liegt noch ein bisschen was rum. Ne? Also.
Ja, aber es gibt jetzt zumindest keine nennenswerten Fanggründe, wo man sagen kann, hier ist jetzt die Versorgung für Lithium-Ionen-Akkus der nächsten 10, 20 Jahre gesichert. Ja,
ne? Na, wenn ich das richtig verstanden habe, ist das Hauptproblem bei den seltenen Erden und China, dass China so viel des Marktes, einen so großen Anteil des Marktes kontrolliert, dass sie die Preise diktieren können und die seltenen Erden so günstig sind, dass es sich nicht lohnt, die woanders abzubauen. Musst du mal gucken, der Lars Fischer hat das mal in seinem Fischblog mal komplett aufgearbeitet. Ist aber auch schon wieder 2 oder 3 oder 4 Jahre oder so.
Ja.
Man vergisst ja so viel, aber die Shownotes werden es vielleicht finden. Also Fischblog, Lars Fischer hat mal über seltene Erden geschrieben und was das Problem mit China ist. Ja.
Genau,
vielleicht ja, hat den, da hab ich gedacht, hatte ich mal wieder so einen Anflug von, ich beruhige jetzt mal mein Gewissen oder so ähnlich.
Ist es beruhigt?
Nein, natürlich ist es nicht beruhigt, weil das ist halt ein Witz. Also ich lebe ein ethisch zweifelhaftes Leben und das wird sich auch nicht dadurch verbessern, nicht signifikant dadurch verbessern, dass ich irgendwie so 350 Euro für so ein Telefon ausgegeben habe. Aber ich möchte halt, dass dieses Telefon, ich möchte, dass dieses Gerät da ist, weil, weißt du, ich will, dass das im Regal liegt. Weil wenn es im Regal liegt, gibt's das. Solange die da nur drüber reden, gibt's das Ding nicht. Da ist das nur eine Idee. Und das ist dann, weiß ich nicht, rangiert hat auf demselben, liegt in derselben Schublade wie eine Welt, weiß ich nicht, eine Star Trek-Welt oder so. Solange es nicht da ist, ist es halt nicht da.
So irgendeine Ahnung, unter welchem Stichwort ich weiß es wirklich nicht mehr finden könnte?
Nee, ich weiß es nicht mehr. Das ist auch ein sehr langer Artikel gewesen, wie immer bei Lars.
Ja.
Das heißt, du willst ihn auch jetzt nicht mal schnell querlesen.
Nee, querlesen nicht. Ich würde ihn nur gerne finden, damit wir hier schön Quellen benennen können. Ich kann mich erinnern, dass du das mal getwittert hast, aber ich weiß jetzt gerade nicht, wie ich das finden soll. Naja, Fischblog, ein Teil von Psylox, den Science-Bloggern.
Vom Nee, das sind die Science-Blogger sind wieder andere. Psylox, das sind die Psylogger. Psylox ist Burda, Psylox ist Spektrum.
Konfusion. Für mich, ich habe das jetzt sozusagen als Meta-Begriff gesehen.
Achso, die Wissenschaftsblogger.
So eben die Leute, die bloggen und Plan von Wissenschaft haben. Ja. So.
Wer Lars nicht liest, ist doof übrigens. Also der schreibt wirklich.
Der hat auch, glaube ich, einen Vortrag auf der Republika gehalten. Ach, echt? Ne?
Hm. Habe ich nicht mitgekriegt. Ich war nur Montag da.
Ich habe ihn nicht gesehen, aber ich glaube ja. Nicht. Ich guck mal.
Du hast gerade so gegrinst, als wolltest du, hattest du so einen Last but not least Scherz im Kopf?
Nee.
Nicht, okay.
Hatte ich nicht.
Ja, nee, der schreibt tolle Sachen und schreibt auch sehr schön, finde ich.
Warte mal, wie heißt er nochmal ganz? Lars?
Fischer.
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 Ja, klar.
F-U-S-C-H-A. Lars Fischer. Tatsächlich. Nee, das sieht aus wie eine Diskussionsrunde, ne?
Ja, ich wusste nicht mehr ganz genau, ob es ein Vortrag oder ein Panel war. Mhm. Da ging es hier um Partizipation, tralala. Wird auf jeden Fall auch in die tollen Shownotes übernommen. Klick, da ist der Link. Maximaler Guck Service mal, für unsere Hörer.
Die seltenen Erden, da sind die ganzen, dreimal der Link, den du gesucht
worden.
Hast.
Ja, okay, alles klar.
Der Chat ist halt, ne?
Aber ich habe echt nach seltenen Erden gesucht. Aber ich hätte vielleicht nach seltenen Erden suchen müssen.
Du siehst,
Nee, ist doch super.
Es ist viel.
Was wären wir ohne den Chat? Was wären...
Aber das ist halt auch das Tolle an Lars. Der schreibt halt, der bloggt halt nicht, sondern der schreibt richtige Artikel. Also nicht so, ich tu mal schnell was raus, was ich schon hab, sondern einfach komplett durchrecherchiert.
Ja, der erzeugt Quellen.
Ja. Er erzeugt Quellen, schön gesagt. Mhm. Sehr gut.
Ja. So.
Bestell dir doch auch so ein Fairphone. Ah ja, du möchtest also, dass Afrika weiter ausgeblockt drauf, Nö, immer feste drauf. Naja, das ist ja auch mit der Kolonialgeschichte deines Heimatlandes fest verbunden. So seid ihr halt. Ja, Imperialistenschweine.
Nicht nur meines. Arr, arr.
Und das Tragische am Fairphone ist, das läuft übrigens nur noch 4 Wochen, glaube ich, diese Vorbestellfrist. Müsstest du mal auf der Webseite von denen gucken. Und die haben gerade noch, haben gerade erst 3000 oder sowas Vorbestellungen ab, wenn überhaupt. Das fand ich sehr schade.
Naja gut, ich meine, das ist ja eher ein politisches Signal und ehrlich gesagt, ich habe schon viele Gruppen Telefone ankündigen sehen, ja, und meine Erwartung ist so ein bisschen, dass da dann am Ende doch eigentlich nichts bei rauskommt. So, also nicht politisch kann hier sehr wohl was bei rauskommen, aber so vom Telefon her.
Naja, das wird halt Standard Android, das wird halt ein Nexus 4, so.
Vermutlich, ja.
Das wird ein Nexus 4, wo nicht ganz so viel Blut dran klebt.
Ja, ja, das ist ja auch in Ordnung. Mein Interesse ist allerdings an Android-Phones ist eher gering. Das heißt, ich weiß, ich würde es mir kaufen und ins Regal legen. Mhm. Und das ist es ehrlich gesagt nicht. Ja. Stimmt. Also das wäre ja,
vielleicht
dann,
verschenke ich es hinterher oder so oder verlose es oder irgendwie. Mal sehen.
Ich verschenke ja nichts, was ich nicht auch selber benutzen würde.
Ich würde ein Android-Telefon selber benutzen, wenn ich nicht in einem kompletten Mac-Kontext.
Also, falls ihr schon immer mal ein Android-Telefon geschenkt bekommt, dann
fragt Holgi, wenn er das Ding hat. Ich habe die Tage habe ich ein ein Firefox, nee, ein Mozilla, nee, was ist das für ein Handy? Firefox Smartphone in der Hand gehabt.
Ach echt?
Was für ein Schrott.
Mit diesem Firefox OS.
Ja, ja, geht gar nicht. Das fühlt sich an wie ein Android von vor 4 Jahren. Hm. Also das überhaupt nicht, das ruckelt wie Hulle.
Aber das ist doch noch gar nicht fertig in dem Sinne.
Nee, ich hatte es in der Hand.
Ich kenne da nur Ankündigungen. Bin ich irgendwie,
habe ich irgendwas
verpasst?
Ein weißes Gerät in einem braunen Karton. Ja. Aber das hat überhaupt nicht schön gespielt. Also kann sein, dass vielleicht war das doch, da stand irgendwie, das war so ein Developer-Dingsi.
Developers.
Keller passiert.
Ja, und das hat aber echt keinen Spaß gemacht. Wow, wow, wow.
Wonach wollte ich gerade suchen?
Firefox Telefon.
Ja, ja, Firefox OS.
Wenn du wenigstens das, was du da auf deinem Bildschirm machst, an die Wand projizieren würdest, dass ich auch was zu gucken hätte, während du dich komplett aus dieser Sendung zurückziehst.
Ja, dann bräuchte ich aber noch einen zweiten Beamer.
Wieso?
Na, wie soll ich denn das jetzt, ja, so Picture in Picture oder was?
Oh geil, Picture in Picture, das ist sowieso die Lösung für. Gib mir
die Technologie dafür, dann mache ich das, aber ehrlich gesagt... Es ist auch explizit so, dass ich diesen Bildschirm für Dinge nutze, die
mich einen Scheißdreck angehen.
Die dich nicht aus dem Konzept bringen sollen, weil ich in dem Moment halt nur als gucke, ob das relevant ist. Und wenn das dann da die ganze Zeit
aus dem Konzept bringt, ist doch lächerlich. Ich bin doch nichts aus dem Konzept. Deine Mutter bringt aus dem Konzept. Tim, hör auf jetzt damit.
Was denn?
Mach Geräusch. Das ist eine Sendung hier, eine Audio. Mach Geräusch.
Du wolltest noch über Krautreporter reden.
Ich wollte über Krautreporter reden?
Hm. Nicht?
Ja, aber ich weiß nicht mehr was. Das ist halt gerade, ja, jetzt, mir kommt es gerade langsam wieder. Ach, schon wieder.
Ich hol mal einen Lappen.
Nee, mir ist nur aufgefallen, dass Krautreporter gerade so ein bisschen so ein, ist jetzt nicht Hype, ist das falsche Wort, gerade so ein bisschen modern ist, sich dann, ne, weil also sich Gedanken darüber zu machen, wie man denn eigentlich Journalismus im Netz refinanzieren kann.
Oder finanzieren kann.
Und da gibt's halt die Idee, das über Crowdfunding zu machen. Also Reporter stellen ihre Reportagegegenstände dar und sagen, wie viel Geld sie brauchen, um diese Reportage herzustellen, und sammeln dann halt im Rahmen des Crowdfunding das Geld dafür. Was irgendwie ja vielleicht ganz nett ist. Aber letztendlich dann doch... genau das, was Journalismus so wichtig macht für eine funktionierende Demokratie, finde ich jedenfalls, nämlich den investigativen Journalismus, den kriegst du darüber nicht finanziert, weil du gerade wenn du investigativ recherchierst, nicht vorab schon sagen willst, was das Ziel deiner Investigation ist oder Gegenstand deiner Investigation ist. Das heißt, dieses System versagt genau an der Stelle, wo es darum geht, den Mächtigen auf die Finger zu klopfen, also wo es darum geht, tatsächlich eine vierte Gewalt zu etablieren. Weil du kannst dich nicht hinstellen und kannst sagen, so, ich möchte jetzt mal ein Crowdfunding-Projekt machen, wo ich, keine Ahnung, gegen den Chefredakteur der Bild-Zeitung was recherchiere, weil ich nämlich Hinweise darauf habe, dass da eine Geschichte ist, die ihn in den Knast bringen könnte oder sowas. Das, weißt du, weil in dem Moment,
ja,
wo du
so
das da...
Ja, so muss man es ja nicht unbedingt gerade mal... also so muss man es ja nicht unbedingt formulieren, ja.
Aber wie willst du formulieren, ich brauche Geld für eine Recherche gegen den Chef des AWD, gegen Carsten Maschmeyer, wie es der Norddeutsche Rundfunk gemacht hat.
Du sprichst halt nicht vom AWD, sondern du sprichst halt von dieser Branche von Finanzierungs...
Aber selbst damit wächst du ja schon schlafende Hunde.
Naja, weiß ich nicht. Kann und? Natürlich sein, ob, aber was willst du machen?
Ich hab mal so eine Idee gehabt, aber damit bist du natürlich dann auch wieder bei so einem Redaktionssystem oder Prinzip, eine Art Kuratorium zu bilden, das über einen definierten Topf, also ein definiertes Budget verfügen kann, bei dem sich investigative Reporter bewerben können und wo dann eben auf dem Wege des, weiß ich nicht wie, Umlaufbeschlusses durch dieses Gremium oder so, Gelder verteilt werden. Und hinterher erst transparent gemacht wird, was da passiert ist. Und auch wenn es schiefgegangen ist, transparent gemacht wird, warum es schiefgegangen ist. Weil die meisten investigativen Recherchen laufen halt auch ins Leere. Ja, das heißt, so jemand, so ein Hans Leyendecker oder sowas, der einer der profiliertesten investigativen Reporter in Deutschland ist, der recherchiert auch sehr viel und sehr lange, und es wird nie ein Artikel draus.
Ja, ich finde das insofern nicht so schlimm, als dass es meiner Meinung nach neben diesem Extrem, dass wir sind jetzt die maximal investigativen und sägen an den Stühlen der mächtigsten und schlimmsten, bis zu, ich tippe alle Pressemitteilungen 1:1 so ab, wie sie reingereicht werden, dazwischen ist schon noch eine Menge Luft.
Und das ist richtig.
Da kann so ein Portal natürlich solche Sachen überhaupt auch erstmal in Wallung kriegen.
Ja.
Und letztlich ist es wie in allen anderen Bereichen, das Vertrauen, wirklich lange Zeit an irgendwas recherchieren zu können, ohne dass du irgendjemanden groß oder zumindest keiner nennenswerten großen Zahl von Menschen sagen musst, worum es eigentlich gerade geht.
Ja.
Diese Freiheit, das ist, glaube ich, etwas, das muss man sich erarbeiten. Da entsteht Reputation über das, was du vorher getan hast. Stell dir mal vor, irgendjemand wird jetzt hier gefundet, fängt an, macht was Ordentliches, macht sein nächstes Ding, wieder toll, ja. Und die Leute so, oh, interessante Schreibe, da ist ja ganz schön was bei rausgekommen, lalala, ist nach Indien gefahren, hat Amerika entdeckt. Und so, und dann kann er halt in zunehmendem, damit baut er sich ja auch Reputation auf, um auch außerhalb des Crowdfunding-Bereichs Vertrauen und Unterstützung zu erhalten, eben von solchen Organisationen, die auch klassischerweise so ein Investigations- Journalismus machen. Und man kann ja auch über diese ganzen Funds hier nochmal ein Prozent oder ein halbes Prozent abführen, um genau solche Sachen
aber
zu
wie,
unterstützen.
Aber wie entscheidest du, an welcher Stelle entscheidest du, welches nicht näher benannte Rechercheprojekt gefundet wird und welches nicht? Das kannst du ja nur machen, wenn du irgendwo einen Chefredakteur hast.
Indem du halt nicht projektbezogen, also nicht im Sinne von auftragsbezogen, hier entsteht genau der Artikel über die Freiheit in Ungarn.
Sondern du sagst,
wir sind die Gruppe investigativer Journalismus und guck mal, was wir bisher schon gemacht haben. Und wenn ihr weiterhin auch wollt, also diese kontinuierliche, das ist ja immer genau das Ding, die Plattform hier ist ähnlich wie Kickstarter, projektorientiert. Das heißt, du hast ein gewisses Spendenziel.
Nicht personenorientiert, ja. Also man
es kann auch personenorientiert sein, aber es ist, sagen wir mal, es gibt eine definierte Summe, bis zu der das abgeschlossen wird und es ist klar, wofür.
Ja.
Versus sowas, wie wir das jetzt bei Podlove zum Beispiel machen. Wir wollen eine kontinuierliche Finanzierung haben und man kann nicht immer genau sagen, welcher Betrag jetzt welches Feature erzielt, sondern das wird halt einfach gemacht und am Ende entscheidet über die zukünftige Weiterfinanzierung schlicht das gewonnene Vertrauen über die Zeit. Weil man einfach was abliefert, schafft man das Vertrauen, dass die Leute auch weiterhin sagen, ich weiß zwar nicht, was euer nächstes Feature ist und ob das irgendwie alle meine Probleme lösen wird, aber ich bin mir sicher, da kommt schon was Ordentliches bei raus.
Ja.
So, und so ähnlich könnte es ja auch, ich bin da nicht so generell negativ so eingestellt. Wo
ich bin da überhaupt nicht negativ, da habe ich mich jetzt dann missverständlich ausgedrückt.
Zu den Erfolgschancen.
Nein, ich frage mich, wie man das überhaupt machen könnte, also wie man überhaupt investigative Dinger so finanzieren könnte, dass die Reporter wirklich befreit ein halbes Jahr oder ein ganzes Jahr auf eine Recherchereise gehen können.
Na, mehr Geld einnehmen.
Selbst wenn hinten nichts bei rumkommt.
Naja, irgendwas muss natürlich bei rumkommen, weil warum sollst du es sonst finanzieren? Also sagen wir mal, wenn du jetzt so ein Projektblock schaffst, so eine Art Proxy, so eine Gruppe, Interessengemeinschaft, investigativer Journalismus, der unter anderem über Crowdfunding, vielleicht auch nicht ausschließlich, sich eben seine Arbeit finanzieren lässt und der dann vielleicht 10 Projekte hat und von denen failen halt 3 und bei 5 kommt was Ordentliches raus, ja, da failen 8 und 2 sind die großen Bringer.
Ja.
Wie im richtigen Leben. Aber wo ich mir jetzt gerade mehr Gedanken darüber gemacht habe, als ich die Plattform nochmal so gesehen habe, ist natürlich, was ist denn jetzt hier eigentlich die interessierte Zielgruppe? Sind das wirklich jetzt die Leser?
Oder?
Ja. Oder sind das so, naja, keine Ahnung, so eine Journalistenszene muss es ja auch geben. Also so ein, ich habe genug Geld verdient in meinem Leben und jetzt gucke ich mal, dass ich hier die richtigen Leute fördere und jetzt nicht hier irgendwie meine Kohle für irgendeine Stiftung rausprassel, sondern ich setze das hier mal gezielt ein mit hier mal ein Tausi und da mal ein Tausi und mir schadet es nicht.
Dazu müssen wir mal wissen, wie hoch so die Einzelspenden sind und sowas, ne?
Aber man kann ja mal gucken, hier ist was mit 2290 Euro finanziert worden und das waren 66 Unterstützer. So, da könnte man halt jetzt mal so einen Schnitt bilden, ne? Tja, das ist relativ wenig. Das sind knapp 35 Euro. Aber das sagt jetzt auch nichts über die Verteilung. Das kann ja trotzdem sein, dass da solche Leute mit dabei sind und dann gibt es halt noch irgendwie so. Also, ne, ich weiß nicht, ob ich jetzt so als Leser das unbedingt, also mein Interesse daran, in Honduras jetzt Forschung betreiben zu lassen, ist vielleicht sehr viel mehr von Honduras. Also wenn ich irgendeinen Honduras-Bezug habe, was weiß ich, ich war ja, klar, da oft
hast,
oder
aber das hast du ja immer.
Also ich habe irgendwas ja zu tun mit dem Land. Naja, es ist sozusagen nicht aber das eigentliche Interesse am Journalismus als solchen.
Ne, sondern am Thema.
Sondern an den konkreten Themen.
Ja, ja klar, das ist auch wie so eine, weiß ich nicht, Geo, kaufst du dir doch auch, wenn die Geo über ein Land berichtet, wo du schon mal warst oder wozu du irgendeinen Bezug hast, kaufst du dir halt auch eher als eine Geo über, keine Ahnung, ein Land, was dir nichts sagt, Bulgarien oder so. Also das finde ich, ja. Da wählst du halt genauso aus, wie du bei vorfinanzierten Sachen auswählst. Also das ist dann halt nur am Zeitungskiosk, wo du die Wahl triffst und eben viel wieder zurückgeht.
Giftgase im Airbag. Ja, aber hier sind ja so einige Sachen aufgelistet. Vielleicht sind das ja auch schon alle, die irgendwie hier jemals erfolgreich waren.
Das ist
waren.
Auch noch
das
nicht so alt, nicht diese so ganze genau. Nummer. Ich frage mich nicht, wie alt, aber zumindest gut, dass ich es erst kürzlich mitgekriegt habe, heißt jetzt wenig.
Ja, ich habe da auch schon vor einiger Zeit was drüber gehört, aber mich noch nicht so sehr damit beschäftigt. Nee, aber es ist gut, ist super, muss.
Also ich denke halt, ich glaube halt an Crowdfunding. Also
ja, ich glaube auch an Crowdfunding, aber du musst ja, Crowdfunding funktioniert halt wenn du deine Community findest. Und mir ist nicht ganz klar, ja. Was ist die Community von journalistischer Arbeit?
Also naja, wo prinzipiell ist da, alle, also im Grunde ist das sowas wie. Also
ja, aber alle ist halt nicht die Community.
Das ist halt extremer Streuverlust letztlich. Also du bietest es halt allen an und wenn du Glück hast, wollen es 1000 haben. Und die geben dann jeder irgendwie 3 Euro und dann hast du 3000 Euro ganzen Monat von Leben und Arbeiten. So. Ja. Wobei dir halt die Frage ist, ob die dann auch 3 Euro geben. Weil das ist ja das nächste Problem ist ja, dass du dann gerade so in so mischfinanzierten Sachen wie den überregionalen Zeitungen, da kriegst du halt für 3 Euro eine komplette Zeitung mit ganz vielen unterschiedlichen Geschichten, wo du dann gefühlt für die Geschichten, die dich interessiert haben, trotzdem nur 30 Cent pro Geschichte bezahlt hast. Das heißt, du bräuchtest dann, um 3000 irgendwie zusammenzukriegen, brauchst du halt nicht 1000, sondern 10.000 Leute. Oder sogar 100.000, je nachdem wie.
Ja,
die Zahlungsbereitschaft des Einzelnen ist.
35 Euro Durchschnitt finde ich eine sehr gute Zahl. Ja, das ist nicht so aus hier mal ein Euro, da mal ein Euro zusammengesetzt.
Man weiß es halt nicht. Also vielleicht sitzt da auch wirklich jemand, der sagt, ich habe genug, ich tue da jetzt mal einen Tausender dazu und die restlichen 65 Leute haben jeder nur einen gegeben. Und
ja, aber meine Erfahrung ist, dass es da eben so eine Normalverteilung schon gibt.
Ja, okay.
So. Natürlich ist das meiste sind kleinere Spenden, gar keine Frage.
Ja.
Aber es ist jetzt auch nicht so, dass alles ganz klein ist und dann kommt noch mal einmal der Supermagnat und haut dazwischen. Das mischt sich. Und insofern sagt der Durchschnitt schon was aus. Ja, ja.
Tja.
Aber mein Zugang zu Journalismus ist, ja, ich bin ja kein Journalist. Bist du Journalist eigentlich?
Ich wehre mich mit Händen und Füßen dagegen, so bezeichnet zu werden. Ich fürchte aber, dass ich einer bin. Also
du bist auf jeden Fall Presse.
Ich fürchte, dass ich alle Kriterien erfülle, die man erfüllen muss, um Journalist zu sein. Wenngleich ich
Presseausweis.
Ja. Wenngleich ich an Journalisten Ansprüche stelle, die ich selber nicht zu erfüllen in der Lage bin. Darum bezeichne ich mich sehr ungern als Journalist. Die meisten Journalisten erfüllen diese Ansprüche selbst nicht und bezeichnen sich trotzdem als Journalist, aber ich bin da irgendwie.
Was sind denn das für Ansprüche?
Ansprüche an Sorgfaltspflichten und sowas.
Hm.
Also der weit überwiegende Teil der Journalisten arbeitet ungeheuer schlampig. Da wo sie nicht schlampig arbeiten, arbeiten sie voreingenommen. Also ich war schon mehrfach im Leben Gegenstand von Berichterstattung auch sogenannter seriöser Journalisten. Und es war jedes Mal so, dass sie bisschen zur Faktenverdrehung ihren Job betrieben haben, einfach nur um die Geschichte so zu erzählen, wie sie schon im Kopf hatten, bevor sie angefangen haben zu recherchieren. Und das ist was, dass ich als ich Gegenstand der Berichterstattung war, mehrfach erlebt habe. Und das ist auch was ich in meinem Alltag, in meinem Arbeitsalltag oft genug erlebe.
Mhm.
Dass da, also ist dir mal aufgefallen zum Beispiel, dass immer wenn es um steigende Mieten in Berlin geht, ja, grundsätzlich ein bestimmtes Soziotop abgebildet wird, das sind nämlich die Studenten. Also es ist immer das akademische, junge akademische Soziotop. Das sind immer irgendwie Akademiker zwischen 25 und 35, die abgebildet werden, wenn es darum geht, dieser arme Mensch findet keine bezahlbare Wohnung. immer ist natürlich jetzt auch übertrieben, ne? Journalistische Haltung, zuspitzen, aber es werden halt immer dieselben Leute abgebildet. Was daher kommt, dass die Journalisten, die diese Berichte machen, genau in diesen Soziotopen existieren und sich außerhalb dieser Soziotope zu bewegen, einfach sehr viel Arbeit, sehr viel mehr Arbeit, sehr viel aufwendiger wäre, weil du im Zweifelsfall erst auch mal die Sprache der Leute sprechen lernen musst, die du abbildest. Du kannst nicht mit deinem Soziologengewäsch, das du im Kopf hast, da brauchst du irgendwie einem normalen Arbeiter gar nicht zu kommen. Der guckt dich an und sagt, was willst du von mir? Sprich mal mit mir, sodass ich dich verstehe, wenn du über mich einen Film machen willst. Und das sind so Sachen, ich bin sehr unzufrieden mit diesem Berufsstand. Und das sind halt so Ansprüche, die ich da stelle, wo ich sage so, wenn du selber Akademiker bist und über steigende Mieten in Berlin berichtest, dann möchte ich nicht, dass du über Akademiker berichtest, die im Moment noch nicht genug Geld verdienen, um sich diese Miete leisten zu können, aber die davon ausgehen dürfen, dass sie wenigstens nicht arbeitslos werden, weil Akademiker so gut wie nie arbeitslos sind. Dann möchte ich, dass du mit den wirklichen Opfern dieses Problems sprichst, zum Beispiel. Und eben dann solche Sachen wie, das war dann halt, als die Zeit mal über mich berichtet hat, über Fefe und mich, um genau zu sein. Mhm. Nein, falsch, das war die Süddeutsche, die über Fefe und mich berichtet haben.
Fefe und dich?
Ja, ja. Das war, der hat so ein Typ versucht, so eine Geschichte über so Verschwörungstheorien, das sind ja alles Verschwörungstheoretiker da im Internet, wie man ja hier an Fefe und Holger Klein sehen kann.
Du so. Bist ein Verschwörungstheoretiker.
Ja, ja, ich bin Verschwörungstheoretiker. Und das hat er halt gemacht, der Typ, der das gemacht hat, der hatte halt, und das konntest du richtig sehen, der hat halt eine Geschichte im Kopf gehabt und der musste bestimmte Informationen einfach weglassen, damit die Geschichte überhaupt noch funktioniert hat. Ansonsten hätte er sie nämlich überhaupt nicht publizieren können. Und ein integraler Bestandteil dieser Geschichte war, Holger Klein ist ein Verschwörungstheoretiker. Mhm. Das und die Zeit hat auch mal über mich berichtet und hat dann auch das ist leider gelöscht. Das war damals noch mein Blog, das ich beim Hessischen Rundfunk hatte, hat dann auch ein Blogposting von mir genommen, hat völlig außer Acht gelassen, zu welcher Tages- und Uhrzeit ich, also an welchem Tag und zu welcher Uhrzeit ich das veröffentliche. Ich weiß noch nicht mehr, worum ging's denn da? Ich glaube sogar um Jörg Taus damals, wo ich relativ früh, Stunden nur danach, nachdem es hieß, der Taus, bei dem haben sie Kinderpornos gefunden, geschrieben habe, nagel mich nicht drauf fest, irgendwie sowas geschrieben habe wie, das passt eigentlich zu gut gerade. Ja? Der aufmüpfigste Typ kriegt jetzt gerade einen Vorwurf, der ihn am schärfsten demontiert. Mir gefällt das nicht, so.
Ja.
Und dann gehen dann halt die Kommentare los im Blog und ich habe mich dann natürlich auch mitkommentiert, hin und her. Und wenn dieser Reporter von der Zeit damals nicht missachtet hätte, zu welcher Uhrzeit, also zu welcher Zeit ich dieses Posting veröffentlicht habe und wie der weitere Verlauf der Diskussion war danach, was ja integraler Bestandteil eines Blogpostings ist, das hat dieser Zeitreporter einfach mal ignoriert und konnte mir darum vorwerfen, ich weiß nicht mehr, was er mir vorgeworfen hat, aber irgendwie sowas wie auch Verschwörungstheorie, ja. Bla hier, das ist ja alles unseriös da im Internet. So, und aus diesem Posting mit seinen Kommentaren und aus den Zusammenhängen, also den zeitlichen Zusammenhängen, die daraus abzulesen sind, ist halt rausgekommen, wäre halt was das Gegenteil von dem rausgekommen, was der Typ von der Zeit damals behauptet hat. Dann habe ich, und das ist das Interessante, und seitdem verachte ich Journalisten regelrecht, dann habe ich das selber aufgeschrieben. Habe also die Geschichte mit der Süddeutschen selber verblockt, habe dem Typen, der das geschrieben hat, ernsthaft ans Bein gepisst. Also richtig, habe geschrieben, seinen Namen reingeschrieben und gesagt, der ist eine Schlampe. Ja? Ich gehe mal davon aus, dass der nicht bösartig ist, sondern er ist eine Schlampe. Der hat schlampig gearbeitet und zwar da und da und da und da und da. Und dann kriege ich von dem eine Mail. Ihm wäre das jetzt zu anstrengend, sich da bei mir im Blog zu registrieren, um Kommentar zu hinterlassen. Ich würde mich bitten, hier seinen Kommentar dann mal bei mir im Blog in die Kommentarspalten zu posten. Das war dann auch irgendwie so, was ich denn hätte, ich soll mich mal nicht so aufregen, bla blub. Ich krieg's leider nicht mehr zusammen, ist Jahre her.
Er hat dich gebeten, dass du für ihn kommentierst.
Habe ich dann gemacht, dann habe ich das kommentiert, habe ihm nochmal eins um die Ohren gehauen. Und dann kam der Mensch so, von wegen so aggressiv, wir können ja gerne mal telefonieren. Und das ist so ein Ding, was Journalisten gerne machen. Journalisten schreiben nicht gerne. Ja, also die haben anscheinend nicht gerne, dass irgendwie Schriftwechsel hin und her gehen, die man dann irgendwie nachvollziehen kann, sondern Journalisten wollen ab irgendeinem bestimmten Moment immer mit dir telefonieren. Und da sag ich dann, du hättest mal mit mir telefonieren können, als du deine Geschichte angefangen hast zu schreiben. Mhm. Und nicht jetzt, wo ich dir deine eigene Schlamperei um die Ohren haue, mein Freund. So, und das war bei der Zeit so ähnlich, da habe ich dann kommentiert auf der Webseite der Zeit, warum haben sie die zeitlichen Zusammenhänge nicht beachtet, warum haben sie das hier nicht beachtet. Keine Antwort, dann habe ich dreimal nachgefragt, dann meldete sich irgendwann deren Admin und meinte, hier, ich habe das weitergeleitet an den, das ist jetzt außerhalb meiner Macht. Und dann schrieb dieser Typ eine Mail, meinte, ja, bla bla blub, das wäre halt so, man würde halt zuspitzen oder was auch immer er erzählt hat. Er will sich da öffentlich nicht zu äußern. Also ich hätte da sicherlich Verständnis für. So,
du spitzt jetzt mal zu, indem du das einfach
indem ich das jetzt so verdichte und die Journalisten
generalisiere,
sage.
Generalisiere, ja.
Und das Problem, was ich eben immer habe, das sind halt immer wieder dasselbe Problem. Und das ist auch, da kommen wir dann wieder zu diesem Korruptionsbekämpfungsding und nie den Eindruck erwecken. Wenn ich jedes Mal, wo ich selbst Gegenstand der Berichterstattung war, nachvollziehbar die Berichterstattung falsch gelaufen ist, also einfach, wie nennt man das denn? Also die Geschichte war fertig, bevor die recherchiert haben, die Jungs. So, wenn ich das nachweisen kann, weil ich selbst Gegenstand der Berichterstattung war, wie ist es denn dann bei allen anderen Berichten, wo ich nicht Gegenstand der Berichterstattung bin, wo ich nicht die Zusammenhänge recherchieren kann? Weißt du? Wie ist es dann bei allen anderen Geschichten? Ich muss doch davon ausgehen, dass das die normale Arbeitsweise von Journalisten ist. Wie kann ich wissen, dass Journalisten anständig arbeiten, wenn jedes Mal, wenn sie über mich gearbeitet haben, sie unanständig gearbeitet haben? Das Problem hat jeder, der sich mit einem Thema besonders gut auskennt. Immer dann, wenn die Medien dich über ein Thema versuchen zu informieren, in dem du dich besonders gut auskennst, fällt dir auf, wie schlecht du informiert wirst. Was bedeutet das eigentlich für die Themen, in denen du dich nicht gut auskennst? Das wäre lösbar, das Problem.
Ja.
Das wäre lösbar durch Transparenz. Journalisten müssten nur ihre Arbeit transparent gestalten, so wie
Papadopoulos wahrscheinlich.
Kostas Papadopoulos. nein, es gibt einen Kollegen, der ist Grieche, oder zumindest irgendwie griechische Vorfahren, hat einen griechischen Namen, und der hat mal, ist mal nach, ich glaube in die Türkei oder nach Griechenland gefahren, um irgendwas zu recherchieren auch. Und hat die gesamte Recherche dokumentiert in einem Blog. Und hat gesagt, so, jetzt mache ich das, jetzt fahre ich dahin, jetzt habe ich mit dem gesprochen, der hat das gesagt. Und so. Man kann das transparent machen. Und in dem Moment, wo die Entstehung, also du kriegst ja von den Medien geliefert eine verdichtete Information. So, und wenn du die Entstehung der Verdichtung dokumentieren würdest, wäre für jeden transparent nachvollziehbar, ist an der Geschichte, die ihr mir so präsentiert, wie ihr sie präsentiert, das dran, was ihr behauptet, dass da dran ist, oder ist es das nicht? Das aber macht der Journalismus nicht. Der Journalismus, ja, ich weiß. Aber das passiert nicht. Wenn es passiert, dann sind das Ausnahmen. Und solange das nicht passiert, bin ich mit diesem Berufsstand sehr, sehr unzufrieden und möchte eigentlich, ich weiß nicht, was ich bin, aber ich möchte da nicht unbedingt dazugehören. So. Was? Was denn?
Costa Popos Gesicht zu Kakis.
Nein, Mensch, wie heißt denn der? Costa Cordalis wird leer gepumpt, war mal eine Meldung. Da hat auch die Autokorrektur.
Die Shownotes sind hier wach im Chat. Irgendwie, da fliegen die ganzen Links auf deine Blog-Einträge.
Ach echt, gibt's das noch? Ach, im Archive, siehst du?
Mhm. Geht nichts weg.
Ja, stimmt. Und das eine, das ist im auf Stackenblochen, habe ich diesem Süddeutscher Schreiber
ja,
das um die Ohren gehauen.
Das war, glaube ich, auch schon verlinkt da oben.
Naja, sehr gut.
Oder?
Nee. Und das ist, und ich sehe das, also weißt du, ich mache jetzt nicht irgendwie, also ich gehe jetzt nicht hin und leite daraus dann diese beliebte Infokrieger-Verschwörungstheorie ab. Wir werden alle manipuliert und alles, ne? Das ist alles nur, weil die Presse ist ja der nützliche Idiot der geheimen Weltregierung. Also das ist halt alles Quatsch.
Ja.
Die arbeiten halt alle schlampig. Die arbeiten alle schlampig und haben einen Standesdünkel, also die sind so vernagelt in Selbstzufriedenheit, dass die überhaupt nicht auf die Idee kommen, dass das Mist sein könnte, was die abliefern. So, das ist meine Kritik. Also ich halte sehr viel von Journalismus und ich halte auch sehr viel von journalistischen Grundsätzen und von journalistischer Ethik, die man dann an solchen Schulen und sowas beigebracht kriegt. Aber dieses ständige Austesten der eigenen Kampagnenfähigkeit, das ist echt brandgefährlich. Das kannst du jetzt gerade, Piratenberichterstattung im Spiegel, ein Lehrstück. Was sind die denen in den Arsch gekrochen die ganze Zeit? Was versuchen die jetzt noch aus der letzten Mücke einen Demontageelefanten zu machen? Achte mal, das ist toll. Das ist total ein geiles Lehrstück. Also die gesamte, ich glaube, da kann man eine super Arbeit auch mal, eine akademische Arbeit drüber schreiben, wie der Spiegel die Piratenberichterstattung, wie die Piratenberichterstattung im Spiegel gelaufen ist. Und zwar vor allen Dingen, wie sie, mit welchen Formulierungen und welchen Stimmungen da gearbeitet wird. Das ist total interessant. Also ich beobachte das gerade sehr, sehr gespannt, was da passiert.
Ja, andererseits kann sich die Piratenpartei auch wirklich rühmen.
Keine
die
Frage.
Größte Flanke
keine Frage.
Aller Zeiten.
Überhaupt keine Frage. Also das ist was da, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Das ist auch gar nicht, also ich will das auch gar nicht werten, was davon jetzt richtig ist, die Arschkriecherei oder die Demontage, sondern einfach nur, wie das passiert. Und das ist, finde ich, sehr beispielhaft.
Auch richtig kompetent könnte ja auch mal hier dieser ganze SEO-Bereich irgendwie mal langsam Intelligenz entwickeln. Ich wackel hier gerade mit dem Kopf.
Wieso? Was macht ein SEO? Spam über Bande? Was passiert jetzt? Jetzt kriege ich wieder Post von den ganzen SEOlern, die zuhören.
Schreibt Nein, das ist gar nicht sogar so schlimm. Direkt an. Hallo Tim.
Na, immerhin.
Auf der Suche nach aussagekräftigen Webseiten im Bereich Hi-Fi.
Hi-Fi Diddle-Light-Titi.
Bin ich auf derlautsprecher.de aufmerksam geworden. Oh. Dein professionell ausgebautes Portal Morons. Gefällt mir sehr gut. Und spricht, denke ich, dieselbe Zielgruppe an, die wir mit unserem Webangebot bedienen.
Welches Webangebot?
Sicherlich.
Natürlich.
Mhm. Oh Mann, ey.
Das ist Keyword generiert, ne? Lautsprecher?
Ja, schon.
Impressum.
Tun aber so, als wäre es so eine private, ich bin dann von dann bis dann im Urlaub und so. Naja. SEO, ey. Bleibt mir vom Hals.
Die machen das Internet hässlich. Das Schlimme ist, diese ganzen SEO-Leute glauben wirklich, dass sie was Gutes tun.
Naja,
also die
es gibt
reden
da durchaus solche und solche, wie das immer
Ernsthaft?
So ist. Naja, ich meine, es ist ja
mir
auch...
Mir Suchergebnisse zu präsentieren, die ich eigentlich gar nicht haben wollte, ist das irgendwie auch nur
Nein,
ansatzweise seriös?
Ist das auf also. Jeden Fall seriös, zu versuchen, deine eigene Webseite für relevante Suchanfragen auch präsent zu machen?
Finde ich keinen Fehler.
Was sind denn relevante Suchanfragen?
Na, angenommen, du machst halt, bietest halt Moderation an.
Ja.
So, dann möchtest du halt natürlich auch über Google und andere Quellen gefunden werden, wenn Leute nach Moderation suchen. Das ist doch vollkommen klar.
Ich möchte gerne, dass jemand gefunden wird oder dass der zuerst gefunden wird, der tatsächlich relevant ist und dass nicht der zuerst gefunden wird, der durch irgendwelche
ja,
Tricks,
gut, aber wenn die anderen
durch irgendwelche
halt
Tricksereien sich die Relevanz
da hochgefunden. Das mit dem Keyword-Management besser beherrschen als du selber, dann stehst du halt.
Ja, das ist aber ein grundsätzliches Problem und ich finde das halt grundsätzlich verachtenswert. Ich finde Werbung insgesamt auch grundsätzlich verachtenswert, weil sie ist zwar manchmal echt gut gemacht, aber sie ist halt immer schlecht gemeint. So, und dummerweise müssen sich selbst anständige Unternehmungen wie eben NGOs, NPOs denselben Methoden bedienen, wie sich die Werbung für irgendwelche Produkte, die niemand braucht, bedient, weil sie sonst überhaupt nicht mehr gehört werden. Das heißt, das ganze System macht doch die Sache hässlich. Und ich tue mich halt total schwer damit zu sagen, es gibt halt ein gutes Leben im Falschen. Ich tue mich da echt schwer mit. Und letztendlich bin ich ja selber, stehe ich ja selber auf einer Seite der Barrikade, der man genau dieselben Vorwürfe machen kann. Ich bin halt Massenmedien. So. Ich bin Teil des Massenmediengeschäfts. Ich verdiene meinen Lebensunterhalt mit Massenmedienproduktion. Das heißt, ich muss mir auch jegliche Kritik an den Massenmedien selber anziehen. Was ich natürlich versuche, so gut wie möglich zu ignorieren, aber oft genug auch nicht kann. Weil die Kritik am Dudelfunk ist eine Kritik, die auch bei mir anzukommen hat. Weil auch ich jemand sein könnte, der irgendwann mal Dudelfunk macht, beziehungsweise jemand sein sollte, der, wenn ihm angeboten wird, Dudelfunk zu machen, sagt, nein, du bist ein Arschloch, für dich arbeite ich nicht. Die Scheiße mache ich nicht mit. Du machst die Welt hässlich, daran will ich nicht beteiligt sein. Was aber passieren wird, ist, der wird sagen, machst du Dudelfunk für mich? 400 am Tag. Und dann werde ich sagen, bevor ich bei Marché Gemüse schneide, mache ich das. Und das ist halt schlimm. Und das macht die Welt hässlich. So. Ich könnte natürlich versuchen, stark zu sein, aber ich weiß jetzt schon, dass ich es nicht sein werde. Ich werde nicht stark sein. So, und das ist bei diesem Ganzen, das sind halt überall, gibt es dann immer diese komischen Systeme, in denen, ja, die eigentlich böse sind, wo man aber dann immer versucht, irgendwie so eine Nische des Guten zu finden oder sowas. Aber auch das ist halt letztendlich Teil des Systems. Also, ja.
Ja, die Ansicht darüber, was gut und böse ist, die gehen ja auch weit auseinander.
Ja.
Nicht nur, was Werbung betrifft.
Naja.
Holger.
Es ist alles schrecklich.
Das ist alles ganz furchtbar. Jetzt fehlt mir sogar noch das lustige Abschlussthema, um diese Sendung noch
doch einigermaßen
zu einem unterhaltsamen Ende zu bringen.
Ein unterhaltsames Ende. Warte, ich guck mal eben in meine unterhaltsames Ende
haben wir noch
Zitatesammlung.
Wir überhaupt, mal, was steht denn noch so an?
Ich weiß es nicht. Habe ich auch erzählt?
Ich werde demnächst auf jeden Fall wieder viel unterwegs sein.
Dann hast du dir was zu erzählen. Denn,
ja,
wenn einer eine Reise tut,
dann hat er was zu erzählen. So sieht es nämlich aus. Und
dann... Ich weiß jetzt auch nicht, habe ich irgendwie, warte mal, ich überlege gerade.
Hat sich viel angestaut. Auf jeden Fall blicke ich gerade auf eine höchst aktive Podcast-Woche, die mich irgendwie.
Ich habe mittlerweile eine Liste.
Vernichten wird wahrscheinlich.
Ich habe mittlerweile eine Liste, da stehen 30 Sendungen drauf, die ich noch zu machen habe.
30.
Es könnten auch 28 oder 31 sein, aber es ist so.
Du meinst so konkret mit diese genau, Person und dieses Thema?
Dieses Thema, also sagen wir mal 10 dieses Thema und so zwischen 15 und 20 diese Person, wo ich auch schon Erstkontakt habe und mir fehlt so Zeit.
Ich spreche ja die Leute immer erst an, wenn ich auch weiß, dass ich da delivern kann.
Ich habe ja auch gedacht, ich könnte delivern und dann kommt hier was dazwischen, da was dazwischen, bis man wieder
also
noch krank.
Also bin ich mir wirklich
so
sicher bin, dass ich delivern kann, sagen wir mal.
Nein, und
mal
vieles
so.
Ist ja auch, dass Leute dann sagen, hier, ich habe ein tolles Thema, könnte ich mal drüber referieren und ich dann sage, ja, hey, geil, machen wir. Und dann Terminfindung, dann klappt's hier nicht, klappt's da nicht.
Ja.
Und so habe ich jetzt was gemacht, was ich ein Jahr lang angekündigt habe und nie gemacht habe. Ich habe meine Schlagzahl reduziert, ohne dass ich das wollte, aber weil es einfach nicht mehr anders geht.
Die Masse möchte noch, dass wir über Fußball reden.
Ja, schade, dass die Deutschen nicht gewonnen haben in der Champions League. Ne? Fand ich ein bisschen schade. Zumal ich auch.
Da war ich ja gerade in Düsseldorf.
Zumal ich auch einen Fünfer auf Dortmund gesetzt hatte.
Ernsthaft?
Ja, ich mache ja immer so Gurkenwetten. Also ich setze immer irgendwie kleine Summen auf die keine Favoriten sind.
Ah.
Und bisher, also in der Summe hat das bisher zu Gewinn geführt. Und zwar zu ungefähr 1,80 Euro.
Oh.
Ich habe da mal einen 20er hingezahlt zu Bwin. Und habe dann immer so hier mal einen Fünfer, da mal was. Und habe dann, als ich den Fünfer auf Dortmund gesetzt habe, hatte ich 21,28 hatte ich, glaube ich.
Bist du ein alter Zocker?
Ich bin ein alter Zocker.
Krass.
Und hab mich dann irgendwie noch davontragen lassen von einem Quotenversprechen. Aber dann so, hier, wenn diese fünf Spiele irgendwelcher seltsamer Vereine, wenn bei allen der Favorit gewinnt, aber es müssen halt alle 5 Spiele der Favorit gewinnen, dann so eine Quote von, ich weiß nicht was, da habe ich dann auch nochmal einen Fünfer hingezahlt und dann hat irgendwie so Montpellier oder weiß ich nicht wer verloren, wo die Wette dann weg war und Dortmund hat verloren, sodass ich jetzt nur noch 11,28 Euro habe von meinen ursprünglichen 20 Euro.
Oh.
Ach, schrecklich.
Du erinnerst mich gerade an was.
Oh, woran?
Oh. Ja, ich bin nicht so in diesem Wetten-Business bin ich jetzt nicht so tätig, aber ich habe mich zumindest mal getraut anzufangen, ein paar kleine Teilbeträge meines Bitcoin-Vermögens zu verkaufen, um mal so Erfahrungen damit zu sammeln, wie das so funktioniert.
Habe ich ja auch noch nicht gemacht. Das ist
ja.
Wo hast du die verkauft?
Bei Mt. Gox.
Mhm.
Das ist
so Magic the Gathering Online Exchange. Ja, ja. Darum heißen die so. Magic the Gathering Online Exchange. Das ist ursprünglich war diese Seite mal, also der Typ, dem die Seite gehört, der hat ursprünglich mal so ein Magic the Gathering Card Trading Portal machen wollen.
So.
Und das, wie es so ist, ne? Irgendwann ist Vrint auf einmal nicht mehr nur irgendwie so ein lustiges Akronym, das sich irgend so ein Spassemack mal ausgedacht hat, sondern ein langlaufender Podcast.
Ja.
Und bei dem ist es jetzt halt nicht mehr Magic the Gathering Online Exchange, sondern Mt. Gox.
Ja, das ist ganz interessant, weil dieses Bitcoin verkauft ja letztlich, wie Aktien und so weiter auch funktionieren, nur dass ich sowas wirklich noch nie gemacht habe. Also ich habe ja in meinem Leben nie eine Aktie besessen. Aha. Ich weiß nicht, besitzt du Aktien?
Ja.
Hast du mal welche verkauft?
Ja.
Und? Wie war das so?
Streckenweise, also.
Nicht so erfolgreich.
Ja.
Telekom-Aktien oder was?
Genau. Telekom hatte ich mal damals. Habe ich der Telekom vertraut. Nee,
ja.
Manfred, ich habe damals Manfred Krug vertraut.
Der hat's ja arg
dem Tatort-Kommissar.
Bereut. Ja.
Nee, ich hatte mal Telekom-Aktien, ich habe auch jetzt noch ein paar Aktien, aber das ist alles nicht
so schön. Nee, aber was mir nicht so ganz klar war.
Das ist kein schönes Thema für mich.
Ja.
Ich habe die Aktien auch nur noch, weil wenn ich sie verkaufen würde, würde mir das echt wehtun. Ich würde dann, wie die Aktienleute sagen, ich würde dann Verluste realisieren.
Manchmal muss man Verluste realisieren.
Ja, nee, das ist auch, habe ich da auch keine Lust mehr zu, also.
Also bei Bitcoin kann mir da nicht so viel passieren, weil das ja alles nur Spendengeld ist letztlich, was ich hier umsetze, wobei ich den Großteil halt noch behalten habe. Ich habe jetzt hier wirklich nur so mal so kleinere Summen verkauft, um einfach mal zu sehen, wie das so ist.
Oh, diese Schmerzen, wenn ich daran denke.
Ja, aber ist eigentlich auch ganz cool.
Nein, ich denke gerade an
mein Portfolio. Man setzt an so einen Betrag. Ich meine, ist das bei Aktien genauso? Ich denke mal, ne? Wenn du sagst, ich will verkaufen, dann sagst du halt, aber nur zu dem Preis.
Das kannst du unterschiedlich machen. Du kannst halt sagen, ich verkaufe diese Aktie bestens. Dann kriegst du
Hauptsache
geht es weg, bestens, also so teuer wie möglich. Du kannst sagen, ich verkaufe sie nicht unter.
Mhm.
Oder du sagst halt, ich verkaufe sie für genau. Also das kannst du halt so definieren.
Ja.
Und kannst das halt noch automatisieren, dass du halt sagst, wenn der Preis
so
unter
Prozent
10 Euro fällt, sofort bestens verkaufen.
Ja,
so,
verstehe.
Das kannst du halt machen. Und beim Kauf genauso, da kaufst du halt billigst oder zu einem festlegen.
Genau, so ist das hier auch irgendwie und
ich hab schon 0, der Chat schreibt gerade, jetzt nur keine Panikverkäufe. Das ist alles so schmerzhaft.
Nee, ich meine, der Preis, der ist ja relativ stabil, muss man sagen.
Nein, ich rede über meine Aktien.
Ach so.
Scheint ja, das ist aufs falsche, ich habe aufs falsche Pferd gesetzt. Jetzt nicht, also ich habe, es ist nur vierstellig, aber ich hab vierstellig aufs falsche Pferd gesetzt. Hm. Ich habe zu einem echt, also damals sah es noch echt günstig aus, also aber das ist wahrscheinlich auch die Strafe, die ich, einfach Strafe. Ich habe E.ON-Aktien. Und wahrscheinlich werde ich einfach dafür bestraft, dass ich von so einem Atomstromladen jemals mich an so einem Atomstromladen, das ist so, dass eine Aktie ist ja eine Beteiligung am Unternehmen und ich vermute, dass ich gerade dafür bestraft werde, dass ich jemals auf die Idee gekommen bin, mich an einem Atomstromproduzenten zu beteiligen. Das habe ich jetzt davon. Entschuldige gerade, ich muss Headdesken.
Alter Headbanger. Naja, ich... Ach, Heugi. Komm, nimm's nicht so hart. Ist gar nicht so schlimm. Tut's wenigstens weh.
Haben wir noch Themen?
Geht so.
Mann.
Naja, ich finde es auf jeden Fall ganz interessant, dass dieser Bitcoin-Preis sich tatsächlich auch stabilisiert hat und eigentlich auf einem recht hohen Niveau, weil er ist ja so losgesegelt. Na, so jetzt so 104 Euro.
Ich finde das ja immer noch total geil, dass wir Peak Bitcoin live miterlebt haben in der Sendung.
Ja, das war wirklich krass, ne?
Also irgendwie sowas Historisches, der Wind der Geschichte, der Hauch der Geschichte.
Hätte ich mal meinen Verkaufsaccount zu dem Zeitpunkt schon gehabt, dann hat sich das glatt gedrungen.
Hätten wir jetzt neue iPhones.
Ja, aber was weiß ich, vielleicht ist das Ding halt in 3 Monaten bei 500 Euro und dann sagen wir wieder Gott sei Dank.
Stimmt.
Das weiß man halt nicht. Ich meine, ich habe in dem Sinne nichts zu verlieren gehabt und ich dachte mal, ich teste jetzt einfach mal so ein bisschen rum und realisiere dabei ein paar Gewinne. So, kleine Beträge.
Mir hat neulich jemand 0,08 Bitcoin gespendet.
Das ist gar nicht so schlecht.
Ich finde das so lustig, also weil ich hab das irgendwie nicht so auf dem Schirm.
8 Euro.
So, echt?
Na, 100 Euro ein Bitcoin.
Ah ja, stimmt. Mhm. Ja.
Das ist eine korrekte Spende.
Ja, das ist korrekt. Korrekt. Ja, korrekt. Atmosphäre korrekt. Spende
korrekte korrekt. Spende.
Also der Bitcoin-Link oder wie das heißt, meine Bitcoin-ID ist auf Vrint im Impressum zu finden. Immer her damit. Es ist ja nur virtuell.
Das merken die nie. Ja. Ja, ich habe jetzt nochmal so als Spendenempfehlung A-Flatter ausgegeben.
A-Flatter?
Mhm.
What the?
Kennst du gar nicht?
Nee.
Das gibt's schon länger, das ist gar nicht neu, aber mir ist irgendwie die Nützlichkeit davon neulich nochmal richtig bewusst geworden und ich habe mich eigentlich gefragt, warum ich das nicht eigentlich schon länger konsequenter benutze. Wenn man einen Flatter-Account hat und wenn man bei Amazon einkauft.
Ja.
Oder einem von diesen anderen Amazon-Shops und 2, 3 andere Shops, die glaube ich nicht ganz so Amazon sind oder vielleicht ist es doch Amazon, ich weiß nicht. Ich glaube, es funktioniert im Wesentlichen nur mit Amazon und seinem Shop-Imperium, aber das reicht ja eigentlich auch schon. Und man kauft da jetzt so Zeug. Dann kann man mit A-Flatter Provision für die eigenen Käufe erzielen.
Ah, das heißt, ich muss nicht mehr rumfragen im Bekanntenkreis, wer hat denn einen Affiliate-Link für mich, damit ich... Also ich mache es im Moment so, dass wenn ich bei Amazon was kaufe, ich habe halt ein paar Leute, da weiß ich, die haben halt einen Affiliate-Link und dann gehe ich halt über deren Affiliate-Link zu Amazon, kauf ein und dann kriegen die Kohlen.
Ja.
Gut geschrieben. So mache ich das im Moment.
So kann man das auch weiterhin tun. Das ist ja alles völlig in Ordnung, je nachdem, wie du halt begünstigen möchtest.
Ja, aber wenn ich mich selbst begünstigen möchte, das wäre ja eigentlich das Beste.
Wenn du dich selbst begünstigen möchtest, da du ja immer nur an dich selber denkst,
Holger. Ja, ich wäre halt FDP. Es ist,
ja. Wenn man nur an sich selber denkt,
dann ist an jeden gedacht.
Dann ist an jeden gedacht und dann kann
Zack, nur jetzt wenn
jeder an sich selber denkt.
Ein Bonbon-Tipp. Ach nee.
Soll ich das noch zu Ende erklären?
Ja, bitte, bitte.
Also A-Flatter ist letztlich nichts anderes als ein Plugin für deinen Browser. Also unterstützt wird so diese populäre Triade Firefox, Chrome, Safari.
Achso, ich dachte alles außer Safari, weil das ist ja oft so, dass Safari irgendwie. Aber ja.
Du installierst dir das und musst eigentlich nicht sehr viel mehr machen, als den zu begünstigenden Flatter-Account einzugeben.
Ach.
So, das heißt in deinem Fall.
Das ist ja super.
So, und wenn du dann halt bei Amazon was kaufst, dann macht dieses Plugin aus deinen aus Amazon-Links, auf die er stößt, oder auch wenn du da direkt auf die Webseite gehst, automatisch ein Affiliate-Links für A-Flatter.
Und A-Flatter ordnet das dann wiederum dem Flatter-Account zu.
Exactly. Und dann kriegst du so 2-3 Monate später, kriegst du in deinem Flatter, das taucht dann in diesem Revenue-Liste auf als Campaign-Deposit oder so. Und dann wird dir sozusagen das wieder gut geschrieben. Und dann kannst du es verflattern.
Ich bin so doof.
Und meine Spendenempfehlung war halt, wenn Leute sozusagen, weil mich häufiger mal Leute fragen, so, hast du denn einen Affiliate-Link für was auch immer, ich will mir da gerade mal was kaufen. Also wenn da sozusagen sowieso jemand auf Dauerunterstützung aus ist, man kann da halt auch andere Flatter-Accounts als den eigenen eintragen, dann ist auch geholfen.
Ja, cool.
So. Im Übrigen, wenn man auf einen richtigen Affiliate-Link trifft, dann wird er nicht überschrieben.
Ah ja, sehr gut.
Also man schadet jetzt sozusagen nicht, wenn man explizit
über einen anderen
gehen will, dann greift er halt nicht, sondern nur affiliate-freie Sachen. Ja,
ja, super.
Finde ich gut. Ich weiß gar nicht, ob wir da überhaupt jemals schon mal drüber gesprochen haben. Nee. Es kann sein, schon länger her, aber ich finde die Idee eigentlich immer noch großartig und
nein, das ist total, das ist gut.
Flatter.com.
Ich will mal angucken.
Genau.
Ich werde übrigens gerade vom Chat darauf hingewiesen, so gut kenne ich meine eigene Webseite, dass mein Bitcoin-Ding sie nicht im Impressum steht. Sondern auf der Was-ist-hier-los-Seite. Schlimm.
Ja, was soll das auch im Impressum?
Ja, weiß ich nicht.
Wenn Sie mich abmahnen möchten, überweisen Sie bitte die Gebühren dafür.
Genau.
Per Bitcoin.
Ich ziehe mit meinem Server um. Ach, das erzähle ich erst, wenn der Server umgezogen ist, oder?
Ja, weil wir müssen
nachher geht's schief und dann
zu einem Ende.
Ende?
Ja, Ende.
Ich habe aber den Termin mit dem Optiker erst um 17 Uhr.
Das ist mir egal.
Mist.
Ich habe noch Dinge zu tun. Ich muss noch diese Sendung hier veröffentlichen und
sowas.
Will
doch eh keiner hören, den Scheiß.
Ja, das stimmt allerdings.
So,
Holger.
Tim.
Schön war's.
Ich auch.
Ja.
Ich denke nur an mich, hatten wir ja gerade raus.
Ich weiß, ja.
Du hast gerade rausgearbeitet. Du hast es gerade investigativ recherchiert.
Genau. Irgendwann schicke ich dir mal so einen gecrowdfundeten Journalisten auf den Hals.
Nee, einen gecrowdfundeten, gefälschten Bangkok-Journalisten.
Finden Sie raus, was es mit diesem Mann auf sich hat.
Finden Sie die Leichen im Keller des Holger Klein.
Genau, vielleicht ist er...
Dabei sind da gar keine Leichen, da steht nur ein Fahrrad.
Ja, wahrscheinlich bist du in einem anderen Leben, führst du ein geheimes Zweitleben als...
Radiomoderator.
Ja, oder als Bachkippe.
Als was?
Als Bachkippe.
Als was?
Moin Live, hallo?
Ja, hallo, Oskar.
Oskar?
Ja.
Oskar?
Ja.
Siehst du, was hier passiert heute Abend?
Jawohl.
Fantastisch. Es ist pervers, was hier passiert. So, jetzt drücken Sie mal die 1-1-0.
Entschuldigung.
Was ist denn passiert?
Falsch gebunden.
Was haben Sie für einen Beruf? Ich schreib das mal hin. Bachkippe. Ich schreib das mal hin.
Jawohl.
Es ist das, was hier passiert. Wer ist dran?
Ja, hallo. Oskar.
Oskar.
Ja.
Oskar.
Hol ihn jetzt mal da. Krater.
Der Krater. Haben Sie noch eins? Wie viele?
Sag ich.
Sagen Sie es nicht.
Sag ich.
Sagen Sie es nicht.
Sag ich. Raus, sowas gibt's hier bei mir schon mal gar nicht. Ja? Ich werde hier live im Fernsehen nicht angeschissen. Das kann ich nicht gebrauchen hier. Wer aggressiv wird, ich komme privat nach Hause. Sowas läuft hier nicht. Bin ich sofort so böse. Bin ich sofort so böse. So böse. Sag ich.
Was?
Was gibt's?
Was?
Was gibt's?
Was?
Was gibt's?
der Bach und macht die Drinks für die.
Was? Der steht hinterm Bach und macht was? Die Kippen oder was?
Jawohl.
Das ist
Bachkippe. Bachkippe.